erleben Sie Channelcast Live auf dem Tech Data Forum am 25. Oktober 2012 im MOC in München. Jetzt anmelden unter techdata-forum.de.
So, heute machen wir es richtig. Die Musik blendet langsam aus. Das letzte Mal war das ja so wahnsinnig abrupt. Und alle waren wir total schockiert, dass schon losgeht. Heute funktioniert alles. Ja, wir heißen euch ganz herzlich willkommen zu Channelcast Folge Nummer 18. Nach unseren Sommerferien. Wir waren alle in der Sommerfrische. Also ich zumindest. Weiß nicht, wart ihr auch?
Ja.
Warst du auch da?
Nein, ich war arbeiten. Ich war im Büro, wo ich hingehöre.
Recht so.
Einer muss das tun.
Einer muss ja die Volkswirtschaft vorantreiben.
Ja, selbstverständlich.
Sehr, sehr gut. Wunderbar. Ja, ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen draußen an den Hörgeräten.
Und an den
nicht an den.
Eine Anspielung.
Ich habe nicht gesagt, mit den Hörgeräten
unserer Branche.
Ganz genau.
Ich hab nicht gesagt mit den Hörgeräten, ich habe gesagt vor den Hörgeräten. Also bitte mal genau zuhören.
Eieiei.
Wir sind heute nicht allein, denn neben dem Damian, der rechts von mir heute sitzt,
servus
Damian.
Ja, servus.
Und links von mir, dem Andreas.
Servus Christian.
Haben wir uns heute wieder einen Gast geholt zu uns ins Studio, auf den wir uns auch sehr gefreut haben. Und heute hat das endlich möglich machen können, sich mal von der Arbeit losgeeist und ist aus Schwandorf angereicht. Bei uns zu Gast ist heute der Michael Schickram. Servus Michael.
Habe die Ehre, servus.
Oh, Michael, der hat eine Stimme, ja? Das ist unglaublich, das kommt super rüber, kann ich mir vorstellen.
Das ist hier, wie heißt der, Bayerische Rundfunk live, ne?
Ja. Schön, dass du da bist, Michael.
Niederbayerische Rundfunk. Seid ihr aus Niederbayern? Oder was?
Oberpfalz.
Oberpfalz.
Also nahe Niederbayern, aber
andere Regierungsbezirke. Vertragt ihr euch?
Wir vertragen uns sehr gut.
Gut.
Also der Michael Schickram aus Schwandorf angereist, heute quasi privat da, auch ganz leger, hat sein Dell-Notebook mitgebracht.
Der musste kommen.
Oder? Der musste kommen.
Ist das wirklich ein Dell-Notebook? hat er noch so mit Plackerfarbe hat er noch HP drauf gemalt.
Dell ausradieren. Ja,
genau. Entwarnung nach Böblingen, es sind nur zwei Buchstaben drauf.
War ein kleiner Scherz unsererseits.
Spaß muss sein.
Hat natürlich ein HP-Notebook dabei, weil er ist ein ganz, ganz langjähriger HP-Partner. Thema, über das wir heute sicherlich auch noch sprechen werden. Bevor wir aber in Medias Res gehen, wie immer wichtige Dinge vorab. Zwar zum Ersten, wir haben es jetzt tatsächlich nach 3 Monaten geschafft, mal einen Termin zu finden für das erste Hörertreffen. Das erste Channelcast-Hörertreffen und das wird jetzt stattfinden am 19. Oktober, das ist ein Freitag. Dort wollen wir uns ab etwa 15 Uhr im Unionsbräu in München treffen. Unionsbräu ist in der Einsteinstraße Nummer 42 und da ist es ganz nett drin und wir werden die Einladung jetzt natürlich auch nochmal rumschicken und über unsere sozialen Netze verteilen. Ich mache da noch einen Link dazu, wo man sich kurz anmelden kann, also kurz Bescheid sagen kann, ob man teilnimmt oder nicht. Das erleichtert ganz einfach die Planung ein Stück weit. Muss dann schon wissen, ob uns ein Fünfertisch reicht, ne? Oder ob wir vielleicht die Stübel irgendwie anmieten sollen.
Oder die Schwämme.
Ja, ich glaube, da gibt es 3 oder 4 so Stübel dort. Jo. Und ich denke, das wird ganz nett und laut Umfrage.
Es gibt dann auch nicht nur Club Mate zu trinken.
Nein, da gibt's richtiges Bier und alles andere. Und natürlich auch was zu essen. Und da wollen wir uns einfach ein bisschen zusammensetzen. Ich habe in der Umfrage auch ein Feld reingemacht, falls jemand mal irgendwas Spezielles rund um Channelcast wissen möchte, kann er uns das auch vorab schicken, damit wir ein bisschen präpariert sind, ne? Damit wir da fundierte Antworten geben können.
Preparation. 90% of the success.
Genau, richtig. Kann man dann richtig schön mit Marketing und so. Also, das wollen wir natürlich noch machen. Und ja, also ich freue mich da schon sehr drauf und komme zuhauf, kann ich da nur sagen. Dann haben wir noch ein Päckchen, das ist schon im Ende August gekommen. Das war, ich glaube, einen Tag bevor ich in Urlaub gegangen bin, war das dann noch in der Post drin. Und ich würde den Damian mal bitten, dass du es vielleicht aufmachst.
Ah, ich?
Ja. Ist eh für dich, wie immer.
Woher willst du das wissen?
Ist wie immer für dich
da. Bisher war immer alles für dich. Wenn ich was, ein Päckchen bekommen möchte, dann muss ich es mir selber bestellen. Ja, ist so.
Ehrlich?
Jetzt guck hier, was haben wir hier?
Und?
Hey.
Ah, oh, sie ist es.
Sie ist es.
Endlich.
Sie Lindenberg. Endlich. Juhu.
Lindenberg,
jetzt die Kollektion. Lass mich doch mal raten, das ist doch auch für mich. Von wem haben wir es denn? Für das Channelcast-Team steht hier. Viele Grüße aus Soest von der Argon Consulting GmbH. Bin gespannt, wer sich die CD-Box gewünscht hat. Gruß Matthias Juchow. Lieber Matthias, ich habe mir diese CD gewünscht. Udo Lindenberg, ich bin ein großer Udo Lindenberg-Fan. Ich bin auch aufgewachsen in einem Ort in Ahaus. Das ist nicht weit von Gronau entfernt. Und der Udo Lindenberg, der kommt aus Gronau. Insofern ist das auch so eine gewisse räumliche Nähe. Ich finde den Typen einfach klasse. Ich fand den schon immer gut. Und vielen, vielen Dank für dieses Geschenk. Freue ich mich sehr drüber.
Endlich hat's geklappt, ne?
Endlich, ja.
Hat er lange hingearbeitet.
Super, das ist sogar eine Dreier-CD.
Ja.
Ja, dann bin ich glücklich und zufrieden. Dann könnt ihr jetzt anfangen, genau, und weitermachen.
Wir dürfen jetzt reden. Du hörst schon mal ein bisschen Lindenberg. Ja, genau. Okay, das war der Channelcast für heute.
Und ich habe übrigens beschlossen, jetzt auch die Hörer draußen und alle, die hier auch im Studium sind, prinzipiell zu duzen. Also ich habe jetzt schon zwei E-Mails bekommen von Hörern, die gesagt haben, sie finden es total albern, wenn wir hier so einen lockeren Stammtisch machen, ja, und da eben einfach über die Branche quatschen. Mhm. Und dann die Leute draußen mit Sie ansprechen und so.
Das Welche würde Leute
ja
überhaupt draußen?
Nicht funktionieren. Ja, wenn ich sage, ich begrüße Sie da draußen oder
so, an den Hörgeräten.
Ja, an den Hörgeräten oder ähnliches. Und da haben wir gesagt, es geht überhaupt nicht. Ne? So. Also man sollte dann schon beim Du bleiben. Und das tun wir also alle seien gewarnt, die jemals den Weg hier ins Studio finden. Sie werden gnadenlos geduzt.
Mit der Distanz ist das jetzt vorbei. Ja,
also da muss ich mich erst noch dran gewöhnen, muss ich sagen. Also ich weiß, dass ihr Bayern euch da sehr viel leichter tut, als ich bin ja gebürtiger Preuße. Und wir tun uns da schwer. Also mit dem Duzen. Wir duzen uns eigentlich erst immer, wenn wir, wie man sagt, einen Sack Reis zusammengefuttert haben. So lange dauert das. Jetzt bin ich ja auch schon seit 17 Jahren oder so hier in München. Allmählich wird das ein bisschen anders, aber ich muss mich da schon zum Teil auch noch überwinden.
Okay.
Aber duzt ihr mal.
Mit Michael ging es ja aber doch auch ganz schnell, oder?
Ja. Das ging recht zügig.
Ja. So, ja. Ja. Das kommt natürlich auch immer drauf an, wer ist da, kann ich den leiden oder kann ich den nicht leiden? Also, ne? Ist der mir, also.
Wie ist das bei euch auf dem Land, wenn man mal so sagen darf?
Ganz unterschiedlich.
Ja?
Ja, also unter Land bekannt natürlich du, im Geschäftsumfeld schon vornehmlich sie.
Vornehmlich sie.
Mhm. Ja.
Es ist aber auch die IT-Branche da eine Ausnahme, würde ich mal sagen.
Die IT-Branche
duzt sich ja fast durch die Bank.
Ja, das
stimmt. Also wenn ich mal überlege, wie viele Leute ich kenne und mit wem ich per du bin und mit wem per sie, dürfte die Zahl, mit denen ich mich duze, deutlich überwiegen. Und das geht immer ratzfatz.
Das ist bei mir nicht
so. Das hat, glaube ich, mit IT was zu tun.
Nein, und
mit Bayern.
Nein, das hat mit etwas ganz anderem zu tun, Andreas. Das hat etwas damit zu tun, wie du deine Abende verbringst.
Wie ich meine Abende
das ja,
hört.
Ja.
Na, du bin ich aber gespannt.
Na, ist doch ganz klar. Wenn du abends mit jemandem aus der IT-Branche noch lange an der Theke stehst oder so, dann seid ihr anschließend
so.
Per Du, dann seid ihr Freunde, die dicksten Kumpels und so weiter und so fort. Und wenn du halt mehr so tagsüber, ja, zum Mittagessen dich triffst, zum Frühstück oder so, dann bleibst du eher beim Sie. Ich glaube, also bei mir ist das nicht so, dass ich mich mit den meisten duze.
Nee, das ist bei dir gar nicht so. Es hat auch lang gebraucht, bis wir auf Du waren. Jetzt kennen wir uns schon fast 20 Jahre, das hat lang gedauert.
Ich sieze mich noch mit sehr, sehr vielen. Ja. Auch mit denen ich fast befreundet bin. Also, ja.
Naja.
Wobei es ja ganze Firmen gibt, wo das Du verordnet wird.
Ja, das finde ich auch nicht so gut. Also, verordnetes Du? Finde ich total scheiße.
Nee, verordnet ist komisch. Ja? Also wenn das so von oben runter delegiert wird, ist das komisch.
Per Akklamation finde ich es okay, wenn man sich so darauf einigt. Was ich ganz schräg finde, ist Vorname und Sie.
Das ist die Amerikaner.
Ja, das mag ich gar nicht.
Das mag ich überhaupt nicht, das passt irgendwie überhaupt nicht.
Aber es gibt dieses ostwestfälische Nicht-Duzen, das geht dann so, das sagst du so, du Herr Sicking.
Ja?
Du Herr Sicking. Sag doch mal. Ja, das ist so. Ja, das ist sehr gut. Oder das geht dann so, Herr Sicking, sag doch mal, und das ist so eine ganz merkwürdige Mischform, das ist ostwestfälisch.
Aha.
Bin ich ja lange zur Schule gegangen.
Also bei uns im Westwestfälischen, wo ich ja herkomme, da war das ein bisschen anders in der Schule. Da wurde auf das Herr dann verzichtet. Sicking, sag mal.
Das kenne ich auch. Ne?
Sehr gut. So, wollen wir anfangen?
Mhm.
Fangen wir an.
Mit Personalien, da gibt es noch einiges, was wir zumindest kurz erwähnen sollten. Ist ja jetzt auch schon wieder 5 Wochen her oder sowas. Und da hat sich in der Zwischenzeit natürlich wieder ordentlich was getan. War eigentlich Quartalsende irgendwie. Ja, wahrscheinlich.
Ja, ja.
Deswegen ist wieder so ein Haufen Wechsel. Dann fangen wir mal von oben an. Ich glaube, das geht sogar ein Stück weit chronologisch, wenn ich mich nicht ganz irre. Schon eine Weile her ist, dass der Markus Mahler aufgestiegen ist. Der ist jetzt gewechselt in die Schweiz. Der war ja vorher hier Country Manager bei Logitech. Mhm. Und ist jetzt für den internationalen Vertrieb bei Logitech zuständig. Herzlichen Glückwunsch, Markus. Und
bist du per Du mit ihm?
Mit Markus bin ich per Du, ja. Ich bin nämlich zusammen mit ihm Oldtimer gefahren.
Donnerwetter.
Ach ja. Und Oldtimer, weißt du, wenn man zusammen Oldtimer fährt, da kannst du ja auch nicht sagen, Sie. Ne?
Nein, das verbindet.
Sie schalten Sie mal einen Gang höher oder
das
so.
Das verbindet auch, wenn es tagsüber ist.
Sie schieben Sie mal an, unsere Karre steht. Das geht nicht, ne? Da muss man sowas verbrüdert.
Verstehe.
Ja, also ist vollkommen klar. Aber den nächsten Herrn, über den wir jetzt sprechen wollen, den kenne ich nicht, mit dem bin ich auch nicht per Du.
Den kennt ja keiner.
Das ist nämlich der neue Microsoft-Chef.
Ach, den kannte ich auch nicht.
Die Stelle war ja doch überhaupt ein paar Wochen vakant oder Monate vakant, nachdem der Herr Haupter dann nach China ist.
Mhm.
Und der Nachfolger heißt Illek und kommt von der Deutschen Telekom.
Das ist ja schon das zweite Mal, dass der Microsoft-Deutschland-Chef von der Telekom kommt, ne? Der Achim Bergwehr.
Ja.
Richtig. Kam ja auch von der Telekom.
Ja.
Offensichtlich haben sie gedacht, was einmal funktioniert hat, das kann auch ein zweites Mal gut gehen.
Ja, oder der Headhunter hat da guten Draht rein
zur
Telekom.
Aber immer noch keine Frau, ne? Also
obwohl Microsoft, die einige hätten, ne?
Ja, ich sag ja, Microsoft wird ja oft dargestellt, so immer die frauenfreundliche Company und da, wo auch eben Frauen Karriere machen können. Aber ganz, ganz, ganz oben, da haben sie noch keine Frau.
Nee.
Ich weiß gar nicht, würde mich mal interessieren, ob die überhaupt in irgendeinem Land Microsoft eine Frau an der Spitze hat. Eine
Chefin.
Zumindest nicht, dass ich jetzt wüsste.
Nicht, dass ich wüsste.
Nee.
Aber ich glaube, zu Frauen in Top-Positionen kommen wir gleich noch.
Kommen wir noch?
Ah ja, da kommt noch eine. Das ist richtig, ja.
Du bist so strukturiert, Michael. Ich finde das toll.
Ja, ist vorbereitet. So, der Klaas de Vos ist...
Donnerwetter. Klaas de Vos ist zurück. Fand ich total interessante Meldung.
Mhm.
Entschuldigung, dass ich jetzt so reingequetscht bin. Weil Klaas de Vos ist früher, und zwar vor 10 Jahren oder sowas, Chef von Western Digital gewesen in Deutschland. Also das ist ein alter Bekannter, der jetzt in der Branche zurück ist. Ich weiß allerdings gar nicht, was er in der Zwischenzeit gemacht hat. Der war irgendwann einfach mal verschwunden, ist ein Holländer und war lang in Deutschland hier bei WD.
Okay.
Und recht erfolgreich unterwegs.
Mhm.
Und ein anderer, der Buffalo unlängst verlassen hatte, nämlich der Andreas Arndt, der ist gewechselt zu Littlebit. Als Chief Marketing Officer?
Als Marketingleiter finde ich auch einen interessanten Zug. Vor allem vor dem Hintergrund, dass die Littlebit ja massiv ausgebaut hat. Also Littlebit in der Schweiz hat ja zuerst die MemQ, also die ehemalige COS Memory übernommen und hat jetzt in München noch eine Truppe sitzen, die früher für Bell Micro, so jetzt nichts verwechseln, für Bell Micro Festplatten verkauft haben. Also da bei der
Hormus Littlebit, ist ja dort auch hingegangen.
Der Hormus ist in der Schweiz.
Von der Actebis gewechselt.
Ist in der Schweiz fürs Geschäft zuständig und in München, da fallen mir die Namen nicht ein, aber das ist ein sehr bekanntes Team, die für die Bell gearbeitet haben.
Mhm.
Mehrere Leute. Und die müssen wirklich viel auf die Beine stellen, weil das ist doch ein ganz schöner Apparat, den die mittlerweile da stehen haben.
Ja.
Also
ja.
Muss man wirklich sagen, die haben großes Vor. Und interessant ist dabei auch, wo jeder sagt, so Komponentendistribution, alles schwierig und Komponentengeschäft überhaupt. dass hier ein Distributor hergeht, aus der Schweiz getrieben und sagt, wir wollen mit Speicher, und zwar im Sinne von nicht SAN-Systeme oder sowas, sondern mit Speicher im Sinne von Festplatten, SSDs, richtig ein großes Rad drehen und hier richtig was bewegen. Mhm. Hätte vor einigen Jahren hätten die meisten gesagt, das ist doch gar nicht mehr möglich, geht doch gar nicht. Und die schicken sich jetzt an, das zu beweisen. Ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Mhm. Und ich wünsche denen da auch wirklich viel
Erfolg. Es gab ja noch einen Wechsel von Buffalo zu Western Digital, also umgekehrt, nämlich die Jana Grosse.
Richtig. Die hat auch gewechselt, ne? Die haben wir bei euch auf dem Kongress getroffen, da wusste ich das noch gar nicht. Ja. Die hat umgekehrt gewechselt. Richtig. Genau.
Mhm. Hier steht was Kurt Früh, CEO von Little Bit.
Kurt Früh?
Kurt Früh ist,
den kennen wir doch noch.
Kurt Früh ist der ehemalige COS-Besitzer. Ist der ehemalige COS-Besitzer. Ja. Der mischt im Management bei der Little Bit mit.
Tatsächlich?
Ja. Ich traf den neulich mal auf einer Veranstaltung.
Aha.
Dann eine.
Also der ist auch im Tagesgeschäft da aktiv.
Oh.
Ist wirklich ganz interessant.
Bei der nächsten Personale, da habe ich schon mal ein bisschen kurz gestutzt, weil nämlich der Stefan Herrlich als Siemens Manager zu Lancom ging oder geht.
Warum hast du da gestutzt?
Da habe ich aber länger gestutzt.
Ich mir gedacht, was macht denn Herrlich bitte bei Lancom?
Konzernmensch Herrlich.
Eben.
Das ist eine große Organisation, Politiker.
Also wer einmal bei dem war, der hat ja so immer so ein Vorzimmer gehabt, so ein Fußballfeldgröße, ne? So wirklich ganz repräsentativ und so weiter.
Ja, ich seh das
Vorzimmer
genauso.
Und was weiß ich. Und jetzt ist er bei diesem mittelständischen
und
hemdsärmlich hätte ich jetzt feiner gesagt, sind sie nicht wirklich,
aber nee, bei der Lancom. Aber sehr familiär sind sie. Das ist so ein richtig so eingeschworenes Team.
Also ich habe genauso gestutzt wie ihr auch und ich teile also auch eure Überlegungen, weil das sind schon unterschiedliche Welten, ob du halt in so einem Konzern bist oder ob du in einem inhabergeführten kleineren mittelständischen Unternehmen bist. Da haben schon viele, die das vorher gemacht haben, sind da gescheitert. Also legendär sind ja die Manager, die halt zum Beispiel aus der Industrie auch zu Bechtle gegangen sind.
Es gibt auch andere Beispiele.
Die haben also sich nach kurzer Zeit echt umgesehen, weil das doch anders ist. Mhm. Ne? Da hast du nicht irgendwie 5 Assistentinnen, die dir die Flüge buchen und so weiter und so fort und dir ja alle möglichen Dinge hinterher tragen, sondern da musst du halt vieles einfach selber machen. Ne? Und ja, das sind schon unterschiedliche Welten.
Aber ein Kollege, der Ronald, der hatte eine Begründung.
Nämlich?
Also der hat gesagt, ja, ihm ist das eigentlich schon klar, weil nämlich der Lancom-Chef, Ralf Könzen, was der gar nicht so gerne macht, ist zu den großen Kunden rauszugehen und so weiter.
Okay.
Und da braucht er, also so ist zumindest seine Vermutung, da braucht er sozusagen einen Gruß August, also jemand, der der das einfach gerne macht, ne? Der da gerne zu diesen Konzernkunden geht, zu den Großkunden geht, ne, auf dieser Höhe auch unterhalten kann. Und Könzen ist eigentlich eher.
Ja, der Ralf ist so eher.
Der kommt ja auch eher so aus dem Bereich, aus dem technischen Bereich.
Der ist Techniker, der interessiert sich für ganz andere Dinge. Der ist eher introvertiert.
Ja, genau.
Also,
und insofern haben wir gesagt, ob man da mit ihm sozusagen die Speerspitze im Vertrieb, ne? So in dem Zusammenhang macht es durchaus Sinn,
meiner Meinung nach. Und es ist, darf man nicht vergessen.
Und der wird wahrscheinlich in München auch sitzen, gehe ich stark davon aus, ne?
Ehrlich?
Vermute ich mal.
Also, das finde ich.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Herrlich nach Aachen geht.
Ja, zumindest müsst ihr pendeln. Aber wenn du den Job hast, musst du zumindest ab und an in Aachen sein.
Natürlich. Das kannst du ja nicht weit ab. Sonst hast du gar keine Chance.
Wobei, ich weise darauf hin, damit ist die ursprüngliche Konstellation wiederhergestellt, also in Anführungszeichen wiederhergestellt, denn am Anfang sind die ja gestartet mit dem Uli Prinz als Vertriebsvorstand und dem Ralf Konzen als Technikvorstand oder als Technikgeschäftsführer. Aha. Die waren 2 Geschäftsführer.
Richtig, ja.
Und dann sind die irgendwann in die Krise gerauscht. Da hatten sie sehr schnelles Wachstum und dann irgendwie gebremst. Ja. Und dann ist der Uli Prinz raus. Und seitdem war die Stelle eigentlich vakant.
Richtig.
Und ich glaube, das war schon länger mal geplant, das wieder zu besetzen. Und
hat sich offensichtlich angeboten.
Und hat sich dann so, sagen wir mal so, vom Hintergrund ist es ja schon. Der Herrlich hatte den richtigen Hintergrund für so ein Netzwerkladen.
Ja, der kennt ja auch die Leute.
Der ist gut verdrahtet in der Branche. Der kennt die Kunden, ja klar.
Insofern denke ich auch, kann das von Lancome nur dienlich sein.
Zu Lancome gibt es ja noch folgende nette Story der Tage, und zwar, die sind ja gerade 10 Jahre alt geworden.
Ja.
Ja.
Dann haben sie eine große
Aktion gemacht. Die haben die Party gemacht, die mit dem Bürgermeister und...
Vor allen Dingen, sie haben jetzt eine Suchaktion im Channel gemacht. Wer hat den ältesten LAN-Com-Router?
Ja, richtig.
Da war ein riesen Wettbewerb. Der älteste LAN-Com-Router ist 17 Jahre alt.
Ach so.
17 Jahre. War wohl noch aus Elsa-Zeiten, aber als LAN-Com gelabelt.
Echt? Hatten die bei Elsa ein Label LAN-Com?
Anscheinend.
Aha, also das wusste ich nicht.
Also die sind ja aus Elsa hervorgegangen.
Ja, ja, das ist klar. Die
waren ja alle mal Elsa.
Ja, nein. Das war meines Wissens nach die Devolo.
Beide. Ja, ja.
Das eine war so die Consumer-Schiene und das andere war die Professional.
Ja, okay, dann wird ein Stück.
Doch. Der Tim Bunger, das ist gerade so ein Systemhaus in der Gegend Oldenburg, der hat dann den 17 Jahre
alten. Der hat den aufgetrieben oder was?
Ach komm. Ja, der soll noch bis vor kurzem gelaufen sein.
Ja, kann man vorstellen.
Ja, das ist deutsche Wertarbeit.
Dann gab es wieder Aderlass bei LG.
Oh je, schon wieder.
Da ist der Home Entertainment Chef weg. Ich habe mir den Namen jetzt hier gar nicht aufgeschrieben. Und ich weiß ihn auch nicht mehr. Habe ich auch nie was mit zu tun gehabt.
Krömke oder so ähnlich. Krömke. Was wir hier noch gar nicht drin stehen haben bei NEC, Kirsten. Ist ja der.
Peter Kürsken.
Kürsken, genau.
Kürsken, ja.
Kürsken. Bei NEC ist ja der Lutz Hartke weg. Mhm. Und der Lutz Hartke, der war immer, den fand ich immer sehr gesetzt bei NEC. Das war so eine Kontinuität in dieser schnelllebigen Branche. Und der ist von jetzt auf gleich weg gewesen. Anscheinend Management-Umstrukturierung.
Dann hat es einen Chefwechsel gegeben bei der Comparex.
Ja.
Da ist der Damian.
Ja.
Da ist der Damian?
Nein, ich wollte dir das Wort übergeben.
Ja, also, was soll ich dazu sagen?
Hast du den nicht angeschrieben?
Ja.
Kann ich mich doch daran erinnern.
Ja, hatte ich gemacht. Ich war ein bisschen überrascht. Nicht über den Chefwechsel, sondern die hatten ja geschrieben, das sei lang geplant gewesen.
Ja.
Ich habe das aber in meinem Archiv, in meinen Unterlagen nicht gefunden, dass das lang geplant ist. Ich habe die Vermutung, das ist jetzt hinterher
lang geplant.
gewesen. Also, keine Ahnung, die Hintergründe weiß ich nicht. Vielleicht ist es ein ganz normaler Vorgang, keine Ahnung. Schauen wir mal.
Ja, zunächst ist doch der Geschäftsführer dort weg,
der Geschäftsführer?
Ja, wie heißt er denn von der Comparex?
Hatten wir da nicht drüber berichtet?
Ja, natürlich hat man darüber berichtet, fällt mir der Name jetzt nicht
ein. Das ist schon länger her.
Du meinst den CEO, nein, oder?
Nee, eben nicht den CEO. Jetzt muss ich echt selber, kann er mal parallel. Schattenredaktion.
Ja,
Schattenredaktion. Klaus Elsbacher?
Nee, eben nicht den Elsbacher. Nee. Der Elsbacher ist ja der CEO gewesen, also der Vorstand. Und der Nachfolger, ach Mann, fällt mir jetzt echt nicht ein. Der ist kurze Zeit vorher gegangen. Na egal. Findet jetzt bestimmt dann irgendwann einer. So, dann gab es Gehen und Kommen von Bob Mansfield. Das hast du, glaube ich, mal eingetragen, Michael, oder?
Richtig. Ja. Das ist eine Sache, die habe ich für total spannend empfunden. Der Bob Mansfield, das war so der Hardware-Chef von Apple.
Ja.
Der hat dann gesagt, ich habe genug, ich gehe in
Rente. Der wurde dann abgekündigt.
Der wurde abgekündigt.
In so einem komischen Nebensatz war das, in so einer Mitteilung. Ja,
nicht nur, also so wie ich das gelesen habe, der wollte wirklich in Rente gehen. Er hat gesagt, ich habe mein Haus abbezahlt, ich gehe jetzt zum Angeln.
Mhm.
Und 14 Tage drauf wird er wieder eingesetzt.
Ach.
Ja.
Ah, okay, da kann ich mich noch dran erinnern. Ja.
Und das habe ich für total seltsam empfunden. Mit großem Trara verabschiedet.
Mhm.
Und kurz drauf, anscheinend, warum auch immer, hat man ihn trotzdem wieder gebraucht. Und dann bei der iPhone 5 Vorstellung, dann war er
so. Da war er auf der Bühne gestanden.
Ja, zumindest in dem Video haben sie ihn gezeigt.
Ja, ja. Ich glaube, der war auf der Bühne nach dem, als Zweiter oder
Dritter. Also ohne den scheint es irgendwie nicht gegangen zu sein.
Und ich habe aber keinerlei Hintergründe dazu.
Nein.
Irgendwo gesehen, gehört, gelesen, nichts, gar nichts. Ganz
komische Presseerklärungen.
Mhm. Ja, vielleicht ist er unersetzbar.
Wahrscheinlich. Dann ist zurückgetreten der Chef von OCZ. Für alle, die nicht kennen, die machen vorwiegend SSD, ne?
Die machen
Speicher.
Die machen SSDs und machen so SSD-Beschleunigerkarten.
Die kommen wohl aus dem Gamer-Eck.
Ja. Ursprünglich
Speicher, aus dem Gamer-Eck,
ja. Speicher-Overclocking.
Ja,
genau. Speicher-Overclocking, ja. Da kommen die her. Ja. Und die haben zugekauft eine Bude aus Israel, mhm. die diese Beschleunigergeschichten machen und so Caching-Software und solche Geschichten. Und haben jetzt, wir haben doch neulich berichtet über einen Georg Dietsch, der bei OCZ jetzt Professional Channel aufbauen soll.
Richtig,
letzte oder vorletzte Sendung.
Ja, genau.
Genau. Es gab neulich übrigens das Gerücht, dass Seagate an OCZ interessiert wäre. Hat sich aber nicht bestätigt. Oder hat sich bis jetzt nicht bestätigt. Kann ja alles kommen.
Ja,
als Ergänzung wäre das für einen Festplattenhersteller durchaus sinnvoll,
ja.
sich Richtung SSD zu orientieren.
Ja. Und der Robert Young-Johns, spreche ich den so richtig aus? Young-Johns? Ich glaube schon, ne?
Vermutlich, ja.
Der ist gewechselt von Microsoft zu HP.
Genau.
Da weißt du mehr Bescheid, Michael. Ja, habe ich nicht verfolgt, habe ich gar nicht mitbekommen.
Also das...
das ist ein interessantes Thema.
Ein ganz spannendes Thema. Und zwar, da gab es ja den Kollegen Lynch.
Der Chef von... der teuer zugekaufte Chef von der Autonomy war.
Von Autonomy, diesem Softwarehersteller, der da um 10 Milliarden gekauft wurde. Der relativ spontan von heute nach morgen das Unternehmen dann verlassen musste.
Mhm.
Und jetzt hat man auch hier wieder einen Microsoft-Kollegen geholt. Und das ist jetzt das zweite oder dritte Mal, dass HP von Microsoft irgendjemanden nimmt.
Mhm.
Der
an exponierter Stelle.
An exponierter Stelle. Der
an exponierter Stelle.
Also der Chef der Technologiesparte, der ist ja auch von denen.
Der COO kommt auch von Microsoft. Der zweite Mann hinter der Mac Whitman,
ja.
ist auch ein Microsoftie. Also Microsoft gewinnt zunehmend am Einfluss, könnte man so sagen. Ich weiß nicht, ob es stimmt.
Man weiß nicht, ob es stimmt, ob die da noch Kontakte zum alten Arbeitgeber haben oder nicht.
Also ich las jetzt ein Interview mit dem Chef der Software-Sparte, der kommt von Oracle, IBM und Oracle. Und der Autonomy-Chef, der neue, kommt von Microsoft, was ich interessant finde. Weiß gar nicht, ob das so zu Autonomy, zu dem ganzen Geschäft passt. Bei Autonomy ist das sehr wissenschaftlich ausgerichtet. Die haben so einen Haufen Mathematiker irgendwo in Cambridge sitzen, die da Algorithmen entwickeln.
Mhm. So dieses also, Big Data-Zeug, ne?
Das ist so Datenstrukturen, da weißt du mehr drüber.
Ja, da geht es in der Hauptsache um nicht strukturierte Datenbanken.
Mhm.
Also nicht irgendwelche SQL-Datenbanken oder so wie man halt heute sucht, sondern die 98%, die eben nicht strukturiert irgendwo auf irgendwelchen Festplatten lagern, irgendwelche E-Mails, irgendwelche Musikdateien und ähnliches.
Mhm.
Und um interessante Suchalgorithmen, wie findet man Daten in unstrukturierten Datenstrukturen?
Mhm.
Ich habe so einen Vortrag noch von dem Lynch einmal gehört, bin die erste halbe Stunde beinahe eingeschlafen, weil ich nicht verstanden habe, was er sagt. Und dann reißt er irgendwann so ein Tablet-PC raus und zeigt das Zeug und dann ist man vom Stuhl gefallen, wenn er so, keine Ahnung, mit dem Tablet-PC auf ein Kinoplakat hinhält und der Tablet-PC erkennt, das ist der und der Film und es kommt ein Trailer dazu oder er wird das Ding auf den Andreas halten und dann kommt Brille, der und der Hersteller.
Filmmann.
Von der Team.
Headset von Pullover von ja. mit Link zu Amazon zu bestellen und ähnliches, also ganz spannende Sachen.
Den müssen wir mal raussuchen, der steht noch online, den habe ich auch mal gesehen. Der steht als Video online.
Den
müssen wir mal raussuchen und einstellen, der ist wirklich sehenswert.
Mhm.
Der ist echt sehenswert.
Und solche Algorithmen, die sollen jetzt auch in die ersten Produkte reinkommen, also irgendwelche Scanner, die dann selber erkennen, was wird eigentlich eingescannt und
ja, Amazon macht es ja, den kannst du ja irgendetwas fotografieren und den dann hinschicken, da gibt's natürlich eine App dafür und dann kriegst du ein paar Sekunden später den Link zu dem Produkt auf Amazon, dass du es einkaufen kannst. Da habe ich aber gehört, sind Mechanical Turks dahinter, also eine riesen Bude voller chinesischer Angestellter.
Die müssen das raussuchen.
Die müssen sofort raussuchen. Also habe ich mal gehört. Also ich glaube nicht, dass die in der Technologie...
Ich glaube nicht, dass das vollhändisch ist. Das kann mir nicht vorstellen.
Und vielleicht, dass sie teilweise Sachen erkennen, aber
ich meine... Und den Rest nachschlagen.
Google kann ja auch einiges. Wenn du bei der Google-Suche kannst du ja auch ein Bild reinschieben in die Suchleiste irgendeines, dann sucht er ja auch, was das ist. Ne?
Also
das funktioniert übrigens ziemlich gut.
Die Otomani, die müssen auch schon relativ führend gewesen sein. Also die haben sehr viele OEM-Kunden gehabt.
Ja.
Wenn man das so ein bisschen...
Also die OEM-Kundenliste ist beeindruckend.
Wenn man Präsentationen sich das anschaut, das ist irre. Bis hin zu IBM war wohl ein sehr wichtiger Kunde von denen.
Mhm. Ja, IBM ja. Smarter Planet, glaube ich.
Ja, jetzt nochmal abschließend das die Frage dazu, weil ihr...
Ach so, der ursprüngliche Punkt ist eigentlich der. Wir hatten doch mal gesprochen vor Zeiten über Leo Apotheker, den geplanten Verkauf der PC-Sparte. Mhm. Und es könnte ja Microsoft irgendwie dahinter stecken. Hatten wir doch vor ewigen Zeiten mal
gesprochen. Ja, ging ja auch um das Thema WebOS und
genau, warum man WebOS da nicht dürfte und diese ganzen Geschichten. Und jetzt ist doch ganz interessant zu sehen, Apotheker fliegt raus, Whitman kommt rein und plötzlich tauchen an interessanten Stellen in dem Unternehmen leitende Microsoft-Mitarbeiter auf. Das ist ja nicht irgendwer. Der Typ, der Autonomy vorsetzt, ist, glaube ich, der ehemalige Nordamerika-Chef von Microsoft. Mhm. Und der COO ist, glaube ich, der ehemalige Windows-Chef von Microsoft. Also richtig, das sitzt ja an sehr exponierter Stelle. Die Assoziation ist, es gibt ja noch ein Unternehmen, bei dem das so ähnlich gewesen ist. Nokia.
Richtig,
ja. Genau. Und bei Nokia hat man sich ja schon schwer engagiert. Und jetzt könnte man natürlich den Gedanken weiterspinnen, sagen, okay, Microsofts größter Kunde und größter OEM, der für die größte Verbreitung sorgt, ist HP.
Ja.
Und jetzt muss man natürlich auf der einen Seite schauen, dass da nichts anbrennt, mhm, aber man muss da noch ein bisschen Hilfestellung leisten. Und dann ist da am Ende noch die Ankündigung von der Whitman, ja, wir machen jetzt wieder Telefone und Tablets, ja, das kommt jetzt alles wieder. Ja. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, mit Schützenhilfe von Microsoft, die da schon mal ein paar Leute platziert haben, kommt dann vielleicht die Nokia-Übernahme, wenn Nokia den ganzen Netzwerkkrempel, den sie mit Siemens zusammen haben, irgendwie vom Haxen hat und da wird dann was passieren. Und das könnte ich mir gut vorstellen, dass das so kommt. Okay. Also es ist einfach auffällig, dass hochrangige Microsofties bei HP in leitende Position auftauchen. Mhm. Ich finde das erstaunlich. Und diese Autonomie-Sachen, das ist was ganz anderes als Microsoft macht.
Ja, sicherlich.
Und die Autonomie, was denen ja zur Last gelegt wurde, ist, das Geschäftsmodell ist sehr, das Geschäft, was sie machen, ist sehr projektorientiert und sehr anwendungsorientiert. Das heißt, man geht bei einem Kunden rein, jetzt könnte es sein, dass bei Amazon da auch Autonomie irgendwo dahinter ist, und macht mit dem Kunden zusammen die Anwendung. Mhm. Und HP will ja eigentlich das Ganze andersrum haben und sagen, wir stellen die Plattform zur Verfügung und dann wollen wir 25.000 Entwickler draußen, sollen sich dann da drauf stürzen und sollen dann ihre Entwicklungen drauf machen. Mhm. Und das versuchen die ja gerade umzubauen. Und das ist ja auch so ein Plattformgeschäftsmodell, wie eine Microsoft zum Beispiel hat. Also das ist so eine ganz andere Orientierung. Weiß ich nicht, ich finde es interessant. Man sollte es verfolgen.
Ja. Hört sich an wie ein Spionagefilm, so wie du das erzählst. Also ich glaube, du siehst da ein bisschen mehr drin, als tatsächlich drin steckt. Aber
ich bin ja nicht der Einzige.
Ist total spannend.
Es war schon viel Spekulation dabei.
Ja, es ist viel Spekulation dabei. Es ist einfach auffällig.
Ja, das.
Es ist einfach sehr auffällig.
Aber auf der anderen Seite, wenn ein Unternehmen, sagen wir mal, Not hat, ja, und erkannt hat, wir haben vielleicht im Management Defizite, die wir abstellen müssen, dann sucht man natürlich im Umfeld, wo sind geeignete Manager oder auch Managerinnen, die diese Position ausfüllen können.
Völlig klar. Und dazu total frustriert sind und froh sind, wenn sie rauskommen.
Möglicherweise. Und dann macht man denen ein Angebot und dann sagen sie vielleicht ja.
Aber jetzt ist ja hier eine spekulative Unterschwingung zum Thema Microsoft gerade über den Tisch gerutscht.
Ja, durchaus. Ich meine, wir erinnern uns dran, haben wir überall lesen können, war doch in Forbes die große Umfrage, 10 Manager, die eigentlich sofort gefeuert gehören.
Genau, Steve Ballmer. War
Steve Ballmer an erster Stelle gestanden.
Ja,
ne? Und der hat ja durchaus viele Kritiker. Ne? Und wo man sagt, seit er dort oben ist, geht es nicht wirklich voran. Und wurden ja auch ganz grobe und schwere Fehler gemacht. Kennen wir ja alle, haben wir schon zigmal drüber gesprochen. Ja. Also von daher kann man auch in diese Richtung spekulieren.
Stimmt.
Ist nicht verboten.
Nee, aber ist langweiliger.
Ja, das stimmt allerdings.
Wir wollen noch mal anstoßen. Michael,
ja, komm, das machen wir mal.
Wir trinken natürlich wie immer Club Mate und Michael hat vorhin erzählt, er hat sich in seinem lokalen Getränkedealer mal vorher eine Flasche gezogen. Ne?
Ja, du musst schon wissen, hast du auf mich hier zuguckt.
Genau. Mir ist der Name jetzt im Übrigen wieder eingefallen, ist der Walter Denk. Walter Denk war der
Von Comparex.
Von Comparex war dort der
deutsche Walter Denk.
Ja, Walter Denk. Und der hat ja Comparex auch verlassen im Juni diesen Jahres. Und da hat ja der von Datalog Achim Herber hat ja dann seinen Posten übernommen. So war das. Jetzt bringen wir es wieder zusammen. Hat die Schattenredaktion eigentlich geantwortet?
Ach so, da habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr reingeschaut.
Nicht, dass die da alle schon lange posten.
Prost.
Prost. Naja, gut. Okay, gut. Dann mache ich jetzt wieder meinen Themenplan. Ja, dann, weil wir vorhin gerade gesprochen haben, Frauen ganz oben an der Spitze
genau. in
großen Konzernen, da gibt es jetzt tatsächlich etwas, nämlich die Frau, deren Vorname ich jetzt gar nicht weiß, und ich hoffe auch, ihren Namen richtig auszusprechen, Rometty. Oder Rometty. Rometty hätte ich jetzt gesagt. Der Amerikaner würde wahrscheinlich Virginia Rometty. Virginia. Die übernimmt sozusagen die ganze Macht bei der IBM. Die löst jetzt den Palmisano endgültig ab, der ja schon längere Zeit tatsächlich angekündigt hat, dass er dort allmählich aussteigen möchte. Und insofern haben wir jetzt tatsächlich bei einem sehr, sehr großen IT-Konzern mal wieder eine Frau an der Spitze. Gab es ja schon einige.
Ja, momentan
gibt's so
die zwei größten
Konzerne. Genau. Whitman
werden von Frauen geleitet.
Ja, stimmt, richtig. Dann haben wir noch die Meldung, dass der Alexander Lodenkämper, kennt vielleicht der ein oder andere, der kommt, Max Data war der früher mal.
War früher Vertriebler bei Max Data und dann zuletzt Vertriebsleiter bei Kaseya in Dortmund.
Die machen so Remote-Management-Lösungen, die Kaseya. Und der ist jetzt zu Arrow gewechselt.
Genau, und macht er das und baut da das Cloud-Portal für Deutschland, den Vertrieb auf.
Genau. Tolle Lösung, haben wir das letzte Mal schon drüber gesprochen.
Ja. Ganz interessant. Jetzt habe ich noch einen kurz eingeschoben. Und zwar, wir hatten es ja vorher schon kurz vom Stefan Herrlich von Zen.
Ja.
Und das schiebe ich jetzt einfach mal als Frage ein, weil ich bin nicht so richtig schlau draus geworden. Eben ändert Klaus Hommer bei Zen Interim Marketingleiter sein Xing-Profil und schreibt, dass er genau bis heute Senior VP Marketing und Communications bei der Zen ist, nämlich 9/2012. Das heißt, ab 10/2012 macht er dann wieder entweder was anderes oder sein eigenes Ding. Der hat ja eine eigene Firma noch zu laufen.
Genau.
Also anscheinend ist er da raus. Klaus Hommer, stimmt das so? Muss ich jetzt mal, frage ich jetzt mal so nach draußen. Mal schauen, ob eine Rückmeldung kommt, würde mich wirklich interessieren. Gut, war ja Interim geplant. Ich glaube, um die Cebit drum hat er den Job übernommen oder Anfang des Jahres.
Richtig, ja.
Genau, das wollte ich gerade noch loswerden.
Dann machen wir einen ganz eleganten Übergang jetzt in Richtung Distribution, weil wir mit den Personalien fast durch sind. Eine Personalie, über die wir noch ein bisschen sprechen wollten, die auch durchaus für Überraschung gesorgt hat in der Branche, der Michael Urban übernimmt eine Spitzenposition auf europäischer Ebene bei TechData.
Ja.
Den hatte, glaube ich, so niemand auf dem Plan, oder?
Also für mich war das eine super Überraschung, muss ich sagen. Taucht da plötzlich der Michael Urban wieder auf. Nach 10 Jahren Abwesenheit. Früher war er bei Actebis.
Genau.
Also sehr lange, eigentlich den Großteil seiner beruflichen Laufbahn war er bei. Ja. Bei Actebis nach dem Studium hat er da, glaube ich, angefangen und dann ist er auch da geblieben und hat es ja bis zum ersten Mann gebracht. Und dann ist er ja dann irgendwann ausgestiegen. Ich weiß gar nicht mehr, wisst ihr noch die Hintergründe, warum er da weg ist?
War das nicht das Thema Targa, was dann da im Zusammenspiel war mit der Eigenmarke, wo er sich dann ein Stück weit auch drum gekümmert hat?
Und
dann war doch das Geschäft mit Lidl.
Er hat dann Targa. Was er
dann auch gemacht hat und.
Ja, das hat er dann ja übernommen, aber warum der bei Actebis raus ist, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ob er damals gesagt hat, mir reicht's jetzt mit der Actebis, jetzt mache ich was anderes. Ja,
ich glaube, er hat da seine Chance mit Targa gesehen und ist deswegen raus.
Er hat Targa rausgekauft. Definitiv war das so.
Ja.
Warum das allerdings so gewesen ist, ist schwer zu sagen. Da waren die Hintergründe auch nicht so wirklich bekannt.
Doch, Actebis wollte Targa nicht mehr weitermachen.
Ja, diese Hintergründe schon, aber warum genau er dann mit der Targa zusammen raus ist, sind die Hintergründe nie so richtig bekannt gewesen, also mir jedenfalls nicht.
Also soweit ich weiß, wollte er mit Targa sowas wie Medion
aufbauen. Definitiv. Ja, und die Chance war ja gut und dann Targa sollte ja der Lidl-Lieferant werden.
Genau.
Und Medion war dann halt der Aldi-Lieferant.
War es auch.
Und ich denke mir, das ist gar nicht so schlecht gelaufen. Ich denke, die Targa gibt es auch noch. Also zumindest online gibt es sie noch.
Ja.
Und interessant war aber, dass der Nachfolger vom Urbanweih, die Bärbel Schmidt, die dann die Aktebis komplett umgebaut hat. Mhm. Und die Aktebis war vorher auch nicht wirklich gut aufgestellt. Die Aktebis war extrem schmal in den Lieferanten. Die hatten, ich glaube, keine 100 Lieferanten. Und die Aktebis war sehr bürokratisch und sehr hierarchisch aufgebaut. Und die Bärbel Schmidt kam rein und die hat dann mal gesagt, ich mache da jetzt mal einen richtigen Distributor drauf. Ja. Draus. Mhm. Also da hat sich dann wirklich sehr viel geändert. Und von hinten rum gelesen könnte man auch sagen, war wohl nicht so erfolgreich, wie es hätte sein sollen. Aber schwer zu sagen, weiß ich nicht. Mhm. Kann nicht beurteilen. Diese Hintergründe sind nie so rausgekommen.
Aber es ist ja erstaunlich, dass man dann für so eine wichtige Position jemanden ja quasi reaktiviert, ja, der schon so lange wieder draußen war. Und ich habe da mit verschiedenen Leuten mal darüber gesprochen, wieso. Und dann war doch die Antwort die, dass es an wirklich geeigneten Kandidaten gar nicht so viele gibt, die so etwas machen können, die A, Distributionserfahrung haben und dann aber auch auf einer europäischen Ebene. Distributionserfahrung haben. Und man hatte also durchaus schon gesucht nach jemanden und die Tatsache, dass man dann Michael Urban genommen hat, zeigt für mich auch, dass es wirklich nicht so ganz viele, dass man da kandidatenmäßig echt nicht aus dem Vollen schöpfen kann.
Ja, aber er ist ja eigentlich schon längere Zeit raus aus dem Distributionsgeschäft.
Ja, sicher.
Was hat er denn die 10 Jahre über gemacht? Ich kann mich irgendwie an Maßhemden irgendwas mal erinnern.
Das war, glaube ich,
die letzte Station, ja.
U-Taylor oder wie die heißen.
Ja,
genau. Ja, und diesen Targa-Dings hat er da gemacht.
Richtig,
ne?
Ja. Also der Michael Urban wird jedenfalls, da haben wir uns mal kundig gemacht, oder seine Aufgabe wird sein, auf europäischer Ebene mit Herstellern zusammenzuarbeiten, da den Kontakt ganz einfach zu halten, wenn es um europäische Anliegen auch gibt. Viele haben sich ja dann sofort die Frage gestellt, muss denn der oder wird denn jetzt der Michael Dressen beispielsweise an den Michael Urban berichten müssen? Dem ist nicht so. Der Michael Urban hat dort eine gesonderte Position sozusagen und macht eben dort ein Stück weit die Koordination und soll eben auch dafür sorgen, bestimmte Prozesse, die europäisch greifen sollen, zu koordinieren. Das ist wohl sein Job, so wie ich es verstanden habe.
Wobei mir hat jetzt die Woche gerade ein Hersteller erzählt, naja, ich weiß aber nicht, ob es stimmt, aber es klang auf jeden Fall plausibel und auch interessant. Die Initiative wäre wohl den Einkauf in Barcelona zu zentralisieren, europaweit.
Ja.
Was ich ein sehr gewagtes Ansinnen finde. Also ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht
genau. Wieso gewagt?
Weil die Länder und die Portfolios in den Ländern doch deutlich unterschiedlich sind.
Ja, aber die Hersteller wollen das zentralisiert haben. Oder?
Da bin ich mir gar nicht sicher. Es gab doch diesen Schritt unter dem und deswegen auch gewagt, den Schritt unter dem, wie hieß denn der, aus Huber.
Huber.
Unter Huber. Der hat den Einkauf ja umgezogen nach Österreich. Und das war aus irgendwelchen steuerlichen Erwägungen oder sowas. Das hatten die den Herstellern nicht richtig kommuniziert. Was dann zur Folge hatte, dass die Hersteller plötzlich eine Situation hatten, der Vertriebsmann für Österreich war plötzlich der Größte. Und das hat dann die bei den Herstellern die ganze Planung umgeworfen, weil man nicht kommuniziert hatte. Ich glaube, dass sie den Fehler nicht wiederholen, aber ich halte das trotzdem für einen gewagten Schritt, über das gesamte europäische eine Einkaufsorganisation drüber zu setzen. Also das ist nichts Einfaches.
Also meinst du wirklich, dass es da vordergründig um das Thema Einkauf geht?
Ja, also wurde mir gesagt. Mhm. Und es wurde mir auch gesagt, sie hätten den Einkaufsverantwortlichen, ich habe den Namen leider vergessen, in Deutschland rausgeschmissen.
Also ich,
ja?
Jetzt kurz, ich habe den Namen vergessen, weil ich kannte den auch nicht.
Aber muss aber ewig dabei
sein. Also nach den Informationen, die wir haben, geht es wirklich punktuell darum, es gibt bestimmte Hersteller, die auf Europaebene bestimmte Dinge planen oder machen wollen. Und da braucht man eben auch einen auf der europäischen Ebene, den man als Counterpart dann beim Distributor hat.
Das ist
die Aufgabe. Das gilt aber nicht für alle Hersteller, sondern nur für diejenigen, die europäische Anliegen
haben. Hatte ich auch so verstanden. Ich war dann bloß ganz erstaunt, als mir ein Hersteller genau die andere Geschichte erzählt hat.
Heißt es jetzt dann, Urban macht Einkauf und Dressen Verkauf?
Das würde, das so ähnlich würde es.
Nee.
Nee, so glaube ich auch nicht, dass
nein,
es so ähnlich
ist. Nein. Nee, das ist Michael ja Dressen ist nach wie vor Länderchef von Deutschland und Österreich, dafür ist er verantwortlich. Und der andere Michael, der Urban, der macht europaweit sein Broadline-Business, wofür er da gerade verantwortlich ist. Der Dressen, der berichtet auch nicht an ihn. Die Position vom Urban ist auch nicht neu, die gab es vorher auch schon. Das hatten ein Spanier gemacht. Ja, ich, den Namen habe ich jetzt vergessen. Und
Lopez.
Bitte?
Lopez.
Ja, wahrscheinlich.
Bestimmt.
Also, nee, ich glaube, die muss man halt beziehungslos, hätte ich jetzt fast gesagt, so nebeneinander.
Ja, ich glaube, da wird jetzt einfach mehr reininterpretiert, ja, als an der Sache ist, wie du richtig sagst. Die Stelle war vakant, der ist ausgeschieden, hat man Nachfolger gesucht und das macht er. Und offensichtlich ist das eine Stelle, die jetzt nicht so von der Bedeutung ist, weil sonst hätte man von seinem Vorgänger auch schon mal was gehört. In irgendeiner Form, den kennt aber überhaupt niemand.
Ne, das stimmt, also, der war aber auch relativ klein. Von der Körpergröße her. So. Ja. Okay. Haben Sie so gehört. Vielleicht hat man den einfach übersehen. Ja, also,
wer weiß. Wer weiß. Also, ich hätte jetzt auch gesagt, jetzt gilt es erstmal abzuwarten, ob man denn von dem Michael Urban in nächster Zeit irgendwann etwas hört.
Ja, vielleicht. Und, also, wir haben ja jetzt bald hier diesen Kongress in beziehungsweise das Forum,
richtig,
von TechData hier. Ja. Vielleicht ist er ja da in München.
Würde ich mal von ausgehen, dass er da ist. Also, ja, ich denke schon.
Das könnte.
Auf dem Vendor Summit habe ich mir sagen lassen, war er auch.
Den das kennt man dann. Den werden wir doch sicherlich auch wiedererkennen. Ich habe ja jetzt.
Mit Michael Urban.
Das Foto, ja, ansehe, ja, der sieht ja fast noch so aus wie früher, ne?
Ehrlich.
Also, oder?
Das ist ein altes Foto.
Ist das ein altes Foto?
Ja, sicher.
Ja, die Krawatte ist alt. Das Foto ist neu.
Wie seid ihr denn drauf?
Die Krawatte hat er früher auch schon gehabt.
Echt?
Das ist ja immer so gemein, wenn,
nee,
du,
ich
jemand,
hat, ich
wenn glaub, du jemand triffst und zu ihm dann sagst, die Krawatte steht in ehrlich gesagt jedes Jahr besser.
Das stimmt. Ich habe den auch seitdem nicht wiedergesehen, den Michael Urban.
Ich habe Michael Urban einmal getroffen auf der Osterkirmes. Das war vor 4 oder 5 Jahren.
Ja?
Ja, beim Bier.
Ja, ja.
Ja, aber
dem bist du doch sicherlich dann auch per Du, oder?
Ja, ja.
Ja, natürlich.
Ja, wir kennen uns ja schon ganz lang und haben schon diverse Biere zusammen getrunken, das ist so.
Ich glaube, der Michael Urban, das war derjenige, der mir bei Aktivis mal Hausverbot erteilt hatte.
Das Wieso das denn?
Ja, weil er einfach mit meiner Berichterstattung über Aktivis nicht einverstanden war.
Was hast du denn geschrieben? Hast du Angst, dass, ne, du gleich wieder das Hausverbot erneuert? Ja,
also so wie immer.
Ganz normal.
Hui. Lebst du ja in guter Tradition weiter fort. Also
nein, komm, nein, das kann man so nicht sagen.
Nee, kann man wirklich nicht sagen. Das stimmt schon. Aber wenn du es gerade angesprochen hast, Tech Data Forum, da findet ja interessanterweise, und das ist, glaube ich, ein Stück weit Novum, was jetzt Hausmessen von den großen Distributoren anbelangt, wird TechData dieses Mal parallel einen Kongress dazu stattfinden lassen. Mhm. Und da bist du ein Stück weit involviert, Damian. Erzähl mal ein bisschen was drüber.
Da bin ich tatsächlich ein bisschen involviert, was die Planung, die Vorbereitung und auch die Durchführung betrifft. Also der Michael Dressen, der hatte mich gefragt, ob ich da vielleicht ein bisschen helfen könnte. Und was jetzt das Forum betrifft, und ich hatte den Vorschlag gemacht, warum machen wir das nicht einfach mal ein bisschen peppiger noch, und mit einem Kongress dazu. Und eigentlich geht ein Kongress ja nicht da auf so einem Forum, also nicht innerhalb des Forums. Und dann haben wir halt überlegt, wie können wir es aber trotzdem machen, dass es gelingt, obwohl es eigentlich nicht funktioniert. Und wir machen, oder TechData macht jetzt das vor und ist diesen Kongress unter demselben Dach wie das Forum, aber abgetrennt.
Also räumlich abgetrennt.
Räumlich abgetrennt. Es gibt da halt keine Laufkundschaft oder so. Man muss sich anmelden. Und man muss auch einen kleinen Obolus entrichten von, glaube ich, 99 €. Der wird dann gespendet an eine karitative Einrichtung. Steht auch fest, kann man auf der Seite nachlesen. Der Kongress dauert nur einen halben Tag. Der fängt morgens um 9:30 an und ist um 1 Uhr zu Ende, sodass man dann also auch noch auf die Messe gehen kann, wenn man möchte. Es sind ein paar Programmpunkte, eine Diskussion zum Thema stationärer IT-Fachhandel, ein Auslaufmodell, Fragezeichen. Dann gibt es noch eine Runde mit euch zusammen, Journalisten, nämlich zur Frage, warum ist Bechtle erfolgreich und andere pleite? Zuerst hieß ADA. Die Überschrift, und ADA ist pleite, die waren ja insolvent, sind dann aber zwischenzeitlich ja übernommen worden von Rico. Und es geht halt in dieser Session eben um die Frage, ja, was muss ein System aus tun, um erfolgreich bestehen zu können am Markt? Und da hatten wir uns überlegt, wer kann diese Frage besser beantworten als die Jungs, die professionell die Szene seit vielen, vielen Jahren beobachten, also die Journalisten. Christian, da bist du dabei, Andreas, da bist du dabei, da ist noch der Kollege Frieber von der CRN dabei und der Harry Jakob von der IT Business News. Mhm. Und dann gibt es noch ein paar andere Programmpunkte, kann man auf der Homepage von TechData nachlesen. Einen heißen Stuhl wird es noch da geben. Also ich freue mich drauf, ich bin schon sehr gespannt. Ich hoffe, das wird eine gute Sache.
Und wir podcasten von da.
Und wir podcasten von da, muss auch man
noch.
Auch sagen.
Machen wir auch noch.
Ja. Am Nachmittag.
Am Nachmittag irgendwann fangen wir an.
Das wird ein interessanter,
so ist die Planung.
Ja. Interessanter Tag werden, glaube ich.
Ja, genau. Denke ich auch. Aber es ist toll, dass wir da die Gelegenheit mal wieder nutzen können, live von der Veranstaltung zu podcasten.
Mhm.
Wir
haben zweiter Channelcast live, ja.
Genau, wir haben das ja in Bochum mal gemacht bei der Synaxon Hausmesse.
Bielefeld.
In Bielefeld. Was habe ich gesagt? Bochum? Bielefeld gibt es ja auch nicht.
Nee.
Gibt es ja auch nicht.
Die sind heute übrigens auch wieder die Synaxon.
Heute, ja. Die Ordermesse, richtig. Da hatte mir der Andreas Wenninger noch geschrieben, ich soll ja noch schnell anrufen, er könnte mir schon erste Ergebnisse durchsagen. Die machen ja was ganz Neues da mit dieser Ordermesse. Werden wir aber sicherlich das nächste Mal drüber sprechen.
Sag mal, Michael, gehst du da eigentlich hin? Du bist ja sehr stark mit Actebis verbunden, so als Beiratsmitglied von Actebis Network.
Also zunächst mal, Actebis Network ist ja nicht zu verwechseln mit also Actebis an sich.
Aha.
Also das Actebis Network ist eine Fachhandelsvereinigung, ein Fachhandelsverband.
Du musst ein kleines bisschen noch lauter sprechen. So ist gut.
Ein Fachhandelsverband, bei dem um die 300 Partner organisiert sind.
Mhm.
Das wurde irgendwann mal von einer also Actebis ins Leben gerufen, damals noch Actebis, vor 10, 11, 12 Jahren.
Mhm.
Und wird heute sicherlich von denen auch noch ganz stark gesponsert. Aber zunächst mal ist es nicht Actebis.
Ja.
Ja? Mhm. Wir haben ein sehr, sehr, sehr enges Verhältnis zu denen. Wir unterhalten uns ständig mit den Geschäftsführern von denen. Wir beraten die teilweise auch ein bisschen.
Mhm.
Aber es sind ja zunächst mal zwei verschiedene Backstiefel. Mhm. Ja, ich plane, dass ich zum Forum gehe.
Mhm.
Vornehmlich aber auch da rein egoistisch gedacht, werde ich wieder hauptsächlich am HP-Stand zu finden sein. Dann vielleicht einmal so einen Rundgang, was so die anderen machen.
Mhm.
Aber es ist für mich einfach auch eine Gelegenheit, dass ich mit dem einen oder anderen wieder ins Gespräch komme, den ich heute das ganze Jahr nur vom Telefon kenne oder per E-Mail oder ähnliches.
Mhm.
Also solche Veranstaltungen sind für dich sehr stark auch geprägt vom Thema Networking, das sich zu sehen und miteinander zu sprechen.
Networking.
Oder?
Und um das geht es mir auf diesen Messen, wie ein PC ausschaut und ähnliche Sachen, das denke ich allmählich zu wissen.
Ja.
Ja, und dass der neue Drucker jetzt 35 statt 33 Seiten druckt, auch interessant, aber zunächst mal geht es ums Entwickeln auf solche Veranstaltungen.
Mhm.
Nicht mehr und nicht weniger.
Mhm. Termin, Damian, wann ist Tech Data Forum?
25.
Nochmal
Oktober.
Nochmal dazu sagen, 25. Oktober geht's los und man kann sich wahrscheinlich über die Tech Data Homepage auch registrieren für die Veranstaltung.
Ganz genau so ist es.
Und für den Kongress wahrscheinlich nochmal separat dann. Oder kann man vor Ort dann sagen, ich möchte dort rein und sich eine Eintrittskarte ziehen?
Ich glaube, da muss man sich voran.
Ja. Wahrscheinlich.
Wir haben eine eigene Homepage dafür.
Mhm.
Mir fällt gerade ein, stimmt auch nicht ganz, was ich gesagt habe. Actebis macht auch eine Art Kongressprogramm ja parallel dazu. Also es gibt zumindest Vorträge.
Das hat aber einen anderen Charakter.
Hat einen ganz anderen Charakter. Ne?
Also Vorträge gibt es ja auf allen Hausmessen, aber dass das so abgeschlossen ist, das ist schon relativ einmalig.
Ja, richtig.
Das ist wirklich was Neues.
Auch bei Ingram gab es das, richtig, klar.
Also Vorträge und Interviews und solche Geschichten schon.
Ja.
Aber das ist wirklich ein neues.
Also ich hatte mich, wann war das? Gestern oder vorgestern auch mit dem Jochen Tschunke getroffen. Der Name geht dem einen oder anderen von euch
noch sagen. 2000 Gründer.
Genau, weil der wird auch dort sein.
Das ist sehr interessant.
Als sozusagen als Stargast oder so, als Man kann auch sagen, als Rausschmeißer, weil er ist der Letzte. Und ich hatte mich mit ihm getroffen, um so ein bisschen ein Vorgespräch zu machen, worüber wollen wir sprechen. Ich werde ihn interviewen da. Mhm. Und es geht halt um das Thema Chef sein. Was bedeutet das heutzutage eigentlich in einem IT-Unternehmen? Und er hat mir wirklich ganz, ganz interessante Sachen dort gesagt. Das war ein sehr inspirierendes Gespräch. Und ich hoffe, wir kriegen das in ähnlicher Weise so hin dann auf der Bühne, wie wir das jetzt da in seinem Büro hingekriegt haben. Das war wirklich sehr, sehr interessant.
Und wenn, auch, wenn wir den noch kurz vom Podcast dazu kriegen würden.
Ah, das wäre natürlich, das wär natürlich super. Toll,
ne? Ja, genau.
Das wäre natürlich wär super. Ja. Mhm.
Ja, da sind wir mal ganz gespannt. Aber wo wir jetzt gerade schon bei dir waren, Michael, wir wollten natürlich auch mal ein bisschen über dein Geschäft sprechen. Mhm. Weil wir über HP gesprochen haben und du hast ansatzweise schon ein bisschen darüber gesprochen, dass du ja auch dort bei Actavis Network zugange bist, im Händlerbeirat bist. Und was verbindet dich denn so stark mit der Actavis? Ist das aus der Tradition und HP?
Was verbindet mich mit der Actavis? Ja, das ist sicherlich Tradition. Ja, das ist HP. Ich habe irgendwann mal vor 20 Jahren sind wir über HP gestolpert, vor 17 Jahren. Und damals ging es eigentlich auch mit der Geschäftsbeziehung zu einer Actavis los. Mhm. Und einer der Hauptpunkte, was uns ganz stark mit Actavis verbindet, ist, dass ich seit diesem Tag immer den gleichen Ansprechpartner gehabt habe. Mhm. Was in der Branche sicherlich völlig unüblich
ist. Das ist wohl wahr, ja.
Aber über diese ganzen 15, 16, 17 Jahre hinweg haben wir den gleichen Ansprechpartner gehabt und das verbindet dann schon irgendwie.
Ist das etwas, was dir auch wichtig ist?
Ja. Also das ist sehr wichtig, dass ein Ansprechpartner unser Geschäft kennt. Mhm. Dass der weiß, wie wir ticken, dass der weiß, wie sind die Strukturen bei uns. Mhm. Dass der weiß, wer darf was bestellen, ähnliche Geschichten. Mhm. Wem muss er noch unter die Arme greifen? Wer ist in Abwicklung von Projekten fitter? Wer ist nicht so fit? Das macht er richtig gut.
Mhm. Erzähl mal ein bisschen was über euer Geschäft. Ja, wann seid ihr gegründet worden? Wie ging das vonstatten? Was macht ihr?
Gegründet sind wir 91. Mhm. Ja, eigentlich aus einer Bierlaune heraus. Mein Kumpel und ich, wir waren damals beide beim THW. Mhm. Und anschließend an so eine THW-Ausbildung. Fragte mich so am Stammtisch sitzend, er würde mir sich morgen seinen ersten Computer kaufen und was kauft man denn so? Mhm. Weil ich den zu dem Zeitpunkt halt schon sehr lange mit EDV zu tun hatte, habe ihn so ein bisschen beraten. Wir kamen dann zum Schluss, was er sich kaufen soll, so ein 386 SX, keine Ahnung, und doch bitte schon den 14 und nicht den 13 Zoll Monitor. Und dann kam die Rede, wo er sich das kauft. Wir haben beide festgestellt, bei uns am Ort gibt's nichts. Mhm. Und etwa 3 Minuten später haben wir eine Firma gehabt.
Also er macht das selber.
Und dann haben wir also auf einen Abreißblock quasi unseren Firmenvertrag geschrieben, der übrigens auch heute noch ohne Änderung gilt.
Aha, okay. Eingerahmt im Büro hängend, oder?
Nee, im Tresor. Irgendwann haben wir es abtippen müssen. Ja, noch mit Nadeldrucker, keine Ahnung was, ausgedruckt. Mhm. Weil er dann doch irgendwann auch mal eine Bank haben wollte oder ähnliches. Hm. Dieses Originalding, das ist irgendwann mal bei einem Umzug verloren gegangen. Und was machen wir? Also wir machen auf der einen Seite die mittelständischen Unternehmen bei uns in der Region. Vom Rechtsanwalt angefangen bis zu irgendeinem Großmetzgerei, Großmolkerei. Mhm. Das, was bei uns in der Region eben da ist. Das ist der Mehrwert, den wir einem Kunden geben können. Der ruft an und ich kann sagen, in der Stunde ist ein Techniker bei dir. Mhm.
Und ihr macht vorwiegend Infrastrukturgeschäft?
Wir machen vornehmlich mal all das, wo HP drum steht. Mhm. Ja, jetzt hat HP etwa 180.000 Artikel, da muss man Schwerpunkte setzen. Das eine ist Infrastrukturen, Server, Storage, Netzwerk, alles, was da damit zusammenhängt. Mhm. Im Bereich der Endgeräte machen wir schwerpunktmäßig Workstations. Mhm. Und bei Druckern hauptsächlich diese Print-Service-Verträge. Also all das, was bei HP unter dem Bereich Value zusammengefasst wird und da halt quer durch die ganzen Business-Units. Mhm. Wir haben noch einen zweiten Kundentyp, das ist ein OEM-Kunde, also ein Kunde, der bei uns die EDV kauft, irgendwas Riesiges außenrum baut und an seinem eigenen Kunden weiterverkauft. Mhm. Und der Kunde kauft halt dann einschickeren und Feller PC mit angebauten Kreuzfahrtschiff.
Okay.
Ja. Mhm. Haben wir relativ wenige Kunden gegenüber den anderen.
Ja.
Aber das sind sehr spannende Projekte. Mhm. So eine gewisse Nische, die haben wir uns vor einigen Jahren erarbeitet. Dann geht es um ganz andere Themen, ganz andere Fragestellungen. Dann spielen auch manchmal Exportthemen natürlich eine Rolle. Und in dieser Nische, da fühlen wir uns sehr wohl.
Mhm. Wie viele Mitarbeiter hat dein Unternehmen?
Ja, ein knappes Dutzend.
Knappes Dutzend.
Also ganz klein. Mhm. Das hält mir jetzt auch seit Jahren auf diesem konstanten Niveau. Ja, Mitarbeiter, die sind seit Anbeginn dabei.
Was mich mal interessieren würde, Michael, jetzt nicht despektierlich gemeint, ihr seid ja so ein bisschen in der Provinz.
Ja.
So, ich habe mal auf der Landkarte geguckt, das ist so, ich weiß nicht, wie viele Kilometer nördlich von Regensburg gelegen.
Ja.
Wie viele Kilometer von Regensburg?
So zwischen 40, 50 Kilometer.
Okay. Jetzt ist da eigentlich für so ein System aus wie euch so ein bisschen noch heile Welt oder ist da auch der Wettbewerbsdruck genauso hart wie in größeren Städten auch ist?
Ich glaube nicht, dass der Wettbewerbsdruck bei uns so ist wie jetzt in einem München oder Nürnberg.
Mhm.
Aber die Anzahl der Kunden ist viel geringer.
Ja.
Mhm. Ja, ich kann mich mal erinnern, da gab es mal eine Deutschlandkarte, da hat HP mal irgendwann eine Kaufkraftanalyse basierend auf Landkreisen gemacht. Und je dunkler das wird, desto mehr Kaufkraft ist da.
Mhm.
Da gibt es ganz schwarze Regionen, so München, Frankfurt und im Ruhrgebiet. Mhm. Und dann wird es immer weißer. Und es gibt zwei wirklich weiße Landkreise. Das ist so in dem Bereich Mecklenburg-Vorpommern und bei uns.
Oh, ja.
Also es gibt ganz wenig Kunden. Es gibt kleine Kunden. Mhm. Also irgend so ein Kunde mit, keine Ahnung, 150 PCs, das ist schon ein Riesenkunde bei uns in der Region.
Ja, verstehe.
Ja. Aha. Ganz wenige Anbieter, also ganz wenige Anwender von EDV gegenüber München.
Mhm.
Also unser Landkreis hat, keine Ahnung, über 100 Kilometer Durchmesser und knapp 100.000 Einwohner.
Mhm.
Also es ist ein mittlerer Vorort von,
ja,
ein kleinerer Vorort von München auf 100 Kilometer.
Ja.
Aber es gibt auch relativ wenig Anbieter.
Das heißt, auch das Wachstum ist dann eigentlich
begrenzt. Das Wachstum begrenzt, ist, ne, begrenzt. Mhm. Ja, also wachsen kann man nur, indem man sagt, ich gehe in andere Regionen.
Ja. Das willst du aber offensichtlich alles gar nicht, wie man so gerade durchgehört hat.
Ob ich das will, das weiß ich nicht.
Mhm.
Ja, also es gibt so ein Thema, wo ich wachsen möchte, das ist der Kontostand am Ende des Jahres.
Kann ich nachvollziehen.
Guter Plan.
Ja, das ist so der Plan, womit wir wieder beim Thema Plan werden. Ja, aber ich habe es Andreas mal gesagt, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, dann kann ich dreimal am Tag essen, das sieht man mir an.
Kaum.
Ich könnte, wenn ich wollte, zweimal im Jahr in Urlaub fahren, ob ich das will, ist ein anderes Thema.
Ja.
Und ich schaffe es nicht, dass ich mehr als ein Auto gleichzeitig fahre.
Ja. Mhm.
Also ist die Frage, wo will ich eigentlich hin?
Mhm. Richtig.
Ja,
ja, absolut.
Also ja, ich will wachsen. Ja, ich will gesund wachsen und hauptsächlich das, was rechts unten steht, das soll wachsen.
Okay.
Ja, meinen Mitarbeitern soll es gut gehen.
Jetzt fragen wir mal dich, der du ja sehr stark eben im Infrastrukturgeschäft auch drin bist, beziehungsweise eben alles verkauft, was HP im Angebot hat, hast du auch gefragt. Und es wird ja wahnsinnig viel über dieses Thema Cloud und Cloud Computing gesprochen, dass alles in die Cloud geht. Und ich finde es immer ganz wichtig, sich da ab und zu auch mal ein Stück weit zu erden. Deswegen mal die Frage an ein kleineres mittelständisches Systemhaus. Wie stark beschäftigt euch das Thema? Beschäftigt es dich überhaupt? Oder,
Also beschäftigen, ja. Wir denken viel darüber nach. Ich persönlich sehe momentan bei uns in der Region noch relativ wenig Möglichkeiten, Cloud aktiv zu verkaufen.
Mhm.
Im Landkreis sind eben 78% der Bevölkerung eine kleinere Anbindung als ein Megabit hat.
Doch so viel.
Ja, das ist natürlich ist Cloud natürlich noch nicht wirklich angekommen.
Nee.
Mhm. Ja, oder wenn ich an meine OEM-Kunden denke und dann zu einem, ich überspitze jetzt, zu einem U-Boot-Kommandanten sage, dass deine Daten in Zukunft nicht mehr im Boot sein werden, sondern irgendwo im Flottenstützpunkt in Kiel, der zeigt einem den Vogel.
Mhm.
Also da ist Cloud weit weg.
Mhm.
Ja, ich denke momentan auch, dass es noch keine Killer-Applikation in der Cloud gibt. Im Gegensatz zu privaten Clouds. Ja, so etwas wie eine Facebook, so etwas wie eine Fotobuch.de, so etwas wie, keine Ahnung. Mhm. Das existiert ja nur wegen der Cloud. Mhm. Egal wie man es nennen mag. Ja, mhm. Aber das sind ja Cloud-Anwendungen, wo ich sage, das ist eine Killer-Applikation. Mhm. So etwas sehe ich im Business-Umfeld noch nicht. Mhm. Was Cloud ist, was seit 40 Jahren Cloud ist, das ist Dativ.
Ja.
Die da irgendwo das Ding aufnehmen, ins Rechenzentrum schicken und irgendwann kriegen sie ihre Ausdrucke wieder.
Ja.
Ja, die nennen es halt jetzt modernerweise auch Cloud, aber die machen das ja seit Menschgedenken.
Ja.
Ja, aber so rechts und links daneben an Cloud-Applikationen, was nicht auch irgendwo auf einem heimischen Rechner laufen kann, das sehe ich noch nicht wirklich.
Mhm. Darf ich da mal einhaken? Also bringt mich auf ein Gespräch, was ich vor kurzem mit einem Hersteller geführt habe. War jetzt nicht HP, hätte aber vielleicht auch HP sein können. Da ging es auch um das Thema Cloud, und zwar Cloud als Infrastruktur, also Infrastruktur as a Service sozusagen. Und der Manager, mit dem ich da gesprochen hatte, also der war jetzt auf dieses Thema nicht so gut zu sprechen, weil er sagte, seine Manager unter ihm, ja, die würden dieses Thema durchhecheln bis zum Erbrechen und sagen, wir müssen da was tun, wir müssen da was tun, wir müssen da was tun. Und tatsächlich hat dieses Unternehmen auch was getan, also entsprechende Strukturen geschaffen, Investitionen getätigt, alles hat viel Geld gekostet. Jetzt kamen aber die Umsätze nicht. Ja. Die Umsätze kommen nicht. Und was ist das, wenn du viel Geld ausgibst und die Umsätze kommen nicht? Da bleiben rote Zahlen. Und das ist derzeit so die Situation, die er geschildert hatte. Also er war jetzt auf dieses Thema Cloud jetzt nicht so richtig gut zu sprechen. Und jetzt, was du erzählt hast, Michael, unterstützt das ja einem bisschen auch, ne? Also das erinnert mich so ein bisschen an ein Bonmot, was der Gründer der früheren Firma Wobis, Theo Liefen, mal etwas abgewandelt auf das Thema Multimedia gesagt hatte. Und damals war auch Multimedia ein Riesenhype, ja. Das war Anfang der 90er Jahre, da gingen die Leute auf die CeBIT und sagten zum Stand, haben Sie Multimedia? Und da sagte der Liefen, der sagte mal, an Multimedia verdienen nur diejenigen etwas, die darüber schreiben. Also die Journalisten, ne? Also
ja, wie viele
Zeitschriften sind mit dem Thema Multimedia gefüllt worden und jetzt werden mit dem Thema Cloud so wahnsinnig riesige Hefte werden gefüllt. Also ein bisschen hat mich das schon
daran erinnert. Das ist jetzt noch ein zweites Thema. Jetzt mal angenommen, ich steige in dieses Cloud-Thema ein, ich vermarkte das aktiv. Ich verkaufe also meinem Kunden in Zukunft keinen Server. Ich überspitze jetzt
ja, klar, natürlich.
Und verkaufe meinem Kunden in Zukunft nicht mehr seinen Server, den er irgendwo im Keller stehen hat, sondern ich gehe hin und sage, ich verkaufe dir ein Postfach in der Wolke. Mhm. Mhm. Dann verkaufe ich dem keinen Server mehr.
Na, blöd eigentlich.
Wird dadurch meine Zielvorgabe für Server bei HP sinken?
Ich denke schon.
Definitiv, ja.
Nein, die Zielvorgabe nicht.
Die Zielerfüllung wird schwieriger werden.
Ich werde dem kein CarePack, keine Garantieverlängerung mehr verkaufen.
Völlig richtig.
Wird dann mein Ziel auf CarePack sinken? Ich verkaufe dem auch keinen Exchange-Server mehr. Und jetzt ist die Frage, wird mein Microsoft-Ziel sinken? Weil ich dem vielleicht von HP ein Postfach verkauft
habe. Ja, aber sagen denn die Hersteller nicht alle, ja, also, und diese Problematik ist uns völlig bewusst und da werden natürlich individuelle Gespräche mit dir geführt, um das irgendwie auszugleichen. Das ist das, was die Hersteller immer propagieren, ne?
Wie will denn Microsoft mit mir ein individuelles Gespräch führen, wenn ich in Zukunft HP-Postfächer verkaufen möchte?
Gute Frage.
Ja? Ja. Und jetzt haben wir dann die Situation, dass ich zum Kunden hingehe und sage, ich habe hier ein Postfach von HP um 2,70 Euro im Monat und eins von Microsoft um 1,80 und eins von irgendjemandem, den wir heute vielleicht noch gar nicht kennen, Arvato, vielleicht ein Actebis, ja, um 5,70 Euro. Mhm. Und lieber Kunde, kauf das bitte von HP, weil hier ist dein Nutzer am höchsten, Klammer auf, und meine Provision auch, Klammer zu. Mhm.
Ja, da fühlen sich die E-Mails am wohlsten.
Was unterscheidet mich jetzt in einem solchen Geschäftsmodell von einem heutigen Versicherungsmakler?
Wenig. Du wirst halt so ein Provider und total transparent.
Das wird ja noch weiter. Mein Kunde hat jetzt keinen Server mehr dastehen. Mhm. Was ja Sinn macht. Der braucht keine Wartung mehr, deswegen hat er ja Kostenvorteile. Ja, warum schicke ich jetzt meinen Techniker zweimal im Jahr auf Ausbildung? Wozu habe ich dann überhaupt noch Techniker, wenn bei meinem Kunden nichts mehr dasteht? Mhm. Ja, und dann habe ich nur noch einen reinen Bürobetrieb. Mhm. Jetzt ist die Frage, will ich das?
Ja.
Die interessante Frage ist doch, wirst du es denn langfristig vermeiden können? Oder wie also, gesetzt, die Bandbreite passt irgendwann? Wie sieht denn die alternative Welt aus?
Also ich denke, dass es verschiedene Modelle der Wolke geben wird für Partner. Es wird sicherlich denjenigen geben, der, wie ich gerade skizziert habe, eine Art Versicherungsmakler wird. Es wird Implementierungspartner geben, die Wolke irgendwie beim Kunden überhaupt ans Laufen bringen. Mhm. Ja. Es wird sicherlich irgendwelche Partner geben, die Infrastrukturen für die Wolke an irgendwen verkaufen. Es wird Partner geben, die vielleicht ein eigenes Rechenzentrum betreiben, die eigene Cloud-Dienste generieren. Also da gibt es eine ganze Reihe von
Ausprägungen,
von Möglichkeiten. Ich denke auch nicht, dass wir bei einem Kunden die reine Wolke oder die reine Eigenlösung haben werden, sondern wir werden irgendwelche Hybrid-Systeme sehen. Mhm. Und hier, denke ich, wird es ein hohes Maß an Implementierungsaufwand, an Konfigurationsaufwand geben. Und ich glaube, hier werden wir uns irgendwann mal platzieren werden. Mhm. Irgendwann mal. Dann, wenn Bandbreite da ist.
Wenn auch bei euch im Landkreis
die
Post abgeht.
Dann, wenn es Care-Applikationen in der Cloud gibt. Und dann sind wir uns auch ehrlich, der Deutsche ist immer noch etwas avers, seine Buchhaltungsdaten auf einem Server zu lagern, auf dem vielleicht auch die Buchhaltungsdaten des direkten Mitbewerbers lagern.
Mhm. Ja. Also man merkt aber doch schon zusehend, dass viele Hersteller da extrem unter Druck sind bei dem Thema. Also da Erfolge jetzt auch haben wollen, wird immer wieder kritisiert, dass die Partner da auch zu langsam sind oder zu wenig mutig mit diesem Thema umgehen, sich zu langsam dort reinbewegen. Ich habe war ich auf einer Veranstaltung von Brother, die 50. Geburtstag gefeiert haben oder 50-jähriges Jubiläum gehabt hatten hier in Deutschland. Da war auch der Dr. Rudolf Aunkhofer da von der GfK. Mhm. Und den hatte ich dann nochmal gefragt zu dem Thema, was wird denn am Gesamtumsatz in Deutschland bei den Systemhäusern im Bereich Cloud Computing inzwischen gemacht? Und da sagte er mir 2%.
Also 2%?
2% vom Gesamtumsatz, den ein Systemhaus macht, ist der Cloud-Anteil davon. Mhm. Ja. Mhm. Und das spiegelt die Situation in meinen Augen auch so ganz gut wider in den Gesprächen, die wir auch alle so miteinander haben mit Systemhäusern. Und der hatte dann noch was ganz Interessantes gesagt, einen Punkt, an den ich so noch gar nicht gedacht habe. Er hat dann erzählt, sagt, gemäß dem Fall, dass dieses ganze Cloud-Thema so richtig in Fahrt kommt und Unternehmen da auch drauf einsteigen und ihr Zeug auslagern und es alles in die Cloud reingeht, er sagt, das ist ein Stück weit Augenwischerei zu glauben, dass das auf Dauer auch so billig bleiben wird. Irgendwann wollen die Hersteller diese großen Investitionen, die sie dort getätigt haben, auch zurückhaben. Und dann werden die Preise steigen, das heißt, es wird teuer werden. Und der ist sogar so weit gegangen, dass er gesagt hat, das wird irgendwann mal der Punkt kommen, wo eine E-Mail Geld kosten wird. Weil irgendwann wird der Erste mal aufstehen Porto. Und sagen, ja,
wie Porto.
Wie eine Art Porto. Ja, also früher hat man auch erstmal die Straßen hingestellt und dann irgendwann mal Maut verlangt dafür, als dann alle rumgefahren sind. Er sagt halt, du kannst halt dann entscheiden, dir wird dir zwar die E-Mail zugestellt, aber dann halt mit einem Zeitversuch von 2 oder 3 Stunden. Ja, und wenn du halt möchtest, dass deine E-Mail sofort zugestellt wird und Viren gescannt wird und was weiß ich, dann zahlst du halt pro E-Mail einfach mal 3 Cent oder irgendeinen Betrag. Aha. Und darüber glaubt er, dass diese ganzen Gebühren oder über diese Gebühren glaubt er, dass sozusagen auch diese ganzen Infrastrukturen auch mal wieder refinanziert werden, weil die sind mit den heutigen Preismodellen, die existieren, sagt er, schlicht und einfach nicht darstellbar, nicht wirtschaftlich darstellbar, ja, sondern ist alles nur ein Mittel, um möglichst viele da halt jetzt erstmal reinzukriegen in eine gewisse Abhängigkeit, sage ich mal in Anführungszeichen. Ja. Und den Gedanken fand ich schon mal ganz interessant. Ja. Wenn du dann nämlich nicht mal Herr über deine ganze Infrastruktur bist, dann bist du ja abhängig davon. Ja, ist ja auch ein Unterschied, ob ich ein Solardach bei mir oben hinmache und sage, ich gewinne meinen eigenen Strom. Ja, ich brauche im Jahr 4000 Kilowatt, mache aber 8000, keine Ahnung, Rest speise ich halt ein. Oder ob ich sage, ich habe meinen eigenen Strom hier nicht und dann bin ich halt abhängig von meinem Stromlieferanten. Und wie der seine Preise gestaltet, habe ich überhaupt keinen Einfluss drauf. Ja, also das finde ich
interessant. Punkt, Gespräch mit Systemhaus, was als Microsoft Partner Cloud verkauft, auch nicht im großen Stil, der sagte, glaub doch nicht, dass das günstiger ist. Das wirkt so, weil die Preise halt klein aussehen. Mhm. Wenn man das mal durchrechnet über Anzahl der User, über die Zeit, über die Last, die da gegeben wird, ist das gar nicht günstiger. Es kommt in etwa auf selbe raus. Du hast halt kein Kapital gebunden. Mhm. Also es ist nicht wirklich günstiger. Jetzt mal von irgendwelchen Postfächern für null und mal abgesehen, die bei 1 und 1 etwas gehostet werden. Aber diese echten Cloud-Angebote von Microsoft zum Beispiel, du fährst nicht günstiger. Mhm. Also das ist einfach ein Irrglaube.
Das mit der Kapitalbindung, vielleicht habe ich das auch bis jetzt nicht richtig verstanden, aber Kapitalbindung, das kennen wir doch auch schon seit Menschgedenken. Dafür gibt es ein Leasing, dafür gibt es eine Miete, dafür gibt es einen Ratenkauf, dafür gibt es ein was der Kuckuck auch immer. Also Kapitalbindung, jetzt sagen Cloud löst uns das Problem der Kapitalbindung.
In dem Sinne, dass ich kaufe, dass heute noch sehr viel IT gekauft wird. Ich glaube, es wird noch lange nicht der größte Teil der IT finanziert gekauft, sondern tatsächlich noch.
Aber wenn das Thema
gegen
ist,
Cash angeschafft,
da gibt's ja etwa eine Million gelesen. Verschiedene Möglichkeiten. Modelle.
Dafür braucht man nicht die Cloud, meinst du?
Dafür braucht man nicht die Cloud.
Nö, nein, das ist richtig. Ja, das ist auch nicht, also das ist nicht der Hauptvorteil der Cloud. Das ist bloß auf der Kostenseite. Also der meinte halt, ist nicht billiger, aber man hat die Fixkosten im Vergleich zu anschaffen. Und es wird tatsächlich viel angeschafft. Oder ist es bei deinen Kunden anders?
Nee, hauptsächlich.
Die kaufen hauptsächlich,
ja,
oder?
Ja.
Hätte mich gewundert.
Ja, man muss sich mittlerweile fragen, wer will eigentlich jetzt überhaupt diese ganze Cloud haben? Und da ist also der Handel, das Systemhaus will es offensichtlich nicht so richtig. Der Kunde will es offensichtlich auch nicht so richtig, zumindest der mittelständische und kleine Kunde will es nicht so richtig. Der Hersteller, ich bin ja noch gar nicht, ich habe ja noch gar nichts behauptet.
Nicht?
Und da muss man vielleicht nochmal einen Blick zurückwerfen, wie das Thema überhaupt entstanden ist. Das Thema ist entstanden im Zuge der Finanzkrise 2000, wann war das?
Ja.
2008. 2007, 2008.
Als diese Outsourcing-Diskussion
als Lehman pleite gegangen ist und infolge von Lehman die Weltwirtschaft ja quasi in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit zusammengebrochen ist. Und da saßen große IT-Anwenderunternehmen, globale Konzerne, standen vor der Aufgabe, die Kosten ganz, ganz schnell runterzudrücken. Und sie haben das in vielen Bereichen auch geschafft. Und im Bereich IT haben sie es aber nicht hingekriegt, weil das waren enorme Fixkosten, die konnten sie nicht drücken. Und dann sind diese Unternehmen zu den Herstellern gegangen und haben gesagt, ihr müsst uns helfen, flexibler auf solche Schwankungen reagieren zu können.
Skalierbarkeit ist das.
Und das war die Anforderung an Hersteller wie HP, wie Microsoft, vor allen Dingen auch Microsoft eben, darauf zu reagieren. Microsoft und HP hätten sich und alle anderen hätten sicherlich gerne das ganze Thema Cloud überhaupt gar nicht angefasst. Weil sie mit dem traditionellen Geschäftsmodell ja viel mehr verdienen können. Ja, ich kaufe einen teuren Server, andere teure Infrastrukturgeräte, Software und so weiter und so fort. Aber der Druck von den großen Kunden war so groß. Cloud ist auch nicht erfunden worden, um dem Handel einen Gefallen zu tun, um etwas Gutes zu tun. Überhaupt gar nicht. Ja, da hat gar keiner
dran. Nein, gedacht. Die Cloud-Erfinder wissen ja gar nicht, dass sowas gibt.
Und dann sind aber Strukturen dann aufgebaut worden auf Herstellerseite und die gilt es jetzt halt auszulasten. Und das ist das Problem, was der Hersteller hat. Deshalb treibt er das Thema weiter voran. Er muss seine Investitionen
schützen. Rechenzentrumsauslastung ist ganz ein Riesenthema.
Genau. Er muss die Investitionen schützen. Und es gibt natürlich ganz, ganz viele große Unternehmen, für die das Thema Cloud, Klammer auf, Flexibilisierung der IT, Klammer zu, enorm wichtig ist. Aber eben noch viel, viel mehr Unternehmen gibt es weltweit, für die ist das Thema überhaupt gar nicht wichtig. Ja, bei euch in der Provinz, du hast gesagt, der größte ist um 150 PC-Arbeitsplätze. Das ist da schon der größte. Ich glaube, dass für ihn das Thema Cloud jetzt nicht das dringendste Thema ist. Ja, und wenn die Hersteller jetzt den Handel die ganze Zeit nerven, ihr müsst auch mit dem Thema Cloud offensiver umgehen, der Handel aber feststellt, für mich ist das gar nicht so interessant, weil ich irgendwie nicht so viel dran verdiene, dann ist das irgendwie eine Sackgasse, in der wir uns da befinden. Sehe ich so.
Ja,
wobei, um zu differenzieren, muss man sagen, der klassische Handel, das klassische Systemhaus, ja. Was man sieht, ist, es kommen sehr viele Unternehmen aus total anderen Ecken, die Cloud verkaufen, die überhaupt nicht dazu sagen, dass das Cloud ist. Mhm. Sehr interessant, ich hatte einen Vortrag letzte Woche auf dem Arbeitskreis EDV und Recht in Köln. Das ist so ein Arbeitskreis, da sind hauptsächlich Die eine Hälfte sind Systemhäuser und Anwender, also so eher technisch affin. Die andere Hälfte sind Anwälte. War ein sehr interessantes Publikum, 50 Leute, davon fast 30 Anwälte im Publikum. Sowas ist mir dann auch komplett neu. Und recht interessant war, es ging dann so drum, ja, die klassischen Modelle und so. Und dann meldete sich hinten einer und sagte, pass mal auf, Freunde, wir sind ein Rechenzentrum. Wir haben hauptsächlich mittelständische Kunden. Wir sind so ausgelastet, dass wir inzwischen schon den dritten Kasten dahingestellt haben. Die sitzen da in Aachen und haben dann auch im über die Grenze in Belgien, glaube ich, verstehen. Da gesagt, wir haben schon das dritte Rechenzentrum aufgemacht und das ist nicht deswegen, weil die Mittelständler kein Cloud Computing wollen. Hm. Das ist so die eine Bemerkung. Und die andere Bemerkung ist, es kommen extrem viele Unternehmen aus dem Bereich Web, Webentwicklung und verkaufen webbasierte Anwendungen an kleine, mittlere und große Unternehmen. Und es interessiert die Unternehmen die Anwendung, aber nicht, ob das gehostet ist oder, sondern die interessiert die Anwendung. Das wird irgendwo betrieben. Ich muss mir keine eigene Infrastruktur womöglich hinstellen. Aber die Anwendung ist innovativ. Das ist das, was ich haben will.
Ja, zweifelsohne hat es natürlich auch für bestimmte Bereiche und vor allen Dingen auch für bestimmte Branchen Vorteile. Ich denke mal, wenn du beispielsweise Unternehmensgründer bist, ja, und ja jetzt mit 4, 5 Leuten anfängst, dann kannst du dir natürlich schon überlegen, schaffe ich mir jetzt erstmal teure Hardware an, ja, und starte dort alles aus oder versuche ich, nachdem ich gar nicht weiß, ob mein Geschäft so richtig zündet, versuche ich das mal so skalierungsfähig wie irgendwie möglich zu machen und kaufe mir diese Dienste erstmal gemietet sozusagen ein oder per Seed oder per Abonnement, ja, und schau dann, wenn mein Geschäft in Gang geht und möglicherweise passiert es ja dann oft, dann geht das Geschäft plötzlich ab wie Schmitz Katze und dann musst du hochskalieren, ganz schnell möglichst, ne, damit du nicht auf der Strecke bleibst. Da halte ich das schon durchaus mal für sinnvoll, so einzusteigen. Man kann dann später immer noch überlegen, parallel dazu baue ich mir die Infrastruktur selber auf, will ich meine Daten selber haben. Aber es kann dir möglicherweise helfen in vielen Bereichen. Und ich sehe das genauso, Damian. Also es ist einfach die Not der Unternehmen, dieser wirtschaftliche Druck, schnell und flexibel auf alles Mögliche reagieren zu müssen. Und ich meine, im Moment brummt es ziemlich nach wie vor, aber wir wissen nicht, wie das nächste Jahr ausschaut, ob es da eine Abkühlung geht oder wieder nach unten rauscht. Ne? Und dann müssen die Unternehmen ratzfatz ganz schnell ihre Kosten senken. Und es geht halt nicht nur immer ständig, dass man das Personal wieder rauswirft, ja, weil es geht ja jetzt im Zweijahrestakt, man wirft die Leute raus und dann holt man sie wieder rein danach. Schlechteren Konditionen natürlich, ne? Und mit flexiblen Arbeitszeitmodellen und ähnlichem. Aber das sehe ich ganz genauso. Das sind so ganz wichtige Punkte. Aber ob sich das in der Breite so durchsetzt?
Und dann haben wir vielleicht noch einen Aspekt, und zwar jeder, der über die Cloud redet, meint irgendwas anderes.
Ja, gut.
Ja, also, ja, das ist definitiv
also
so.
Also bei Actibis Network, da haben wir eine Arbeitsgruppe, die nennt sich Managed Services. Mhm. Und als die ihren ersten Arbeitskreis mal gemacht hat, dann wurde gefragt, was verstehst du denn darunter? Und dann kamen, ich glaube, 8 verschiedene Antworten und Definitionen, von der gehosteten Telefonanlage bis zu: ich verkaufe dem Kunden keinen Drucker, sondern dreckiges Papier.
Ja, genau. Schöner Punkt.
Kam so ziemlich alles.
Aber es ist ja eigentlich genau definiert, und zwar leistet ja die Wikipedia eine schöne Definition dazu. Ne?
Ja, richtig. Ich schaue da immer nach
Bitcoin. Cloud Computing, auch Rechnerwolke genannt, umschreibt den Ansatz, abstrahierte IT-Infrastrukturen, zum Beispiel Rechnerkapazität, Datenspeicher, Netzwerkkapazitäten oder auch fertige Software, dynamisch an den Bedarf angepasst über ein Netzwerk zur Verfügung zu stellen. Aus Nutzersicht scheint die zur Verfügung gestellte abstrahierte IT-Infrastruktur fern und undurchsichtig, wie in einer Wolke verhüllt, zu geschehen. Angebot und Nutzung dieser Dienstleistung erfolgt dabei ausschließlich über definierte technische Schnittstellen und Protokolle und so weiter und so fort. Also da ist eine ganz schöne Beschreibung dessen mal drin und auch die ganze Historie dazu. Na, wie auch immer, also deswegen mal ganz interessant, das so auch mal ein bisschen aus deiner Warte zu hören, wie das Thema so ansieht, also ja. So, dann machen wir mal weiter noch im Thema Distribution. Wir haben noch ein paar Sachen drinstehen, die wir durchaus mal ansprechen sollten. Ich weiß nicht, wer groß was dazu sagen kann. Sievert und Kau
hat die 400 Millionen Umsatzhürde gerissen, finde ich interessant.
Ja.
Ich hätte nicht gedacht, dass die so groß sind, dürften damit die BKOM überholt haben, wenn ich die Zahlen,
ja,
die der Thorsten Bellerato neulich genannt hatte, richtig im Kopf habe. Ja. Die waren bei 350, 370 Millionen.
Ich meine 320, aber gut.
Irgendwie so in dieser Größenordnung, ja, auf jeden Fall so noch ein ganzes Stück weg von 400 und auch mit gebremsten Wachstumsprognosen, weil sie sagen, lieber solide wachsen, lieber im Ergebnis wachsen. Mhm.
Ja, die haben da so klammernheimlich. Auch ihr Sortiment stetig immer erweitert, ne?
Ich hätte gar nicht gedacht, dass Sievert und Kau so eine große Kundenbasis hat. Die hatten immer eine relativ kleine Kundenbasis, viel kleiner als BKOM oder API. Hm. Würde mich mal interessieren, wie viele Kunden die tatsächlich haben.
Ja.
Mal nachfragen.
Ja. So, gibt es da noch was Wichtiges aus dem Bereich Distribution für euch? Schaut mal auf die Themenliste drauf.
Schauen wir mal. Wollen wir noch über die kleine Restrukturierung bei Ingram sprechen?
Die heute kam?
Ja.
Ja, können wir noch kurz machen, ne?
Können wir schon machen.
Können wir schon machen.
Ja, sollten wir eigentlich tun. Also, weil wir hatten eigentlich vorher gesagt, in der Distribution geht so die Post ab, bei TechData und Actebis wechselt's schon das ganze Jahr, also da ist richtig was los. Nur bei der Ingram ist alles total konstant, wie kommt das denn?
Ja.
Und schon sind die beiden anderen nicht mehr auf der Themenliste, sondern die Ingram ist vorne. Und die Ingram hat wohl umstrukturiert, das heißt der Bereich Consumer wurde aufgelöst. Oh, ich habe das jetzt gar nicht so richtig gut im Kopf. Das ist der Christoph Dassau hat wohl einen neuen Job bekommen, mhm, und Renke Krüger war ja für Mobility zuständig und hat anscheinend das Volumenthema der Imaging Multimedia Gruppe. Moment. Das muss ich mal schauen, dass ich das mal vernünftig dahin kriege.
Die Consumer-Gruppe wird aufgelöst.
Die Consumer-Gruppe wird aufgelöst, die war beim Christoph Dassau.
Mhm.
Und Christoph Dassau wird sich um Digital Signage kümmern, was ich einen sehr interessanten Schritt finde, weil Digital Signage schon ein strategischer Bereich und ein strategischer Wachstumsbereich bei der Ingram ist.
Ja.
Aber im Vergleich zu dem, was der Christoph vorher gemacht hat, ja erheblich kleiner. Das ist ja mikroskopisch. Und da weiß ich gar nicht, ob den das überhaupt den Tag über auslastet. Oder ob der sich dann nicht langweilt.
Ist das wirklich das Einzige, was er dort macht? Das kann man gar nicht vorstellen.
Ah, das steht, also ich habe es so gelesen.
Aber du hast die Meldung offen, oder?
Ja, da steht, der Bereich Digital Signage wird unter der Leitung
eigene Professional Audio-Video Group ausgebaut.
Ja, weiter ausgebaut.
Also. Das hieße eigentlich, dass der für einen Bereich zuständig ist, der AV heißt. Mhm. In dem zum Beispiel die Actebis dann die Medium zugekauft hat vor Zeiten. Stimmt das? Ja. Ich glaube, das wäre korrekt.
Sagen, ja?
Das wäre korrekt. Ist aber bei der Ingram ein sehr kleiner Bereich, aber wohl strategisch und im Aufbau begriffen. Und da bin ich mal gespannt, ob den Christoph das auslastet. Mhm. Und Renke Krüger kriegt das Volumengeschäft dazu und das heißt dann Imaging Multimedia Group. Mhm. Renke Krüger war ja vorher zuständig für Mobility.
Heißt es dann, dass die Ingram jetzt sozusagen versucht, das zu spiegeln, was die beiden anderen schon seit längerer Zeit tun?
Das macht die Ingram doch schon auch die ganze Zeit. Also man sieht das bloß nicht
so. Man sieht es bloß nicht.
Ja? Von außen ist das nicht so sichtbar. Ja. Schau mal, der Ernesto Schmutter steht in der Einheit
Data Capturing.
Genau, DC Post, Data Capturing. Die machen so diese Barcode-Scanner-Geschichten, diese ganzen Sachen. Und das muss ein sehr, sehr, sehr schnell wachsendes Thema sein, ist aber zugekauft. Mhm. Und dann haben sie bei Ingram noch eine Abteilung, die auch dieses Jahr gegründet wurde, ich glaube Anfang diesen Jahres, vom Andreas Bichelmeier, der ja zurückgekommen ist, die sich beschäftigen mit UCC.
Ja.
Das heißt, die besetzen die Themen auch, aber die besetzen viele Themen nicht unbedingt durch Zukauf, sondern organisch, indem sie Abteilungen aufbauen und da anfangen zu wachsen.
Ja.
Das heißt, sie gehen ein bisschen anders ans Thema ran.
Ja.
Wobei, und im Telekommunikationsbereich haben sie ja auch zugekauft. Wie heißt es? Brightstar oder Brightpoint? Ich verwechsel das immer. Der eine ist TechData, der andere ist
Brightstar ist TechData.
Die heißen ja
Brightpoint, genau. Ja. Und dann sind Brightpoint ist ja von der Ingram zugekauft worden.
Richtig.
Das war ja auch relativ überraschend Mitte des Jahres oder so. Mhm. Also das heißt, ja, die Distributoren laufen schon alle in eine ähnliche Richtung, aber die gehen das Ding total unterschiedlich an.
Ja. Habt ihr denn zufälligerweise auch das angehängte Pressefoto gesehen?
Angehängte Pressefoto?
Ja. Was fällt uns da auf?
Was fällt uns da auf?
Die Jacken sind noch zugeknöpft,
nicht
jedoch die Hemden und die Krawatten sind...
Es gibt keine Krawatten.
Es gibt keine Krawatten mehr.
Und die Krawatten sind daheim geblieben.
Geht jetzt doch eher in der Branche dazu über, mit offenem Hemd und am Sakko drüber sich auch ablichten zu lassen. Also wenn ich daran denke, vor 5 Jahren hätte man den Robert Beck noch nie so auf dem Foto gesehen. Ne?
Nein,
eher nicht. Adrett angezogen und korrekt.
Ich glaube, war der nicht im Dreiteiler unterwegs mit Weste sonst?
Nein.
Robert Beck? Sicher?
Nein, das nicht.
Oh, da bin ich mir nicht so sicher. Da muss ich mal alte Bilder suchen.
Das auch nicht. Aber das finde ich einfach mal interessant und auch lobenswert eigentlich, dass auch diese IT-Branche langsam dazu übergeht, nicht immer Anzug und Krawatte, sondern mal Sakko und offenes Hemd. Ne?
Mhm.
Also das ist mir aufgefallen bei dem Bild.
Ja. Mhm.
Gut. Noch was?
Schon interessant.
Aus der Distribution, aber ich glaube, soweit haben wir alles Wichtige besprochen, oder?
Ja, glaube ich
auch. Es gibt noch viele wichtige Dinge, aber wir wollten auch noch ein bisschen über den Bereich E-Commerce und Retail sprechen. Unsere nächste Rubrik. Fangen wir vielleicht mal mit zwei Kleinigkeiten an, die, denke ich, in dem ganz interessant sind. Und zwar sowohl Gravis als auch Electronic Partner arbeitet mit Amazon zusammen, zwar nur bei einem Produkt derzeit, und zwar bei den ganzen Kindle-Produkten. Da gibt es ja mittlerweile auch 4 oder 5 davon in verschiedener Bauart oder in verschiedene Modelle. Und zunächst kam die Meldung, dass Electronic Partner diese Geräte in seinen Geschäften vorhalten wird, und jetzt kam, glaube ich, gestern oder vorgestern eben noch die Meldung, Gravis wird das auch tun.
Mhm. Finde ich sehr spannend.
Interessant
sehr
halt spannend. Jeweils natürlich die naheliegende Begründung, es gibt viele Kunden, die, bevor sie sich sowas kaufen, einfach mal in die Hand nehmen wollen und mal erklärt haben wollen, wie sowas denn überhaupt funktioniert, die also nicht den Weg über eine Amazon-Homepage gehen, obwohl die es dort eigentlich relativ gut dargestellt haben und wie sowas funktioniert. Aber man denkt wohl, dass man bestimmte Kunden offensichtlich darüber nicht erreichen kann. Ne? Und versucht es jetzt eben mal über solche Stores, über solche Retail-Stores.
Ja, schau mal, Christian, du liest ja auf dem Gerät im besten Fall enorme Mengen Text. Und dann will ich mir natürlich vorher anschauen, wie das funktioniert, wie das aussieht. Und es gibt schon viele Leute, die sich das Zeug nicht
findest
kommen
du
lassen.
Aber,
wieder
wenn
zurück.
Du das bei Amazon bestellst,
ja, kannst du
das
wieder zurückschicken.
Also 14 Tage
Rückgabe. Das finde ich ja. Also ich bin kein Zurückschicken. Der Michael Frey, mit dem ich zusammenarbeite, der
das
lässt alles kommen und schickt.
Oder?
Ah, Wahnsinn. Ah, leck mich am Arsch. Das ist irre. aber wirklich, also der kennt da gar nichts.
Deswegen fährt er in Kombi.
Aber
die ganzen Pakete transportieren kann hier.
Ja, er ist gern gesehener Kunde bei der Post.
Ja, schon.
Nee, aber das... Aber ich bin da wirklich total anders. Ich habe da keinen Bock zu.
Mhm.
Also gut, wenn dann was kommt, was ich wirklich blöd finde. Aber ich überlege mir das vorher schon ziemlich genau. Das schaue ich mir dann am liebsten vorher auch an.
Ja.
Und beim Kind, ich habe mir schon öfter überlegt, ob ich mir mal einen bestellen soll. Aber ich habe noch nie einen in der Hand gehabt. Ich habe keine Ahnung, wie das sich blättert und wie der Bildschirm dann letztendlich aussieht.
Das Thema bietet mir übrigens eine wunderbare Gelegenheit, nochmal auf den Tech-Data-Kongress einzugehen, weil genau das ist ja die Frage, stationärer IT-Fachhandel,
genau,
ein Auslaufmodell. Ja. Und eben jener Archibald Horletz, der Gründer und Chef von Gravis, wird eben auch dort sein auf diesem Kongress und wird an dieser Gesprächsrunde teilnehmen zu diesem Thema. Ich hatte mit ihm auch schon im Vorfeld darüber gesprochen und da ging es genau um diese Punkte.
Ja.
Ne? Produkt vorher nochmal in die Hand nehmen, sich anschauen, Haptik und so weiter und so fort. Also
Ich bin mal richtig gespannt, ob der Horletz in seinen Gravis-Läden tatsächlich den Kindle von Amazon verkauft oder eher das Kindle von Apple.
Das glaube ich.
Etwas müder Scherz, ich gebe das zu.
Das ist ein
Aber
Stück
wir
weit,
haben trotzdem gelacht.
Also das ist ein ja, Stück weit schon. Äpfel mit Birnen
verglichen. Ihr seid so freundlich. Nein, da geht's ja um die politische Dimension. Weil der Horletz, das ist ja so eine Hassliebe. Gravis und Apple ist ja, ja, eine sehr alte Beziehung, mhm, und das ist ja auch eine sehr wechselvolle Beziehung, mhm, und in jeder Hinsicht wechselvolle Beziehung. Mhm. Man war mal größter Apple-Händler in Europa und, mhm, also, und das ging ja immer so hin und her. Und was er hier ja macht, ist, er macht ja einen Riesenschritt auf einen der größten irgendwie Apple-Mitbewerber zu.
Ja.
Ja. Ja. Ja, ja, Punkt, ja, Punkt.
Das ist schon,
und, ja, und das würde mich dann schon interessieren, wie da die Hintergründe sind. Mich würde auch interessieren, ob Apple da jetzt amüsiert ist oder ob denen das egal ist oder, hm, ob er das bewusst macht, um die zu ärgern. Ich habe keine Ahnung. Hm. Und der Horlitz ist ja bekannt als jemand, der schon mal seine Meinung sagt, der sehr Klartext spricht und der sehr deutlich sagt, was er will und was nicht. Und der schon immer interessante Akzente gesetzt hat, seit es die Gravis gibt.
Ja.
Und das ist definitiv wieder so ein Schritt.
Also ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt in dem Zusammenhang. Ich kann mir, also ich persönlich stelle mir schon vor, dass Amazon hier auf den stationären Handel ganz konkret zugegangen ist. Amazon hat enormes Interesse daran, dass Kindle und die Tablets, die hier auch dazugehören, vielfach unters Volk gebracht werden. Mhm. Das ist ja ein ganz interessantes Modell, was die machen. Diese Tablets kriegst du ja im Prinzip von Apple und ein Ei. Geld macht Amazon ja über den Verkauf von Content danach. Und das ist, denke ich, ein Schritt, den Amazon hier mal exemplarisch vormacht, die mal sagen, wie stark tritt eigentlich die Hardware mittlerweile in den Hintergrund? Sie muss eigentlich nur eines tun. Sie muss es dir ermöglichen, leicht und einfach einkaufen zu können. Das ist das Ziel, was Amazon hat. Und die Maschine, die die dort im Angebot haben, oder die etlichen Maschinen, die dort im Angebot haben, die sind perfekt darauf abgestimmt.
Hm.
Und der Jeff Bezos hat es ja auch ganz klar gesagt, Hardware, who cares? Also er macht auch den ganz anderen Ansatz. Er sagt, das ist eigentlich völlig egal. Ich stelle euch die Hardware, stelle ich euch einfach alles hin. Hm. Hauptsache ihr nutzt danach meine Services. Hm. Also der bindet die da ganz einfach dran. Ja. Hm. Und insofern finde ich das schon sehr interessant, dass Amazon tatsächlich gezielt hier auf den stationären, also meine Spekulation, ja, wie gesagt,
ja,
gezielt auf den stationären Handel zugeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sowohl eine Elektronik Partner als auch eine Gravis bei Amazon angerufen haben und gefragt haben, ob sie ihren Kindle verkaufen können. Also ich glaube, es ging andersrum.
Also bei einer Gravis könnte ich es mir vielleicht sogar vorstellen, aber bei einer Elektronik kann ich es mir nicht vorstellen.
Und es muss sicherlich auch irgendwelche Vorteile noch für die bieten. Ich weiß es nicht in welcher Form, aber ich meine, das einfachste Kindle kostet, glaube ich, 79 Euro.
Mhm.
Viel verdienen tun die da auch nicht dabei.
Mhm.
Also, und müssen Beratungsleistungen ja auch noch bieten. Ne? Also möglicherweise hast du ja da eine ältere
Dame stehen, alle in den Laden stehen, und bestellen
die sich anderthalb Stunden lang den Kindle erklären lassen und dann verkaufst du den anschließend von 79 Euro. Ja, was verdient er denn da dran?
Ja, vielleicht wird er ja
3 Euro, 4 Euro?
Vielleicht wird er von Amazon noch subventioniert.
Eben, das ist eine interessante
Übrigens,
Frage.
Elektronik Partner Karl Trautmann wird eben auch an dieser Diskussion.
Ach nein.
Doch.
Oh, da habt ihr aber eine recht illustre Runde zusammengestellt, oder Wetter?
Ja, das ist eigentlich ein schöner Aufhänger für ein Gespräch. Ne?
Stimmt, ja.
Ja. Und irgendjemand hat letztens auch gesagt, es war auf dieser K5-Konferenz, wo es ums Thema E-Commerce und Onlinehandel ging, da hat dann auch gesagt, ach, dieses ganze Thema Multichannel und Online-Shopping und so weiter ist irgendwie der totale Witz. Die Leute wollen einkaufen gehen.
Das ist mal ein Statement.
Und so platt es klingt, aber irgendwo ist natürlich auch ein wahrer Kern dran. Also es ist natürlich schon nach wie vor so, dass du bestimmte Produkte und bestimmte Sachen, die willst du einfach einkaufen gehen.
Ja, ja? Aber bestimmte Produkte will man auch nicht einkaufen gehen, zum Beispiel. Und
bestimmte Sachen will man nicht einkaufen gehen, genau.
Zum Beispiel, was ich gar nicht wusste, man kann bei Amazon ja Abos machen. Ich habe neulich gemacht ein Müllbeutel-Abo. Mhm. Müllbeutel, ich weiß immer nicht.
Die machen auch was ein Windel-Abonnement.
Was ich dafür
brauchen wir nicht mehr.
Braucht man nicht mehr. Und ich finde das gut. Ich finde das sensationell. Ich will keine Müllbeutel, ich will auch keine Staubsaugerbeutel kaufen gehen.
Ja.
Was weiß ich denn, was ich da brauche? Gibt es 10.000 verschiedene Typen, stehst vorm Regal wie der Depp, rufst zu Hause an und sagst, ey, schau mal, was auf dem Staubsauger draufsteht, der super sagt. Ja,
genau.
Das kann man doch eleganter lösen, finde ich toll.
Ja, das ist ein schönes Service.
Habe ich's von der Backe.
Richtig.
Und wenn ich was einkaufen gehe, dann Schweinshaxen oder sowas, da hast du was, das schaust dir an, Muss man auch anschauen.
Sehe ich sogar selbst im Lebensmittelbereich so. Ich finde diese Logistik am Wochenende jedes Mal eine Katastrophe. Na, diese ganzen Grundnahrungsmittel, ja. Mehl, Zucker,
ja, okay,
Haarmilch,
das ist lästig. Ja, das ist lästig,
Kaffee, das was weiß ich, keine Ahnung. Also das man halt ständig auch braucht. Das ist eine einzige Plagerei. Es macht doch keinen Spaß, das Zeug einzukaufen.
Na, dann kaufst du das womöglich in irgendeinem Discounter, dann stehen da die Paletten, der Laden sieht aus wie
Hunde. Grauenhaft.
Wer hat denn dazu Lust?
Würde ich gerne ein paar Euro mehr bezahlen, aber dann nach Hause liefern lassen. Mit runterschleppen in den Keller.
Bei mir mit hochschleppen in den vierten Stock.
Ja, genau. Macht besonders viel Spaß bei dir. Das ist richtig. Was haben wir dann noch? Weitere weitere Promarkt-Filialen schließen?
Sag mal, Promarkt ist ja ein Trauerspiel seit...
Seit Jahren.
Seit vielen Jahren.
Seit vielen Jahren, ja.
Seit vielen Jahren.
Die verfolge ich aber irgendwie immer nicht so richtig, diese Promarkts, ne?
Ah, die Promarkts habe ich eine Zeit lang sehr intensiv verfolgt, als die Familie Wegert da sehr engagiert war und sehr laut polternd unterwegs war und ein einziges Drama, die waren doch alle verstreut, die Promarkts gehörten doch auch unterschiedlichen Besitzern.
Ja.
Welche schließen denn hier eigentlich?
Oh, ich weiß es gar nicht. Ich müsste es denn nachschauen.
Ich schaue das
mal
nach.
Der Link dazu ist drin.
Ich schaue das mal nach.
In der Schweiz machen sie Saturn dicht, gell?
Also in der Schweiz machen sie Saturn dicht. Da kommen wir vielleicht mal auf das Konglomerat MSH zu sprechen. Da gibt es, denke ich, zwei interessante Punkte, über die wir sprechen sollten. Erstens das Thema Redcoon. Der Chef von Redcoon, der Herr Heckel, hat laut darüber nachgedacht, stationäre Läden aufzumachen. Und zwar aus einem einzigen...
Bitte?
Ja, aus einem einzigen Grund.
Shop in Shop beim Mediamarkt.
Nee, der Grund ist ein anderer.
Entschuldigung.
Der Grund ist ein anderer. Er ist davon überzeugt, dass er, wenn er stationären Handel auch noch hat, andere Konditionen bei den Herstellern bekommt als reiner Onliner.
Das soll er doch
so
bei
seinen, glaube ich, gesagt, ne?
So ungefähr.
Da soll er doch bei seinen Kollegen in Ingolstadt mal nachfragen, wie das aussieht und woran diese geknüpft sind. Weil die sind doch die Konditionen Weltmeister. Und ob sie ihm nicht was davon abgeben wollen.
Es geht nicht nur um die Konditionen. Es war also ein Interview, was er der Wirtschaftswoche gegeben hat und was in der Wirtschaftswoche abgedruckt worden ist, wo er halt doch sehr laut geschimpft hat, dass er sich als Onliner von einigen Herstellern halt benachteiligt fühlt, nicht nur, weil er schlechtere Konditionen, sondern weil er einige Produkte gar nicht bekommt.
Einige Produkte auch gar nicht bekommt, richtig.
Dass er deshalb gezwungen sei, stationäre Läden aufzumachen, um eben diesen
Nachteil auf das Sortiment zugreifen zu können.
Genau, ausgleichen zu können. Und ich habe dann mal ein bisschen telefoniert. Es ist tatsächlich wohl so, wie hatte mir einer gesagt, dass manche Hersteller den stationären Handel unter Artenschutz stellen. Also im Prinzip hat er die Aussage auch so bestätigt, aber das alles ist nicht in einem Ausmaße, dass es einem Unternehmen wie Redcoon irgendwie dafür eine Belastung darstellen könnte. Also der Kollege hat sich dann ein bisschen über den Heckel amüsiert. Dass er so eine Aussage trifft. Und er glaubt auch nicht, dass der Heckel das machen wird, sondern das ist einfach nur...
Um auf sich aufmerksam zu machen?
Mal so rausgeblasen.
PR oder so?
Ja, genau. Ja, vielleicht nicht PR, aber um auch so einen Nadelstich in Richtung Hersteller zu tun und einfach für sich ein bisschen Lobbyarbeit zu machen.
Ja, er moniert ja auch, dass er oft zu wenig Ware hat. Ne?
Ja,
also
ja.
Genau. Gar nicht vollkriegt und weil es halt so selektive Verträge ganz einfach gibt.
Richtig. Ja.
Wobei jetzt das Thema, dass die Hersteller an unterschiedlichen Kanälen unterschiedliche Produkte anbieten, das ist ja auch nicht so neu.
Nö.
Das gibt es ja auch eher.
Ja, sicher. Das gibt es schon seit vielen, vielen Jahren.
Da fällt mir ein, hatten wir doch auch mal in einem der Channelcasts darüber gesprochen, die Ambitionen Direktvertrieb seitens HP über ihren eigenen Webshop. Gibt es da eigentlich irgendwas Neues? Das war damals ein Pilotprojekt. Meine ich, oder wurde als Pilotprojekt definiert?
Das. Aber so vor einem Jahr haben wir darüber mal gesprochen.
Das war so vor einem guten Jahr, wo wir mal darüber gesprochen haben. Da hast du auch nichts mehr mitgekriegt.
Kann ich nichts dazu sagen. Keine Ahnung.
Und wir haben ja immer darüber spekuliert, beziehungsweise damals hat er immer die These vertreten, dass sowas ja aus der Konzernzentrale USA kommt. So nach dem Motto, richtet mal alle schön einen Webshop ein und die eigentlichen Dependancen in den Ländern ja gar nicht den riesen Spaß daran haben, ne?
Weil die halt ihr klassisches Geschäft dadurch torpediert sehen, ja. Um aber gleichzeitig dann die Anforderungen der Mütter zu erfüllen, bauen sie dann halt da irgendwas, mehr oder weniger halbherzig, ne? Und sagen dann anschließend, ja, wir haben es versucht, aber hier in Deutschland funktioniert es nicht.
So richtig.
In Deutschland funktioniert es nicht.
Ja. Ja, jetzt sind wir aber nochmal bei dem stationären Handel. Es gibt einfach auch bestimmte Produkte oder eine bestimmte Kundengruppe, die möchte taktil sich die Geräte anschauen.
Ja, sicher.
Ja, nicht jedes, aber Notebook, da gibt es zum Beispiel, wir haben so einen ganz kleinen Laden dabei. Ein Notebook, das will einer sehen. Das will er in die Hand nehmen, das will er mal auf die Tasten drauf drücken. Auch bei Druckern. Der Drucker so im Privatbereich, der will das Ding mal gesehen haben, der will mal einen Ausdruck in der Hand gehabt haben, der will mal kopiert haben, wo muss er drauf drücken. Das ist was Taktiles. Wie ein PC ausschaut und ob der jetzt 2 Millisekunden schneller oder langsamer läuft, völlig Wurst. Ja, aber.
Richtig.
Aber das ist eine Sache, da, da muss so ein Demo-Maschine, ein Showroom auch irgendwo da sein.
Ja, und trotzdem hat die MSH oder zumindest Mediamarkt auch nach wie vor offensichtlich riesige Probleme. Du hast es gerade angesprochen, in der Schweiz wird ja nicht mehr unterschieden zwischen Saturn und Mediamarkt. Gibt ja da nur noch eins von beiden, ne? Soweit ich das richtig verstanden habe.
Mediamarkt.
Mediamarkt?
Mhm. Mediamarkt, ja.
Und wird ja etliches geschlossen dort.
Ja, nicht geschlossen, die werden umgelabelt.
Oder umgelabelt im Prinzip, ja, geschlossen.
Das ist richtig verstanden.
Falsch gesagt, ja, das ist richtig. Und dann hat ja auf dieser Konferenz der Notebooks-Billiger-Chef, der Arndt von Wedemeyer, über den wir, haben wir heute schon über ihn gesprochen?
Nee. Vor der Sendung.
Vor der Sendung. Genau, vor der Sendung hat man kurz über ihn gesprochen. Ein Zitat geliefert auf der Veranstaltung, das ja auch ziemlich rumgegangen ist, und er hat gesagt, Mediamarkt ist ein Sanierungsfall.
Ja, er hat... So kann man, so verkürzt kann man es, glaube ich, nicht sagen.
Okay.
Er hat gesagt, ein strategischer Sanierungsfall.
Ein strategischer
Sanierungsfall.
Was ist denn das Strategische
daran? Ja, das Strategische ist daran, wenn ich das richtig verstehe, dass die Strategie sanierungsbedürftig ist. Mhm. Ja?
Ja.
Das wollte er damit zum Ausdruck bringen. Nämlich, darüber haben wir auch schon in dieser Runde zum Erbrechen eigentlich gesprochen. Das müssen wir jetzt nicht nochmal wieder.
Nein.
Aber das ist der Punkt, den, glaube ich, der Arndt von Wedemeyer gemeint hat.
Also ich habe gestern auf der Brother-Veranstaltung waren ja sehr viele aus der Distribution da. Brother ist eins der Druckerunternehmen, die, glaube ich, die meisten Distributoren unter Vertrag haben oder mit den meisten Distributoren auch Verträge haben. Man, also wirklich viele da. Und unter anderem auch einer von einem großen Broadliner, und mit dem habe ich mich dann auch nochmal kurz über das Thema MSA unterhalten, und der sagt auch, das Geschäft ist so eingebrochen. Und die würden immer weniger ordern, aber würden halt nach wie vor darauf bestehen, dass sie es zu denselben Konditionen kriegen wie vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren. Und das sei halt schlicht und einfach nicht machbar, und viele Hersteller würden da auch mittlerweile nicht mehr mitmachen. Solange es da nicht geklärt ist, welche Strategie da jetzt konkret verfolgt wird, da halten sich also viele Hersteller jetzt auch bedeckt, also was Investitionen dort hinein anbelangt. Und er sagte, selbiges gelte im Übrigen auch für Amazon. Selbst da sei man mittlerweile sehr, sehr vorsichtig, weil die mit extrem harten Bandagen kämpfen und man da schon aufpassen muss, wo man überhaupt bleibt. Und viele Hersteller mittlerweile, sagt er, Gott sei Dank erkannt haben, dass Umsatz nicht alles ist.
Ah ja.
Und Stückzahlen nicht alles ist, sondern er sagt, es wird einfach wieder viel stärker darauf geschaut, dass auch Gewinne gemacht werden. Und man ist halt nicht mehr bereit oder immer weniger Hersteller seien bereit, alles mitzumachen. Fand ich schon ganz interessant.
Die interessante Frage ist ja zum Beispiel bei einer Amazon, welche Steuerungsmöglichkeiten man als Hersteller eigentlich hat. Denn mir hat gerade ein Hersteller erzählt, Amazon hat kürzlich auf automatisches Pricing umgestellt. Das heißt, Amazon trägt so eine ganze Bandbreite an Angeboten, online und offline, automatisch. Und wenn die Angebote sich verändern, also mit schwankenden Angeboten, bei Mitbewerbern passen die dann ihre Preise automatisch an. Ab einer bestimmten Schwelle muss der Produktmanager dann mal eingreifen oder kann eingreifen oder sollte eingreifen. Und sie können auch ins Minus drehen. Und man muss als Hersteller extrem wenig Möglichkeiten haben, einzugreifen. Das heißt, der sagt letztendlich, der einzige Steuermechanismus, den du hast, ist im kompletten Markt ein sauberes Pricing zu haben. Sonst schwankt der Amazon halt wild dazwischen, wenn irgendwo Preise aufpoppen. Mhm. die gesehen haben
und die Dinge, die du eigentlich nicht passieren wissen willst, ne?
Und das ist ja eine Katastrophe, weil dann kannst du kalkulieren, wie du willst. Die machen halt, was sie wollen.
Und auf der anderen Seite sind ja diese Marketplace-Händler, also die Amazon-Plattform nutzen, ja dazu verdonnert, sie dürfen ja nicht, zumindest nicht wesentlich günstiger anbieten als Amazon selber, ne?
Ja, Neuware.
Sonst werden sie ja rausgeschmissen auf gut Deutsch, ne? Also das ist schon echt heftig, muss man sagen. Ja, derzeit streitet man, das kann man vielleicht noch zu Amazon kurz sagen, streitet man ja noch darum, ob der Bestellbutton, ich glaube, da hatte ich das letzte Mal angesprochen.
Der war nicht gesetzeskonform.
Ob der tatsächlich gesetzeskonform ist. Also gehen die Meinungen auseinander. Wahrscheinlich wird da jetzt mal ein Prozess geführt, wie es halt immer so ist. Und dann wird man mal sehen, was dabei rauskommt. Ne?
Ja.
Gut, ich denke, das war so das Wichtigste aus dem Bereich Distribution. Oder seht ihr noch was Wichtiges auf der Liste stehen?
E-Commerce
meine ich, ja. E-Commerce und Retail. War so das Wichtige, ne?
Mhm.
Dann unser ganz kurzer Blick noch nach Japan. Sharp wird 11.000 Stellen streichen. Das ist nochmal richtig heftig. Also da
wie,
ist keine
wie viel haben wir die insgesamt?
Wie viel, weiß ich gar nicht. Wie viele Mitarbeiter insgesamt?
Weiß ich.
Kann ich jetzt gar
müsste
nicht
ich auch nicht. Müsste ich auch recherchieren, wie viele insgesamt haben. Aber 11.000 ist zumindest viel, ne? Schon.
Ja, absolut.
Ja,
es ist viel, aber es ist noch nicht so viel, wie HP ja ausstellen will, abbauen will. Das sind ja 30.000. Ne?
Es kommt auf die Relation drauf an.
Ja, absolut.
Das ist absolut richtig. Das ist ein sehr guter Punkt.
Dabei dachte ich, Sharp, immer geht es relativ gut mit ihren Displays, die sie da an von Apple bis zu Western Kuckuck immer alles verkaufen.
Ja, einerseits, aber andererseits schreiben die rote Zahlen ohne Ende.
Ja, was denen halt allen zu schaffen macht, ist ja der Einbruch im TV-Geschäft. Also das ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Riesen Geld damit mit den kleinen Displays für iPhones und Ähnliches verdienen.
Mhm.
Aber das TV-Geschäft und so, das hat ihnen schon richtig ordentlich zugesetzt.
Mhm.
Also hat ja auch alle getroffen. Und es gibt halt da auch keine Innovationen mehr. Ne? Im TV-Bereich, was passiert denn da noch?
Mhm.
Nichts mehr.
Sharp, ganz kurz. Sharp, Mitarbeiter weltweit.
Ja.
55.580.
Was?
Ja, ja.
Das ist ja dann
5. Und dann wollen die 11.000 Stellen abbauen.
Das steht hier. Und Nettoumsatz.
Das kann nicht sein.
Und
das ist jeder Fünfte.
Das kann nicht sein.
Das stimmt hier.
Das ist jeder Fünfte wäre das, ja.
Ja, das steht hier. Also, pass auf. Zahlen, Daten, Fakten, Sharp. Mitarbeiter und Zahlen. Mitarbeiter weltweit 55.580. Nettoumsatz 25,69 Milliarden Euro. Was jetzt auch nicht so furchtbar groß ist.
18% der Belegschaft, ja, steht hier auch nochmal. 18% der Belegschaft, ja.
Nettoverdienst,
jeder Fünfte,
ja. Nettoverdienst basierend auf dem 31. März 2011, Nettoverdienst 33,9 Millionen.
Ach, machen Sie doch noch.
Außerdem möchte das Unternehmen 213 Milliarden Yen, etwa 2,1 Milliarden Euro durch den Verkauf von Niederlassungen und Werken im Ausland sowie von Aktien am Autohersteller Toyota hereinholen. Aha, auch interessant. Wüsste ich auch gar nicht.
Und die hatten.
Da ist doch Foxconn unlängst eingestiegen bei
denen, wem? Ne? Bei Toyota.
Nee, ja. Bei Sharp.
Bei Sharp.
Stimmt. Blödsinn.
Mann.
Zutrauen würde ich es den Foxconns.
Ja.
Zutrauen. Das stimmt. Wir hatten doch über irgend so eine, so ein strategisches Invest hatten wir doch gesprochen.
Das war Foxconn.
Und hatten gesagt, wie kann das eigentlich sein? Normal müsste das ja umgekehrt sein.
Ja, es ging doch auch mal das Gericht um das Apple Sharp kauft.
Ja.
War doch da in dem Zusammenhang.
Stimmt.
Ja. Können wir uns noch daran erinnern?
Löwe, kann ich mich erinnern, war mal
im Gespräch. Löwe war im Gespräch, genau, richtig. Ja.
Also, das ist schon, passiert. Also da bin ich ja wirklich erschüttert, wie wenig groß der Laden ist.
So, dann gehen wir in die Rubrik Smartphones und auch auf den Tablet-Markt ein bisschen ein. Es dauert ja nicht mehr lange, dann werden die ersten Windows 8-Geräte auf den Markt kommen. Passiert ja, glaube ich, noch im Oktober jetzt, ne?
Windows 8 Start ist,
glaube ich, direkt am Tech Data Forum.
Ist so einen Tag,
einen
Tag nach dem Channel Cut oder einen Tag vorher?
Mhm. Ja,
ich glaube, einen Tag nachher.
So was.
26.
Oder 26.
Ja.
Ja. Richtig. So, da werden wir mal schauen, wie es dann losgeht mit den Geräten. Es sind da einige Hersteller am Start, die dort auf dieses Thema setzen. und auch Geräte bringen werden. Es wird natürlich interessant zu sein, wie Microsoft mit seinem Surface punktet, ob das viel gekauft wird oder wenig. Ich glaube nicht, dass das allzu stark verkauft wird, aber ist jetzt bloß ein
das Surface?
Surface, ja. Ist jetzt nur mal so ein Gefühl.
Müsste man sich mal anschauen, ich bin da gespannt. Das wäre so ein Ding, was ich gern in die Hand nehme, oder um mal wirklich zu gucken, wie das so Look and Feel ist. Und
interessant in dem Zusammenhang ist auf alle Fälle, und da hatten wir auch schon viel drüber abgelästert, in Anführungszeichen, dass HP nun offensichtlich das Thema Mobility und Mobile doch wieder für sich erkannt hat und da jetzt eine eigene Division gegründet hat, einen Manager von außen geholt hat, der auch Ahnung hat von diesem Geschäft und man uns offensichtlich ins Tablet und auch ins Smartphone-Geschäft einsteigen wird. Finde ich eine gute Botschaft und ein gutes Signal, oder? Wie siehst du das, Michael? So als HPler hätte ich jetzt beinahe mal gesagt.
Es sind so verschiedene Sachen. Also sehr spannend war wohl die Formulierung von der Mac Whitman, die gesagt hat, wir werden nicht drum herum kommen, dass wir wieder Telefone verkaufen müssen. Mhm. Das ist eine interessante Formulierung
an der Stelle. Begeisterung klingt anders.
Begeisterung klingt anders. Und
dass sie mal Licht machen, André.
Und dass sie sich jetzt aus dem Tabletmarkt ganz verabschieden würden, ich glaube, das war allen klar, dass es nicht wirklich so der Fall sein würde. Mhm. Ich kann mich erinnern, die haben ja so den allerersten Pen-Computer, den Compaq 1000, der war ja damals von denen, als noch kein Mensch Tablet dazu gesagt hatte. Mhm. Und ich glaube, die kriegen da auch ein relativ gutes Produkt auf die Straße. Also da war ja so ein Interview mit dem, jetzt komme ich auf den Namen nicht.
Ist ja egal.
Egal. Der da über Tablets von HP so ein bisschen auch Ausblick gegeben hat, der gesagt hat, ja, wir bringen den ersten Tablet, den man auch aufmachen kann, den man servicen kann. Mhm. Also dazu für Unternehmen könnte das dann ein spannendes Produkt werden. Und irgendwas heute hier auf der Bahnfahrt hierher habe ich auch gelesen, dass Intel wohl heute mit sehr vielen OEM-Herstellern, Lenovo, HP, ZTE, Leute, von denen ich noch nie was gehört habe.
Dieser Chinese, ja.
Auch ganz groß Windows 8 Tablets angekündigt hat, basierend auf den Atomprozessoren und mit 3 Wochen Laufzeit im Standby und könnte ein interessanter Markt werden.
Ja, sie müssen auch. Also interessant wird jetzt auf alle Fälle dann zu sehen, auf welche OS-Plattform HP setzen wird. Also werden sie Windows 8 nur machen oder auch Android parallel dazu?
Also und
WebOS noch dazu, keine Ahnung.
Also ich bin sehr sicher, dass sie das Windows 8 bringen werden.
Müssen. Kann man ja einfach so sagen.
Ja.
Android weiß ich nicht.
Ich kann es mir nicht vorstellen,
Stand heute. Ich kann es mir Stand heute, aber bitte subjektiv, persönliche Meinung, ich kann es mir momentan nicht vorstellen, aber die haben ja einen schon manchmal verblüfft.
Ja. Naja gut, noch haben sie die Möglichkeit mit WebOS irgendwas anzufangen. Ne?
Aber das ist jetzt irgendwie umbenannt
worden. Das WebOS ist ausgelagert in eine eigene Firma.
Ja, und wird umbenannt jetzt irgendwie.
Wurde umbenannt in,
mir ist der Name entfallen. Ganz ein komischer Name.
Ich glaube, ich habe neulich sogar mal drüber geschrieben.
Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung.
Und alles ist geheim.
Und alles ist
es
geheim,
gibt, Moment, andersrum.
Das muss man heute
es so machen. Es gibt reichlich Merchandising der neuen Firma. Und jeder soll berichten, jeder, der da arbeitet, soll allen seinen Freunden sagen, wir arbeiten an total großartigen Dingen. Mhm. Aber was es ist, sagt man noch nicht. Und steht nicht fest. Da gibt es ganz interessante Analysen aus USA dazu. Mhm.
Kleiner Scherz am Rande noch, weil du gesagt hast, Surface, das sind so Produkte, die du dann auch gerne mal in die Hand genommen hättest vorher oder mal sehen möchtest. Nachdem Microsoft ja all seinen Mitarbeitern Windows 8 Geräte schenken wird zum Start, kannst du mal davon ausgehen, dass es 3-4 Tage später in eBay jede Menge davon zu schießen gibt. Für gutes Geld, für billiges Geld.
Das könnte sein, ja.
Also, who knows, ne?
Die Microsofties, sind nicht so.
Nein, also Ich bin auch mal gespannt, was die für einen Preispunkt treffen werden. Ja, also ob die
ja, das ist
da in Region 2,99 wie gesagt reinkommen. Also ja, einem Anschein nach geht es ja auch in die Region 5,99, 6,99. Ne? Ja. Also billiger kriegen es die auch nicht produziert. Wie denn auch? Das hätte mich auch stark gewundert. Ne? Also mit einem einigermaßen Qualitätsanspruch und so. Ne? Also hätte mich schon auch, ja. So, was haben wir denn noch? Ah, BlackBerry. Wollen wir da noch kurz drüber sprechen, über RIM?
Da möchte ich doch sehr verstärkt drum bitten.
Ja.
Echt? Ja, einfach weil gerade der Christian in den letzten Sendungen permanent RIM schon immer tot geredet hat. Ne? Die machen es nicht mehr lang, die pfeifen aus dem letzten Loch.
Ja.
Da ist nur noch ein Nagel in den Sarg zu schlagen und dann ist das Ding durch. Jetzt sieht es ja doch nicht so aus. Also wenn es so schnell geht, vielleicht auch gar nicht. Also die Quartalszahlen, die ja jetzt gerade gezeigt worden sind, die sind ja jetzt zwar nicht zum Jubeln, aber sie machen immer noch Geschäft. Mhm. Ja, und zwar gar nicht mal so schlecht. Also sie vom Umsatz her machen die immer noch, lass mich mal eben schauen, 2,87 Milliarden Dollar im Quartal.
Und hast du mal
sogar eine leichte Steigerung gegenüber Vorquartal, ja. Aber doch 30% weniger als im Vorjahresquartal.
Was ist das Servicegeschäft und was ist das Hardwaregeschäft?
Das steht hier jetzt, glaube ich, nicht.
Entschuldigung, Hardwaregeschäft 60%, Service 35, Software 5.
Und was auch interessant ist, also machen wohl noch auch Verlust, aber die
200 paar Verdotzen,
genau,
240 sowas, oder sowas.
Um den Dreh.
Ja, was ist das schon, 200 Millionen Verlust?
Hey, das kann jedem mal passieren.
Aber hört mal, was interessant ist, die haben 80 Millionen BlackBerry-User weltweit zum 1. September. Das bedeutet einen Zuwachs von 2 Millionen in 3 Monaten. Also die machen offensichtlich...
Jetzt möchte die haben die Quartalszahlen damit aufgemacht. Da steht ja ganz oben dran. Wir haben eine Steigerung, 80 Millionen User. Hey, und dann habe ich gedacht, wie viel waren das eigentlich vorher? Und bin mal auf die Suche nach Vergleichszahlen gegangen.
Ja.
Und habe dann erstmal nichts gefunden im Jahresbericht. Aber dann habe ich doch eine Zahl gefunden im 4. Quartal letzten Jahres im Bericht.
Ja.
Da hatten sie 77 Millionen.
Boah.
Das heißt, sie haben satte 3 Millionen dazu gewonnen seitdem, also im Dreivierteljahr oder sowas.
Netto.
Und was dann noch ganz interessant war, das war aus irgendeinem vorherigen Quartalsbericht. Da hieß es, man hat erstmals über die Web-Services, also über das Webangebot, mehr neue User als über die Unternehmensserver. Mhm. Ich lese das jetzt folgendermaßen. Im Web finden sich irgendwelche, die sich noch aufschalten, und bei Unternehmen ist man rückläufig. Mhm. So würde ich das bewerten. Weil bei Unternehmen, das war ja sehr stark unternehmensgetrieben, Mitarbeitergetrieben.
Ja. So. Ja, mich würde auch mal interessieren, wo die 3 Millionen bitte hingegangen sind. Also
insbesondere in Südostasien verkaufen sich demnach die aktuellen BlackBerry 7 Geräte gut, steht hier. In mehreren Ländern der Region, bitte?
Vietnam.
Südostasien.
Thailand.
Südostasien.
Bali.
Ja, keine Ahnung.
Malaysia.
Kennt ihr irgendjemand bei euch im bekannten Verwandtenkreis oder sowas, der gesagt hat, oh, ich hol mir jetzt ein BlackBerry?
Ja, meine Verwandten in Südostasien, ja.
Die haben das jetzt alle.
Die haben jetzt alle ein BlackBerry geholt.
Ja, okay.
Naja, ich wollte auch nur sagen, ich bin ja nicht der Pressesprecher hier von BlackBerry, von RIM, mir ist das auch irgendwie total egal.
Ach, dir ist das egal?
Ob es die gibt oder nicht. Ich wollte das einfach das nur mal hier als Kontrapunkt.
Ja, ist ja völlig.
Gerne mal. Und ist interessant ja ist ja, der Aktienkurs ist sofort nach oben gegangen, ne? 25% hoch.
Ja, weil sie weniger Verluste gemacht haben als
Licht ursprünglich am Ende des Tunnels. Sieht anders aus. Der war heute Mittag ein interessanter Bericht, da sind nur ein paar Zahlen im Gedächtnis geblieben.
Ja.
Da haben sie gesagt, der Aktienkurs ist um 20% gestiegen heute.
Ja.
Ist aber wohl seit Jahresbeginn um 80% gefallen.
Ja, ja, gut.
Also ist ein kleiner Ausschlag nach oben.
Ja.
Und irgendwas haben sie gesagt, dass wohl im letzten Quartal 7 Millionen BlackBerrys verkauft worden sind.
Im letzten Quartal 7 Millionen.
7 Millionen
weltweit.
Im Quartal. Es sind im letzten Quartal 130.000 Playbooks verkauft worden.
Ja,
die Zahl ist mir nämlich
noch schon lange abgekündigt.
Aber, die gibt's ja nicht mehr. Also irgendwas hatten sie erzählt, 7 Millionen.
Das kann durchaus möglich sein.
Und jetzt schaue ich doch noch mal. Und interessant waren halt die 5 Millionen iPhones gleichzeitig in 3 Tagen.
Ah, du bist ja, 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 komm, also, ja.
Dafür hat das Ding ja dauernd neue Kratzer, das neue.
Ja. Ja, aber das ist ja normal.
Was aber Phil Schiller sagt, das normal ist.
Genau.
Völlig normal, genau.
Ja, sicher.
Und dann gibt's ja hier noch den riesen Shitstorm wegen der Map, also wegen, die haben ja genau. gewechselt da von Google auf ihre eigene. Ja. Da lassen sich die Leute auch total drüber aus. Also ich kann das alles irgendwie nicht nachvollziehen.
Also was so, Christian, um hier jetzt mal echt nochmal einen Kontrapunkt zu setzen. Und deswegen habe ich extra nochmal nachgeschaut. Diese Maps-Diskussion wird sehr schön verfolgt auf und kommentiert auf allthings.de. Ja. Und die letzte Meldung von vorhin ist Tim Cook on Apple Maps. We are extremely sorry.
Okay.
We are extremely sorry. Und das sagt er wohl auch zu Recht. Mhm. Das sagt er wohl auch zu Recht.
Ja, natürlich.
Also die Map ist, Scheiß sein.
Ist, wenn du die Google Map gewohnt warst bis zum iOS 5, die war gut.
Ja.
Die war absolut, die war sehr, sehr gut. Und die verglichen mit der, was Apple bringt, kannst du es einfach wirklich in die Tonne klopfen. Ja. Also da fehlt's noch an so vielen Sachen. Das ist vollkommen klar. Ich denke halt, dass Apple vorzeitig aus der Vereinbarung raus ist. Also der Vertrag wäre eh ausgelaufen. Nachdem Google halt über Jahre hinweg die Map-App für Apple, oh Gott, ist das schwierig, ja nicht mehr weiterentwickelt hat, sondern ja nur noch Android, neue Funktionen nur noch in Android eingebaut hat und die ja stark weiterentwickelt wurde, hat halt Apple irgendwie gesagt, okay, vollkommen klar, wo es hingeht. Ne? Wir müssen mal irgendwas in was Eigenes machen. Und um den Satz noch zu Ende zu führen, ich denke, dass die eigene Apple Map-App in noch späteren Betriebssystemversionen noch viel, viel stärker integriert werden wird. Also ja, da haben die halt natürlich dann noch ganz, ganz andere Möglichkeiten.
Na, das glaube ich schon auch. Aber der Punkt soll angeblich gewesen sein in den Gesprächen. Hat Streit drum gegeben. Es gibt ja von Google Maps auch diese App, die funktioniert wie ein Navi. Also die sagt dann die Richtungen an. Und,
das haben sie ja nicht eingebaut.
Genau. Und darüber habe man sich zerstritten, weil man hätte sich nicht einigen können. Und vermutlich hat's Google da so gemacht, wie Apple es gegenüber allen anderen macht, zum Beispiel den Publishern, nimm meine Konditionen oder stirb.
Ja, ja.
Und dann haben die halt nicht gewollt und dann hat man's halt anscheinend gelassen.
Klar.
Also ich muss jetzt sagen, ich habe mein Pad hier, mein iPad auf das iOS 6 geupdatet, das iPhone auf der alten Version gelassen.
Und merkst keinen Unterschied, oder?
Ja, Vorsicht. So ein, zwei Erfahrungswerte. Erstens, was mich total umgewuchtet hat, ist Siri. Mhm. Das ist sensationell, was die alles versteht, aber das machst du einen Tag lang und dann hast du es gehabt und nettes Spielzeug. Ja. Mhm. Ob jetzt die Maps besser sind oder schlechter sind, bei mir da in der Provinz, so richtig einen Unterschied habe ich nicht festgestellt. Was allerdings massiv schlechter wurde, das sind die Satellitenaufnahmen. Da wo ich jedes Haus davor bei mir in der Ortschaft erkannt habe, das ist jetzt einfach nur ein Farbklecks.
Ja.
Und wie weit, dass man sich von Google entfernt, wenn man diesen Safari einfach bloß aufmacht und www tippt, dann kommen ja schon einige Vorschläge.
Ja.
Dann kommt jetzt in der neuen Version neben Google als Suchmaschine auch Bing.
Das ist ja interessant. Das ist ja sehr, interessant. Bing.
Ja, die versuchen sich da sofort alle zu positionieren. Ja. Nokia hat ja auch sofort allen iPhone-Besitzern angeboten. Hier ist die Adresse übrigens, um auf Ovi, auf ihre eigene Map-Applikation zu gehen. Auch eine Karte, die sehr, sehr gut sein soll. War ich allerdings noch nie drauf, aber wird auch viel gelobt.
Klar. Das ist doch Navteq.
Ich weiß es nicht.
Ich glaube, Nokia hat Navteq gekauft, stimmt das? Ich glaube ja. Das
könnte gut sein. Also.
Ich weiß nur, dass auf Flickr, was ich oft benutze, ist ja auch Karten eingebaut. Das ist, glaube ich, Navteq, also müsste dann Nokia sein. Und die Satellitenaufnahmen, die da drin stehen, jetzt weiß ich nicht, ob das von Yahoo bzw. von Flickr halt die Qualität kommt, die sind unter aller Kanone. Also das ist, in den Städten ist das okay und auf und dann kannst du es vergessen. Das ist grauenhaft.
Interessant auf alle Fälle, wie stark wir uns alle an das Thema Karten online gewöhnt haben. Ne? Ich meine, früher hat es doch keine Sau interessiert.
Nein,
du hast vielleicht mal eine Straßenkarte oder einen Stadtplan von München im Auto gehabt, aber ansonsten hatte ich das überhaupt nicht interessiert.
Das sehe ich aber als eine der absoluten Killer-Applikationen, als eine der wirklichen Erfindungen der letzten 10, 15 Jahre, ist das Navi-System.
Ja,
zweifelsohne. Das ist sensationell.
Navi und ja, Karten online, also das ganze GPS-Thema.
Dass man sich einfach ein Stück weit orientieren kann. Ja. Ne? Und es geht ja mittlerweile so weit, dass interessant sind eben auch diese Point of Interest, wie man so schön sagt, damit du auch weißt, was ist eigentlich in meiner Umgebung, wenn ich öffentlichen Nahverkehr beispielsweise suche oder ähnliches. Ne? Und du dann da draufklicken kannst und dann kriegst du da jetzt mittlerweile auch die Verbindungen angezeigt. Und also das ist toll. Ich meine, das ist schon wirklich... Also eigentlich etwas, was man verwenden kann.
Also ich habe ja mein neues Smartphone bekommen kurz vorm Urlaub. Wir waren in der Mark Brandenburg wirklich am Ende der Welt. Mhm. Und der Google Maps kennt jeden Waldweg. Es ist wirklich beeindruckend gewesen. Wir waren mit dem Ding wandern, da kannst du die Karten ja in so einem Offline-Modus bereitstellen. Sensationell.
Ja.
Das war wirklich im Nichts und hier rechts abbiegen. Super. Mhm.
Mhm. Ah ja, das funktioniert wirklich gut. Ja.
Und die Integration ist auch nett mit dem Adressbuch. Das heißt, du kannst ja aus dem Adressbuch direkt in die Navigation gehen und umgekehrt.
Ja.
Also die Anwendungsintegration da Richtung Maps ist schon wirklich toll.
Du hast es ja lange Zeit nicht geglaubt, ne?
Ja, sagen wir mal so, ich konnte die meisten Sachen, also nach wie vor, die meisten Sachen konnte ich auf meinem alten Telefon machen, aber dann halt nicht integriert. Und auf dem neuen, ich habe die ja auch alle gemacht. Also ich hatte Google Maps drauf, ich hatte Skype drauf, ich habe E-Mail schon ganz lang gemacht, ich habe Texte drauf geschrieben, habe Tabellenkalkulation nicht, aber Bildschirm dann zu klein. Aber ich habe im Wesentlichen alles drauf gemacht, mache ich heute auch. Mhm. Bestimmte Sachen gehen einfach deutlich konvenienter, würde ich mal sagen, oder deutlich angenehmer. Vor allem, weil die Anwendungen integriert sind. Tat es früher auch schon ganz viel, aber das war halt alles nicht integriert. Mhm. Und jetzt gehst du her und sagst, okay, ich möchte hier Shikram Michael, wir haben einen Termin, wo treffen wir uns? Ich drück drauf und dann geht sofort die Karte auf und dann schaust du, okay, und lokal in der Nähe und. Mhm. Und das finde ich schon wirklich richtig gut. Mhm. Und wenn ich was wissen will, dann schaue ich auf Wikipedia nach. Wobei die andere Seite der Medaille ist folgende. Wir waren neulich im Auto unterwegs ohne Navi. Und zwar haben wir versucht, den Übergang, also die Landstraße von Salzburg nach Deutschland zu finden und nicht die Autobahn, wegen der ganzen Mautgeschichte. Ja. Und das Telefon war leer, wo die Navigation da drauf gewesen wäre. Ach scheiße, und dann finden wir aus Salzburg raus, nicht ganz einfach. Mhm. Und dann haben wir so gesprochen und dann sagt, hey, und dann sagt meine Freundin, ja, ich hab noch so einen alten Autoatlas da. Und mit dem haben wir das dann gefunden, so ganz wie früher, aber auf die Idee wären wir von selber nicht gekommen. Das war erst, wo alles am Anschlag war, sind wir auf die gekommen. Im Auto liegen ja noch Karten.
Ja.
Toll. Und wenn man die dann
Straßenatlas, auch
Straßenatlas.
Ein aussterbender Begriff.
Wenn man das dann noch lesen kann, was die meisten Leute ja nicht mehr können, dann ist das natürlich sensationell. Aber es ist toll. Runde Getränke, wollt ihr noch?
Ich hab noch.
Ich
trinke halt total langsam irgendwie. Ja. Ja, ich trinke mal einen Schluck. So.
Brauchen nicht, danke.
Haben wir sonst noch irgendwas zu dem Bereich? Ich schau mal schnell drüber.
Moment, jetzt lassen wir die
Themen. BlackBerry war am Damian noch wichtig, haben wir ja gemacht.
BlackBerry haben wir ein bisschen drauf rumgehackt. Und ich glaube ja nicht, dass das wieder auf die Füße kommt. Was zu BlackBerry noch sagen wollte, doch, eins sage ich noch, weil Damian lacht schon wieder so. Das muss ich jetzt wirklich noch schildern. Christian, wir sind doch beide auf eurem Systemhauskongress gewesen. Mhm. Und auf dem Systemhauskongress gab es im letzten Drittel oder so einen Vortrag von Rim von BlackBerry. Ja. Das hatte ein Vertriebsdirektor oder so gemacht, also jemand aus dem Management. Das war einer der interessantesten, weil auch merkwürdigsten Vorträge, die ich in meinem ganzen Leben bis jetzt gehört habe, weil der geprägt war von einer durchgängigen Hilflosigkeit. Oh. Der stand auf der Bühne und hat gesagt, wir machen doch so tolle Sachen. Zum Beispiel unser Betriebssystem. Das ist doch ein richtiges Echtzeitbetriebssystem. Das soll nicht so ein Schotter wie die anderen machen. Das vorherige war doch auch schon toll. Wir investieren doch da und wir machen doch ganz tolle Sachen. Schaut mal die schönen Geräte an, die wir machen. Aber warum kauft das denn keiner? Das war ein Vortrag geprägt von Hilflosigkeit. Ja. Und da habe ich gedacht,
Also du hast deutlich gemerkt, die setzen wirklich alles auf eine Karte im Prinzip und hoffen, dass ihr nächstes Betriebssystem ein Erfolg wird. Mhm. Und ich sage halt, Leute kaufen Smartphones oder ähnliches
nicht. Die kaufen kein Betriebssystem.
Die kaufen, ja, die kaufen ein Telefon, ja.
Ja, ja.
Und das ist die auch völlig egal, dass auf dem Samsung Android draufläuft. Ich meine, es hat eine Oberfläche, wo du einen E-Mail-Button findest und einen Termin-Button findest, ja, und was weiß ich und fertig aus. Und du kannst Apps drauf installieren und so weiter, aber das kannst du ja mit allem machen. Ich glaube aber, dass Damian, und der plant ja auch die Anschaffung eines Smartphones, hast du ja schon länger im Auge, wie du sagst, uns überraschen wird und irgendwann hier mit einem neuen BlackBerry anrückt.
Das, Damian ist irgendwie so der BlackBerry. Ja. Das habe ich auch so gemacht. Hey,
so, wenn du das sagst, ne, ist das kein Kompliment. Hört sich zumindest in meinen Ohren nicht so an.
Also Damian, da muss ich dazu sagen, mein Smartphone, was ich lange Zeit hatte, also mein sogenanntes Smartphone,
ja,
fand ich auch schon ziemlich smart, war vom Look and Feel einem BlackBerry total ähnlich, weil volle Tastatur, in der Mitte so ein Pin für den Cursor. Und eins muss ich auch sagen, bei dem Samsung, was ich habe, vermisse ich beim Texteschreiben manchmal einen Cursor, mit dem ich präzise positionieren kann, wohin ich schreibe, weil präzise geht das noch nicht. Es sei denn, man vergrößert so, dass ein Wort über den ganzen Bildschirm geht.
Wie geht denn das unter Android? Wie verschiebst du denn da einen Cursor mit dem Finger?
Mit dem Finger. Das heißt, ich kann einen Cursor setzen.
Geht auch eine kleine Lupe auf.
Es geht keine Lupe auf, sondern man hat den Cursor als Strich und unten ist ein Griff dran und mit dem Griff kannst du mit dem Finger verschieben. Ist clever, wenn du ein ganzes Wort markierst, hast du das markierte Wort und zwei Griffe und dann kannst du jeweils die Markierung verschieben. Das Problem ist allerdings, es ist nicht so präzise, dass man damit vernünftig flüssig arbeiten kann. Ich habe es noch nicht richtig hingekriegt. Das ist das Einzige, was mich wirklich dran stört, wo flüssiges Arbeiten nicht möglich ist. Wünsche ich mir manchmal irgendwie so eine Taste, mit der ich dann präzise nach BlackBerry-Art oder nach Nokia E62-Art positionieren kann. Absolut.
Okay.
Ja, ist so.
Ja.
Ich habe dann.
Du guckst mich immer, wenn du BlackBerry.
Ich kann dich trotzdem so gut leiden.
Sagst, dann guckst du mich immer an.
Ja, du wolltest doch gerade den Kontrapunkt setzen.
Aber ich habe auch gesagt, ich bin nicht der BlackBerry-Pressesprecher.
Nein, du hast gesagt, dir wäre das alles völlig egal. Ja. Das glaube ich auch nicht so ganz.
Damian wird ja jedenfalls, wenn das neue BlackBerry mit dem Betriebssystem Nummer 10, das dann der große Wurf wird, wird Damian sicherlich dann in der Schlange stehen. Über Nacht.
Ich wahrscheinlich zählen.
Ja, ja. Einer der ersten bist.
Ganz genau.
Am Laden.
Da freue ich mich. Ich habe mir schon einen Schlafsack organisiert.
I've got it. Kann ich mir auch gut vorstellen.
Lass uns weitermachen.
Ja. Reden wir über die Systemhausbranche ein wenig. Auch da hat sich natürlich einiges getan. Reden wir vielleicht noch kurz ein bisschen über den Systemhauskongress. Du warst ja dieses Jahr auch, oder ihr beide wart ja auch da auf der Veranstaltung.
Ja, wir sind dieses Jahr da gewesen. War eine interessante Veranstaltung. Es war sogar eine sehr interessante Veranstaltung. Es war ein sehr interessantes Publikum. Mhm. Es waren sehr viele Systemhaus-Geschäftsführer. Es waren auch recht viele Promis. Also die Promidichte war dann vor allem ab nachmittags vor der Preisverleihung sehr hoch.
Ja.
Also mir hat die Veranstaltung sehr gut gefallen. Es waren sehr, sehr gute Vorträge. Mhm. Der Vortrag von
Computer Center.
Die war sensationell. Von Tuschik, der war ja sensationell. Der hat gesprochen über Nachwuchskräfte.
Ja.
Ach so, eines seiner Lieblingsthemen.
Ja. Eines seiner Lieblingsthemen und das hat er wirklich toll gemacht.
Mhm. Ja. Ein extrem lebendiger Vortrag. Ja. Er hat die Note 1,08 bekommen.
Ja.
Es hat noch nie ein Referent bekommen auf dem Kongress.
Und der war halt, das war halt extrem authentisch und der hat überhaupt keine Sprüche gemacht, was man oder keine Floskeln gebracht, was man normal so hat. Der hat zum Teil sehr tiefe Einblicke ins eigene Unternehmen gegeben, wo er dann gesagt hat, wo wir sparen mussten, wir haben keine Leute entlassen, uns war es ganz wichtig.
Ja.
Und dann auch Einblicke in sein Privatleben, wo er dann gesagt hat, in der Schule hat IT schon so einen ganz merkwürdigen Ruf. Da hat die Lehrerin dann zu seinem Sohn gesagt,
sitzt doch nicht dauernd vom Rechner. Was hat sie gesagt? Der wollte ITler werden, hat sie gesagt, aber ITler ist doch irgendwie schrecklich.
Das ist total blöd, das sitzt
vom Rechner. Ist ein ganz blöder Beruf, da sitzt man dauernd vorm Rechner und dann hat er sofort einen Termin mit ihr ausgemacht und das Gespräch gesucht.
Echt?
Ja.
Ja, der hat das einfach auch...
war toll.
Der hat das wirklich gut gemacht. Er hat gesagt, allein wenn man sich schon mal anschaut, wie die Lehrberufe in der IT heißen, ja, die klingen sowas von stinklangweilig und abgehoben irgendwie. Da kann man wirklich überhaupt keinen jungen Menschen dafür begeistern, dass er dann IT,
Fachinformatik, Systemintegration,
irgendwie so ein Zeug da wird, ja. Das klingt halt total unspannend. Und er sagt halt, in der Schule herrscht einfach und unter den Lehrern und so weiter herrscht halt das Bild vor. Die Leute aus der IT, die sind alle picklig, haben dicke Brillen und sitzen im Keller.
Blass sitzen im Keller, genau.
Und das ist einfach so, aber dass diese Branche auch total spannende und interessante Berufsfelder zu bieten hat, ja. Also darüber wird halt einfach viel zu wenig gesprochen, sagt Tuschig. Ne?
Ja. Da hat er vollkommen recht. Ja. Wobei mit der Ausbildung, das ist jetzt auch wieder so eine Sache. Also es gibt ja 4 dieser Berufsbilder und wir bilden ja auch aus. Wir bekommen ja entsprechend auch immer wieder Bewerbungen jedes Jahr. Und es ist schon auffällig, dass zwischen den Ansprüchen, die an dieses Bild eigentlich, an diesen Ausbildungsberuf gestellt werden und was man da können muss und ähnliches und den Leuten, die sich da ausbilden lassen wollen, da klafft die Schere weit auseinander.
Wie meinst du das?
Also diese Berufe setzen relativ hohes Fachwissen, Grundfachwissen in Mathematik voraus. Mhm. Sie setzen ein gewisses Fachwissen in Englisch voraus, weil viele Literatur eben nur in Englisch da ist. Mhm. Mhm. Ja, und die Leute, die sich dann halt vom Arbeitsamt oder wo auch immer her geschickt werden, die sich dann bewerben, wenn halt da steht Deutsch 4, Mathe 4, Englisch 5, dann ist fertig. Dann kommen wir nicht weiter. Und dann gibt es noch die Problematik, dass sehr viele Umschüler mit drin sind. Das sind irgendwelche, die im Studium gescheitert sind, die jetzt Ausbildung machen. Das sind irgendwelche, die von der Bundeswehr freigestellt werden. Da werden relativ viele Leute rein. Und dann komme ich als kleiner 15-, 16-Jähriger nach der mittleren Reife und sitze mit 22-Jährigen, 24-Jährigen, 26-Jährigen in der Berufsschule zusammen. Das ist nicht einfach.
Das glaube ich.
Ja. Das ist auch nicht erfreulich.
Das ist nicht erfreulich.
Nein, ja, das macht sicherlich keinen Riesenspaß. Kann ich mir schon vorstellen. Ja.
Ja, also Ausbildung an der Stelle ist nicht leicht.
Ja, er hat auch darüber gesprochen, dass natürlich, also weil es insbesondere auch nochmal ums Thema Handel ging und Arbeiten im Systemhaus letztlich, dann hat er gesagt, in der Branche ist es ja eigentlich eher an der Tagesordnung, dass man sich die Leute gegenseitig abjagt.
Ja,
also da wird so viel Geld ausgegeben, hat er gesagt. So viele Headhunter, die da richtig viel Geld verdienen, damit die Leute da innerhalb halt wechseln, anstatt dieses Geld zu nehmen und einfach zusammen Initiativen zu starten.
In Nachwuchsarbeit.
Dass der Handel einfach attraktiv wird. Und ich meine, wenn du das anschaust, die Bitkom, ist ja der Handel eigentlich total unterrepräsentiert. Tuschig mit Computer Center ist der Einzige, der dort den Handel vertritt. Sonst ist doch da niemand. Ansonsten ist doch nur Industrie. Und die Industrie hat natürlich ganz andere Möglichkeiten und ganz andere Budgets, Nachwuchskräfte zu ziehen. Ne? Die hat er einfach nicht.
Klar.
Der muss dazu ganz andere Methoden greifen.
Und dann hat er ja das Problem.
Da hat er eben viel drüber erzählt und das war ganz interessant.
Und was ich super spannend fand, ist, wo er gesagt hat, er hat das Problem, Computer Center ist ja gar nicht bekannt. Und Computer Center ist so groß und dann sagt er, Computer Center klingt doch. Und dann sagt er, und die Leute wissen ja nicht, dass Microsoft Deutschland gegen uns eine Pommesbude ist, von der Unternehmensgröße. Ist einfach so.
Vom Umsatz?
Sagt die großen IT-Hersteller in Deutschland sind doch alle bei weitem kleiner als wir und die Namen ziehen dann womöglich noch, aber Computer Center zieht überhaupt nicht.
Ja, und dann hat man irgendwann mal einen, dann sagt man zu dem, ja, machen wir mal eine Praktikum eine Woche oder so. Mhm. Und dann sind die auch total desillusioniert und frustriert. Die kommen, haben die Vorstellung, naja, jetzt installieren sie einen Rechner und spielen keine Ahnung was, World of Warcraft, weil sie es halt kennen von daheim. Mhm. So, und dann sehen die eine Woche lang keinen Rechner, sondern sehen irgendwelche Lieferscheine, irgendwelche Rechnungen, irgendwelche Angebote, fakturieren irgendwie was mit, bauen irgendeine Palette zusammen. Ja. Der geht ja völlig gefrustet wieder in die Schule und sagt, also diesen Beruf niemals.
Der hat mal gar nichts mit Computer zu tun.
Hat nichts mit Computer zu tun.
Genau. Der doof.
Interessant.
Mhm.
Dann haben wir auf dem Wir haben System aus Kongress noch unser Ranking wieder rausgegeben, die größten Systemhäuser Deutschlands. Da hat sich jetzt nicht allzu viel geändert an der, hört mich gar nicht, ja? Nicht allzu viel geändert an der bisherigen Reihenfolge. Auf Platz 1 nach wie vor Computercenter mit 1,4 Milliarden Umsatz.
Wobei das, wenn du das jetzt gerade so sagst, also Microsoft, weil du gerade sagtest, Microsoft ist eine Pommesbude dagegen, das kann ja nicht sein.
Microsoft Deutschland.
Ja, Microsoft Deutschland, die sehe ich auch irgendwo bei 2 Milliarden.
Nee, nicht vom Umsatz, von den Mitarbeitern.
Ach so.
Also von der Unternehmensgröße, Mitarbeiter und so.
Okay.
Also vom Umsatz ist das eine andere Geschichte. Mhm. Aber von dem, was die an Leuten draußen haben und so.
Große Pommesbude.
Große Pommesbude.
Große Pommes.
Ja. Mei. Auf Platz 2 gelandet ist die Bechtle mit 1,3, dann kommt die Cancom und das ist schon interessant, also 1,3 Milliarden und dann auf Platz 3 kommt eine Cancom mit nur, in Anführungszeichen, 500.
Ja, das war aber die letzten Jahre auch schon immer so.
Ja, ich sag ja, da ändert sich auch nichts dran. Ja. Dann Comparex 381, die Allgäuer mit 310 und stark im Aufwind die Fritzl Matschol mit jetzt knapp 250 Millionen, 248. Und wir haben ja in dem Zusammenhang auch immer noch einen Award, den wir vergeben an die besten Systemhäuser Deutschlands. Das machen wir zusammen mit den Kollegen der Computerwoche. Mhm. Und um es dort ein bisschen fairer zu gestalten, haben wir das auch geclustert nach Umsatzgrößen bei den Systemhäusern. Und das größte Cluster heißt ab Umsatz 250 Millionen Euro. Und da gewinnt seit 4 Jahren hintereinander immer die Cancom. Hat immer die besten Noten bekommen von den Anwendern oder von den Kunden. Und ich bin jetzt echt gespannt und hoffe sehr, dass die Fritz und Matschol jetzt endlich die 250 reißt, weil dann wird es da bei der Award-Vergabe auch wieder ein bisschen spannend. Ansonsten zu den Award-Vergaben ist sicherlich noch zu sagen, dass bei den kleineren Systemhäusern da gibt schon immer wieder mal so Wechsel. Wer da auch sehr konstant ist Schuster und Walter interessanterweise. Mhm, die machen auch ein ganz interessantes, konstantes Geschäft. Nimmst du die irgendwie wahr?
Die sitzen ja in Nürnberg.
Die sitzen in Nürnberg, machen ja Fujitsu Only mehr oder minder,
ja,
ne?
Ja, also so als direkte Mitbewerber eher selten. Eher
selten wahrscheinlich, ne?
Ich kenne da ein oder zwei, die dort arbeiten. Mhm. Ich glaube, die sind so auch so richtig gut.
Mhm.
Ja, die machen sehr viel Dativ, so viel ich weiß.
Ja.
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 Haben eine bestimmte Abteilung, die machen ein bisschen Voice-over-IP.
Ja, die machen viel Datev, das ist richtig, ja. Mhm. Mhm. Ja. Da war vor kurzem, vor ein paar Jahren, hatten mal irgendein Jubiläum und da war auch der damalige Datev-Vorsitzende, der war da als Keynote-Speaker. Mhm. Genau, ja. Schuster und Walter.
Schuster und Walter, ja.
War ja früher mal eine Siemens-Wex-Vertretung,
ja.
In ganz frühen Jahren und machen jetzt immer noch viel Fujitsu.
Ja, ist auch in diesem Verbund drin von Fujitsu Onipower.
Fnet.
Fnext heißt
das. Fnext, richtig.
Fnext hat man die getauft, ja, richtig. Ja.
Mhm.
Dann haben wir noch aufgeschrieben Abmahnwende bei Systemhäusern.
Ja, das fand ich ja sehr schräg.
Das ist ganze also eine ganz schräge Geschichte im Prinzip. Und zwar geht es da um Folgendes. Auf Facebook ist man rechtlich dazu verpflichtet als Unternehmen, wenn man eine Fanpage einrichtet, ein Impressum anzugeben. Und das muss gut sichtbar, muss das dort eben draufstehen, wer steckt da dahinter, wer ist dafür im Prinzip verantwortlich. Da hat sich ein Systemhaus aus Regenstauf wohl mal ein bisschen in Facebook umgeschaut. Hat kurzerhand eine Webseite ins Netz gestellt, in dem gesagt wurde, wir sind ein Systemhaus, ja, und nennen uns Binary Services und hat dann angefangen, Systemhäuser, die auf Facebook vertreten waren und der Impressumspflicht nicht zu 100% nachgekommen sind, abzumahnen. Und das sind so über die Dauer 170 Abmahnungen, glaube ich, aufgelaufen, wohin sich dann in Facebook selber eine geschlossene Benutzergruppe gebildet hat, wo Betroffene sich untereinander unterhalten haben und diskutiert haben. Und ja, die Sache ist äußerst delikat einerseits, weil es jetzt darum geht, dass die betroffenen Systemhäuser zum Großteil zurückschießen. Mhm. Also da gibt's dann jetzt im Oktober die ersten negativen Feststellungsklagen, weil es darum geht, ob denn diese Binary Services, die sich im Übrigen jetzt auch noch umbenannt hat, weil sie selber rechtliche Probleme offensichtlich bekommen hat mit einem ähnlichen real existierenden Systemhaus im Norden Deutschlands, soviel ich weiß.
Was eine Geschichte, ja, Wahnsinn.
Das ist wirklich irre, wenn man da mal.
Herr Grafenreuth lässt grüßen.
Ja, es ist echt verrückt. Und da ist natürlich in dieser Gruppe, in dieser Facebook-Gruppe, die Stimmung ziemlich hochgekocht, wie man sich natürlich vorstellen kann, ja, wenn es da um das Thema Abmahnung geht. Ist aber eben einfach so, es gibt eine Impressumspflicht, um das nicht zu sagen. Trotzdem, es liegt natürlich die Vermutung nahe, und da gibt es jetzt eben etliche Klagen darüber, ob denn nicht das Geschäftsgebaren dieser Herren, die das dort so vorangetrieben haben und die Gründung des Systemhauses letztlich nicht nur dazu gedient hätte, um die Abmahnungen aussprechen zu können. Das ist der Vorwurf, der da im Raum steht.
Ich muss jetzt völlig wertneutral sagen, die sind ja im Prinzip im Nachbarort von uns. Mhm. Weil das ist ja keine 20 Kilometer weg.
Ja.
Und ich stelle mir jetzt schon vor, dass ich zumindest in der Region die Systemhäuser dem Namen nach einigermaßen kenne.
Ja, das
die sind ja dir noch nie über den Weg
gelaufen. Die sind ja noch nie über den Weg gelaufen.
Wundert mich auch nicht. Das wundert mich auch nicht. Also, gibt auch Strafanzeigen, weil eben davon ausgegangen wird, dass das mehr oder minder in betrügerischer Absicht letztlich passiert, und muss aber da äußerst vorsichtig sein bei allem, was man sagt, weil die Leute, die da dahinter stecken, sehr gerne sofort bei der Sache sind mit Rechtsmitteln, und insofern muss man da mit Vorwürfen und Ähnlichem wirklich extrem
Verdächtigen.
Ja, also wir haben auch diverse Schreiben dann schon in die Redaktion bekommen.
Ja,
echt? Ja, doch. Und,
ach komm her.
Ja. Alleine dadurch, dass wir darüber berichtet haben. Ne?
Und, ja, von denen oder was?
Ja. Ach. Erzähle ich dann mal, wenn das Mikro aus ist. Na, nicht, dass da noch irgendwie großartig was passiert. Dann gibt es für alle, die sich, und das finde ich auch mal ein ganz spannendes Thema, das ist ein Beitrag, den wir in der Computerwoche entdeckt haben und jetzt auch auf Channel Partner veröffentlicht haben, Systemhäuser im Website-Check. Fand ich mal ganz interessant. Wir haben vorhin mit Michael auch darüber gesprochen, wie wichtig ist es eigentlich als Systemhaus, einen ordentlichen Webauftritt zu haben. Und da ist die Überlegung ganz einfach, also so große Systemhäuser oder Systemhäuser überhaupt versuchen ja, komplexe technische Produkte und Inhalte zu verkaufen. Ja? Und wie gelingt sowas, über eine Webseite vernünftig darzustellen? Und da gab es also jemand, der sich mal von, glaube ich, 10 oder 15 großen Systemhäusern die Webseiten angeschaut hat und die mal alle unter die Lupe genommen hat nach bestimmten Kriterien. Und das werden wir auch verlinken hier in den Shownotes, das kann man sich da mal anschauen. Da gibt's gute und schlechte Beispiele dabei, wie man es gut macht, zumindest aus Sicht der Tester heraus, und wie man es auch schlecht machen kann. Du hast vorhin gesagt, Michael, Website interessiert mich überhaupt nicht, ist nicht mein Ding, mich kennt man in der Region. Du hast da sicherlich auch natürlich andere Voraussetzungen. Ne?
Ja, sicherlich.
Also da muss es wichtig, dass der Kontakt draufsteht vielleicht noch,
ja,
wo man dich erreicht.
Also je größer ein Systemhaus wird, desto wichtiger ist natürlich die Webseite. Ich glaube auch, dass eine Webseite heute durchaus sowohl für die Mitarbeiterneugewinnung als auch für Hersteller Informationen, wenn ein Hersteller sich darüber informieren will, vielleicht nicht ganz unwichtig ist.
Ja.
Ja, aber jetzt bei meiner Zielgruppe an Kunden, die bei mir rein regional aufgestellt sind, ich glaube, da läuft viel mehr über Ruf, über Bekanntheit, über das Image, das man hat, als über eine Webseite.
Also über eine Webseite, ja. Ja, es sind sicherlich andere Voraussetzungen, das kann ich mir schon auch vorstellen. Über was wir mit dir aber noch kurz sprechen wollten, Michael, wenn du auch mal da bist, derzeitige Marktentwicklung oder besser gefragt vielleicht so aktuelle Lage in der Systemhausbranche, wie nimmst du die so wahr? Du bist ja auch mit vielen anderen Partnern im Dialog, dadurch, dass du auch im Händlerbeirat auch bist, seid ihr da gut vernetzt und verdrahtet miteinander?
Ja, wir sind schon relativ gut vernetzt, also natürlich nicht mit 300 Mitgliedern, aber mit einem gewissen Teilbereich davon, da telefoniert man relativ häufig, trifft man sich natürlich auch ständig irgendwo auf irgendwelchen Veranstaltungen, Kongressen, sonstiges.
Ja.
Jetzt kommen natürlich subjektive Einschätzungen von mir. Ja? Ich denke, dass zumindest wir bis jetzt ein sehr vernünftiges Jahr hingelegt haben. entgegen allen Vorhersagen war das erste Halbjahr sehr ordentlich. Mhm. Wir haben einen relativ haltenden September erlebt. Mhm. Warum auch immer.
Jetzt verglichen zu anderen Septembern?
Zu anderen Septembern, ja. Okay. Also dafür haben wir einen guten August gehabt. Mhm. Wieder bezogen auf andere Auguste der letzten Jahre. Ja. Wir haben allerdings jetzt auch wieder sehr schöne Projekte in der Pipeline drinstehen. Wir unterhalten uns sehr intensiv mit Budgetplanungen fürs nächste Jahr mittlerweile mit den Kunden. Also die Planungen der Kunden scheinen wohl auch für das nächste Jahr nicht so negativ zu sein, wie es der ein oder andere denkt.
Das heißt, das erste Quartal im nächsten Jahr ist schon mal...
Ja, ob es das alles im ersten Quartal abgewickelt wird, das ist die andere Frage. Die machen jetzt das Budget für das komplette nächste Jahr.
Mhm.
Ja, was sie ihren Chefs sagen, was wollen wir nächstes Jahr machen, welche Projekte wollen wir angehen und ähnliches. Mhm. Da läuft momentan einiges. Mhm. Und diese, sagen wir mal, tendenziell positive Grundstimmung, die höre ich relativ häufig. Mhm. Also, dass einer sagt, das Jahr 2012, das war jetzt aber ein völliger Schlag ins Wasser, höre ich selten.
Ja. Das, also wenn man jetzt als Gradmesser dann auch die großen Systemhäuser nimmt, die haben ja alle ein Rekordquartal nach dem anderen gemeldet,
Haben,
2012.
Wir hatten sicherlich einen Effekt am Anfang des Jahres. Mhm. Also sehr viele Sachen wurden letztes Jahr noch abgewickelt, wohl weil die Kunden Angst hatten, dass sie dieses Jahr kein Geld mehr haben. Mhm. Also Januar, Februar war nicht so, war schon nicht schlecht, aber war nicht so der absolute Highflyer, weil davor November, Dezember letztes Jahr sehr gut war. Mhm. Und wie jetzt dann die Gesamtjahresentwicklung aussehen wird, das weiß ich noch nicht. Dadurch, dass halt letztes Jahr der November, Dezember riesig an Umsatz, an Gewinn da war, weiß ich nicht, ob jetzt dieses Jahr November, Dezember wieder so sein wird wie letztes Jahr. Mhm. Also wie jetzt das Gesamtjahr im Vergleich zum letzten Jahr ausfallen wird, wer weiß. Mhm. Ja, aber bis jetzt ist ganz vernünftig. Mhm. Und wie gesagt, das ist, sagen wir mal, so der Grundtenor, den ich relativ oft höre.
Okay. Ja, das klingt doch ganz gut, oder?
Wobei ich muss jetzt mal rückfragen, von Herstellern höre ich im Moment genau die andere Botschaft. Also von Systemhäusern höre ich das öfter, vor allem von Häusern mit hohem Dienstleistungsanteil. Von Herstellern höre ich ganz oft, drittes Quartal ganz grauenhaft, erstes Quartal, naja, zweites Quartal so lala und hoffentlich wird es ein richtig guter Herbst, sonst oder gutes Jahresendgeschäft, gutes viertes Quartal, sonst haben wir nächstes Jahr ein Problem.
Wahrscheinlich muss man jetzt ein bisschen differenzieren zwischen den einzelnen Produktkategorien. Da, wo es momentan relativ mau ist, das ist dieser Bereich PCs, Workstation, ähnliches. Mhm. Vielleicht ist es ein Warten auf Windows 8, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das, dass momentan die Kunden sich das Ding mal anschauen, dass sie evaluieren, dass sie nicht zu tatsächlichen Neuausstattungen kommen.
Wie viele Vorbestellungen auf Windows 8 hast du schon?
Vorbestellungen?
Ja, weil so ein Renner wird.
Keine. Mhm. Also ich habe auch sehr, sehr, sehr verhaltene Kundenstimmen gehört.
Mhm. Die neue Oberfläche ist schwer gewöhnungsbedürftig. Und gerade für Leute wie uns, die sehr an die alte Oberfläche gewöhnt sind, ist das schwierig.
Ja, es ist halt für mobile Geräte
gewöhnt. Das ist eigentlich für Leute, die wenig affin sind und mein Gott.
Ja.
Also, aber ich glaube, es ist unvermeidlich.
Also was bringt die neue Oberfläche? So spannend sie vielleicht für Tablets sein mag, aber jetzt, ich denke mal so an eine Sachbearbeiterin, die eben morgen reinkommt, die ihre Lohnbuchhaltung und ihr Excel öffnet. Und dann einen Tag lang bucht.
Für die sind die 5 Knöpfe weg, die sie braucht. Ja. Die sind verschwunden.
Die sind verschwunden.
Doof.
Ja. Natürlich wieder das Extrembeispiel.
Ja. Lass uns mal übergehen.
Vielleicht ist es. Und wo ich eine sehr verhaltene Nachfrage nach feststelle, das ist momentan Drucker.
Ach. Ja, habe ich auch festgestellt. Mhm. Sagen viele.
Es wird immer weniger gedruckt.
Mhm. Oder? Das nicht, aber es wird gedruckt wird wahrscheinlich immer mehr. Mhm. Ja? Aber ich stelle jetzt die ganz bitterböse Theorie auf, die Geräte sind zu gut, die halten zu lange.
Aha.
Ach schauen.
Und es kommen, oder vielleicht, ja,
Und es gibt auch keine Neuentwicklung, die, sagen wir mal, irgendwie einen Produktivitätsgewinn im Gepäck hätten oder so. Ne? Also Drucker druckt halt.
Ja, ich hatte jetzt, wann war das, vor 14 Tagen von der Situation, da ist ein Betrieb, der, keine Ahnung, 50 Drucker hat.
Ja.
Die sind installiert, die laufen, da sind die IP-Adressen vergeben. Jeder ist zufrieden. Mhm. So, und jetzt läuft bei dem dieser Druckservice-Vertrag aus. Mhm. Jetzt hat er zwei Möglichkeiten. Entweder er tauscht 50 Drucker aus, mhm, und druckt jetzt statt 27 Seiten, was ihm völlig ausreichend ist, keine Ahnung wie viele Seiten, in Zukunft mit 35. Mhm. Muss aber jedes Gerät einzeln anlangen. Mhm. Ja. Das alte holen, das neue hinstellen, verpacken. Ja, egal, ob das er oder wir machen, irgendwer muss es machen. Ja? Mhm. Oder er sagt einfach nur, ich unterschreibe einen neuen Vertrag und lass mal das Ding nochmal 3 Jahre laufen. Mhm. Was macht er?
War das früher nicht so, dass die nicht so lange durchgehalten haben? Also ist das wirklich eine Feststellung?
Ich denke, dass früher die Innovationssprünge höher waren.
Ja.
Ob ich jetzt 4 Seiten...
Das heißt, du dann auch Grund hattest, wirklich einen reellen Grund hattest, eine Maschine auszutauschen.
Richtig.
Und heute sagst du halt, naja, die haben jetzt ein Level erreicht, da besteht keine Notwendigkeit mehr, ne? Oder das Nachfolgegerät so viel.
Die Nachfolgeräte, die haben schon tolle Features.
Ja. Ja.
Aber es ist beim Kunden eine gewisse Good Enough-Mentalität.
Verstehe. Oder?
Ja. Ja.
Ja?
Ja. Eigentlich will man ja doch nur damit drucken. Und alles andere.
Der macht das, was ich machen möchte.
Klar können die Dinger lochen und stapeln. Und
E-Print ist super und die neuen großen Displays sind super. Und ja, also das, wenn man sieht, dann sagt man, boah, das ist jetzt ein richtiger Fortschritt.
Ja.
Ja, und am Schluss sagt er, aber ich investiere jetzt keine 500 Euro.
Ja. Eigentlich muss nur das fertige Papier rauskommen.
Sondern ihnen muss das Papier rauskommen.
Naja, gut, aber jetzt gibt es natürlich dann, sagen wir mal, eine Firma Epson. Ja, die sagt, Business Inc. bringt diesen echten Fortschritt. Weil es ist von der Qualität her so, also jedenfalls die Aussage von Epson, und HP hat ja auch diese Business Inc. Geräte.
Lexmark auch?
Ja. Die sind von der Qualität her gut, kosten aber im Verbrauch nur die Hälfte. Ja, also was jetzt Energieverbrauch und so weiter und so fort betrifft, kosten nur die Hälfte. Das wäre ja eigentlich schon ein gutes Argument, was man auch im Verkauf einsetzen kann. Aber jetzt mal die Frage an dich als wirklich Mann von der Front, verkaufen sich die Geräte gut?
Bei manchen Kunden ja. Mhm. Also da gibt es Kunden und Kunden.
Mhm.
Ja? Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt zu einem sage, ich muss auch anders anfangen. Diese Tintenstrahldrucker sind typischerweise deutlich günstiger als die Laserdrucker, auch in der Anschaffung.
Mhm.
Ich denke, dass viele Kollegen sagen, ne, die eben nicht so diesen Print-Service-Gedanken haben. Ja, die also sagen, ich verkaufe jetzt nur den Drucker.
Habe ich weniger Marge.
Und die Tinte, die holt er sich irgendwo bei www.tintebilliger.de.
Ja.
Mhm. Ja? Oder Nachbautinte oder was auch immer.
Mhm.
Ja. Ja, verkaufe ich jetzt einen Laserdruck um 500 Euro oder einen Tintenstrahldruck um 79?
Hm.
Guter Punkt.
Ja, absolut.
Also viele, bei den Druckern ist ja meistens oder oftmals so, dass der Tintenverkauf vom Druckerverkauf völlig abgekoppelt ist.
Ja.
Mhm. Und den Schritt zu den Serviceverträgen, den haben halt viele noch nicht gemacht.
Ja.
Ja, gut, aber kann man denn den 500 Euro Laserdrucker, kann man den mit dem 79 Euro Tintendrucker vergleichen? Hier der HP, jetzt lass mich gerade mal eben schauen, ich habe es nämlich hier direkt für einen Artikel, in dem ich gerade sitze, schon mal vorbereitet. Da gibt es einen HP Business Inkjet 2800, heißt der, glaube ich.
3600.
Ja, der kostet 549,99 Euro inklusive Märchensteuer.
Ja.
Also das ist schon richtig, und das ist ein Tintendrucker.
Mhm.
Ne, hier.
Ja, kenne ich.
Kennst du natürlich, ja, ne? Ja. Also, ist auch schon ein teures Gerät.
Zunächst mal, im Geschäft ist er billiger.
Ja, so soll es auch sein. Ne?
Ja. Mhm. Und wie gesagt, also das vergleichbare Lasergerät ist eben nochmal teurer.
Also.
Und wenn ich jetzt an dem 3% habe und am Lasergerät 3% habe, dann...
Ja.
Das ist ein kleiner Unterschied.
Ist richtig.
Ist ein Unterschied.
Ja.
Ja?
Mhm.
So, und solche Geschichten wie zum Beispiel Nachbautinte ist natürlich ein viel höheres Thema als Nachbautoner.
Ja, ja klar. Auf jeden Fall.
Ja, klar.
Aber ich meine, was du gesagt hast jetzt in Bezug auf die Situation im Druckerbereich insgesamt, das wirft natürlich auch so ein bisschen so Wogen auf die Hersteller. Was in diesem Jahr sind ja schon ein paar interessante Sachen passiert. Ne? Ihr habt das ja auch mitverfolgt. Ich habe es mal für mich hier so ein bisschen aufgelistet. Lexmark zum Beispiel. Die haben ja erst angekündigt, im Frühjahr, glaube ich, dieses Jahres aus dem Einstiegstintendruckerbereich auszusteigen. Jetzt haben sie erklärt, sie gehen ganz raus.
Ja.
So, raus mit der Tinte, raus aus der Tinte. Eine andere.
Nee, nicht raus aus der
Tinte. Consumer-Tinte.
Aus dem Consumer-Bereich.
Consumer-Bereich
ja. Gehen sie raus.
Aus Consumer.
Sie haben im April diesen Jahres oder war es Mai diesen Jahres eine ganz neue Reihe vorgestellt an Business Ink Druckern.
Ach so, dann habe ich das
falsch. Und die bleibt.
Und die bleibt.
Ach,
die
sind
ganz neu jetzt, ja.
Okay, also raus aus dem Consumer-Bereich.
Ja.
Also
Consumer-Tinte, ja.
Nicht nur Consumer-Tinte.
Oder gehen die ganz
auf Consumer Laser hatten die ja nicht.
Nee, Consumer Laser hatten die, glaube ich,
also gar nicht. Also Freunde.
Die hatten Consumer Tinte.
Nee, nee.
Lexmark steigt bei Tintenstrahldruckern aus. Hier steht's doch bei Heise Resale.
Ja, wer hat's denn geschrieben?
Ist nur der Consumer-Bereich.
Daniel. Nein.
Doch, ich war auf
im Consumer-Bereich war es im Frühjahr. Und jetzt ist es der Artikel vom 28.08. Sinkende Verkäufe zwingen Lexmark nach eigenen Aussagen zum Ausstieg aus dem traditionsreichen Geschäft mit Tintenstrahldruckern und Zubehör. Rund 1700 Mitarbeiter verlieren dadurch ihren Job. Bla bla bla. Die Entwicklung wird bis zum Ende des kommenden Jahres eingestellt. Die Fertigung von Verbrauchsmaterial wie Tintenpatronen in einer Fabrik auf den Philippinen läuft Ende 2015 aus.
Ist aber nur das Consumer-Geschäft, da bin ich mir ganz sicher.
War Lexmark.
Business Inks machen sie.
War Lexmark nicht vor ein paar Jahren diejenigen, die gesagt haben, ich schenke dir den Drucker, wenn du die Tinte bei mir kriegst?
Ja, ja.
Ja. Ja, Lexmark war extrem aggressiv im
29 Euro, das
im Tintensegment.
Da müssen wir Faktencheck machen.
Das ist definitiv.
Faktencheck.
Schattenredaktion. Ne?
Faktencheck. Aber.
Also gut, das ist auf alle Fälle passiert, hast du völlig recht. Hast du völlig recht. Dann Samsung,
Samsung
ist natürlich auch einiges passiert.
Verfechter vom Laserbereich hat durch Übernahme von Kodak-Technologie sind eingestiegen in den Tintenbereich. Mhm. Dann Kyocera jetzt gerade, die vor ein paar Jahren aus dem Consumer-Bereich ausgestiegen sind.
Haben jetzt
angekündigt, wieder reinzugehen mit 99 Euro.
Da also möchte ich aber noch was dazu sagen, zu dieser Meldung.
Ja.
Oder unterbreche ich dich jetzt in deinem Fluss?
Wenn, dann wäre
das, das ist eine total berechtigte Frage.
Ich wollte nur zu dem Thema Kyocera was sagen, aber das sage ich nachher. Also es tut sich was im Druckermarkt.
Ja.
Weiter?
Punkt.
Noch Bullet Points?
Nein.
Nein.
Okay. Wie, das war alles?
Dann kann ich ja zumindest zum Thema Kyocera was sagen.
Den Rest will ich jetzt nicht sagen, weil das ist meine nächste Kolumne.
Über was schreibst du
denn? Kannst du doch mal ein Preview machen.
Über was schreibst du denn?
Über
Hallo?
Über den Druckermarkt.
Über Druckermarkt. Was ich ein bisschen missverständlich fand, war die Überschrift, die man fast aller Orten gesehen hatte, Kyocera steigt ins Consumer-Geschäft ein. Consumer-Geschäft bedeutet für mich oder heißt für mich, dass ich diese Maschinen von Kyocera jetzt im Mediamarkt und Co. sehe. Und
völlig,
das ist einfach nicht der Fall.
Völlig richtig, was du
es
sagst.
Es sind Maschinen, die für den Soho-Bereich gedacht
genau.
sind, ja, ja, also für den Anwalt.
Ach, komm.
Und, ja.
Oh, das ist ja langweilig.
Ist schon B2B.
Das ist überhaupt keine,
B2B.
Das ist überhaupt keine
ist schon
Meldung.
B2B. Ist
B2B.
Ja, ja.
Also überhaupt keine
aber Meldung eben sonst. In einem Preissegment, in dem sie vorher nicht waren.
Ja.
So,
und was könnte der Grund dafür sein, dass sie das tun?
Du, das ist der
die
gleiche
Frage
Grund, weshalb, das ist der gleiche Grund, weshalb zum Beispiel, eine Firma BMW nicht nur einen 7er baut, sondern eben auch einen 1er.
Ich habe mir nur gedacht, und da hatten wir doch unlängst auch mal drüber gesprochen, Kyocera hat sich doch eine Umsatzvorgabe gegeben bis 2018, wenn ich mich nicht täuscht, eine Verdoppelung des Umsatzes erreichen
richtig,
zu wollen.
Richtig, sehr gut.
Wer Kyocera?
So. Kyocera.
Stimmt.
So.
Haben wir darüber berichtet.
Und, ja. Und wenn du Umsatz machen willst, dann musst du eben genau auch in diesen Markt rein. Da musst du in diesen 99 und 199 ja. Euro Markt rein.
Hm. Aber es ist nicht. Gut, dass du es nochmal angesprochen hast. Hm. Stimmt. Ja. Spannend. Und die hatten auch damals in dem Bereich gar nicht so schlecht verkauft. Mhm. Aber die Konzernzentrale in Japan hat ja dann entschieden, wir gehen aus dem Bereich wieder raus. Also in Deutschland hatten die gut verkauft. So wird jedenfalls so meine Information. Und die Konzernzentrale hatte gesagt, wir gehen da raus. Und da hast du natürlich als nationale Niederlassung keine Chance.
Mhm. Ich denke auch, dass bei verschiedenen Kunden mittlerweile ob das jetzt ein HP, ein Kyocera, ein Lexmark ist, relativ wenig mehr darauf geachtet wird.
Was es für eine Maschine ist?
Was für eine Maschine das ist. Ich habe jetzt gelesen über die Stadt Zürich.
Genau, da wollte ich eigentlich
nicht. Mach weiter.
Die ihre kompletten Drucker jetzt verkaufen an einen Dienstleister, die sagen, ich kaufe keine Drucker mehr, ich lease auch keine Drucker mehr, ich kaufe nur noch dreckiges Papier.
Der Michael ist zu gut informiert.
Mensch. Entschuldigung.
Du nimmst mir meine Pointe hier weg.
Ja. Wie muss man sich das vorstellen?
Der ist ein Dienstleister, der bekommt alles übereignet. Der tritt auch in die Mietverträge und weiß der Kuckuck was ein.
Der betreibt das.
Und dann wird nur noch nach Papier abgerechnet.
Die Einzelheiten kannst du nächste Woche bei mir nachlesen.
Ah, ja. Jetzt ist es raus.
Hey. Entschuldigung.
Du, ich warte mit der Veröffentlichung des Podcasts natürlich so lange.
Das wäre nett.
Na, also
super cool. So. Ich bin gespannt, was das Resümee sein wird.
Ich auch. Ich habe bisher erst den ersten Absatz. Ich
kann mir aber vorstellen, an wen es gerichtet ist.
An wen denn?
An Heino.
Wäre ein Punkt, aber an den habe ich dieses Jahr, glaube ich. Oder so. Ich muss mir jetzt einen anderen suchen. Muss
einen anderen suchen.
Ja, ich habe auch schon einen.
Ja.
Verrate ich aber nicht.
Jetzt hätte ich aber noch eine Frage an Michael. Und zwar, weil wir doch gesprochen hatten, die Kollegen, die Maschinen verkaufen versus denen, die Verträge verkaufen. Ich habe mal einen recht interessanten Vortrag von dir gehört auf einer Veranstaltung von Aktivis und HP, das ist schon ein paar Jahre her, wo es zum Thema Drucken gegangen ist. Und es war eine Veranstaltung, auf der waren, glaube ich, mehr PSG und ESSN-Partner als IPG-Partner. Und du hast einen Vortrag gehalten, als HP-Haus kann man auch das Thema Drucken machen, das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte und vor allem die Verträge. So, langer Vorspann, kurze Frage. Was ist denn heute in dem Kanal eigentlich Status? Wie viele machen denn inzwischen Verkauf von Verträgen versus Verkauf von Maschinen? Sind das mehr geworden? Oder ist das nach wie vor eine Minderheit?
Ich denke, diejenigen HP-Partner, die das strategisch betreiben, ist immer noch eine gewisse Minderheit.
Mhm.
Das sind typischerweise auch Spezialisten, die sich da darauf spezialisiert haben, die einen Schwerpunkt im Bereich Output-Management haben. Ich glaube nicht, dass es flächendeckend als Modell begriffen wurde.
Und jetzt habe ich gleich noch eine Frage hinterher, weil ich habe schon sowas befürchtet, dass das jetzt kommt. Die HP sprechen über diese Druckerverträge, also über dieses Vertragsgeschäft, schon so lange, wie es, also damals gab es Peacock noch und Peacock wurde damals als Distributor autorisiert und hat seitdem behauptet, man sei Value-Add-Distributor. Das ist jetzt her, 10 Jahre.
Lang nicht.
Warum ist das so? Also nicht, warum ist Peacock kein Value-Add-Distributor, sondern warum ist es tatsächlich so, dass so wenig bis jetzt das begriffen haben und eingestiegen sind? Das wird seit so vielen Jahren auf unterschiedlichsten von allen Herstellern.
Also es sind verschiedene Sachen. Erstens, der Verkaufszyklus ist ein längerer.
Ja.
Natürlich, auch der Gewinn wird ein höherer sein, aber der Verkaufszyklus zunächst mal dauert länger. Zweitens, die Leute, mit denen du dich bei deinen Kunden unterhältst, sind andere, als wenn du ihnen einen Drucker verkaufst.
Mhm.
Da sind auf einmal irgendwelche Financer mit an Bord, da sind Controller mit an Bord und ähnliches. Drittens, deine Konkurrenzsituation wird eine andere.
Mhm.
Weil auf einmal unterhältst du dich nicht mehr gegen einen anderen Druckerhersteller, sondern auf einmal unterhältst du dich gegen einen Kopiererhersteller, gegen Leute, mit denen du bis jetzt eigentlich noch nichts zu tun hattest. Du bist also in völligem Neuland.
Mhm.
Und hier tust du dich bei den ersten 2, 3, 4 Projekten, die du machst, unheimlich hart.
Mhm.
Und ich glaube, es haben relativ viele probiert, sind bei ihren ersten Projekten auf die Nase gefallen
und haben es gelassen.
Mhm. Subjektiver Eindruck von mir.
Wie ist das denn bei dir gelaufen? Wie lange hast du gebraucht?
Ja, das war jetzt wieder eine Sondersituation. Also ich hatte das Glück, dass ich als dieses Modell startete bei HP, dass ich 2 ganz konkrete Interessenten bereits wusste.
Mhm.
Und wusste, die wollen das unbedingt.
Da fällt es natürlich immer einfacher.
Und, ne? Und da ist es relativ einfach.
Musst du dich einfach damit beschäftigen dann auch.
Ja.
Dann kannst du üben und dann...
Und das waren so die Übungskunden, die ich da gehabt habe. Das hat gut geklappt, Gott sei Dank. Und das, so sind wir dann da reingekommen. Mhm. Mit dem interessanten Hintergrund, dass ich mittlerweile viel mehr Verträge als Hardware verkaufe. Mhm. Ja, mhm. Was hab hier übrigens auch wieder nicht passt.
Ach nein, hör auf. Hast du auf Verträge ein anderes Ziel als auf Hardware? Oder auf Supplies? Wie läuft das denn dann?
Also man hat ein Hardware-Ziel.
Aha.
Und die Supplies, also es gibt auch ein Supply-Ziel und die Supplies, die über solche Verträge abgerechnet werden, werden da mit einem bestimmten Faktor angerechnet auf mein Supply-Ziel. Mhm. Ja, aber jetzt zum Beispiel der eine, der da seine 50 Drucker einfach verlängert, da mache ich jetzt einen Vertrag, aber ich verkaufe natürlich die 50 Drucker nicht mehr.
Dann fällt dir dein Hardware-Ziel raus.
Dann fehlt mir mein Hardware-Ziel. Mhm.
Dein Supply-Ziel hast du dann noch drin, aber das Hardware-Ziel ist dann... Mhm.
Ganz schwieriges Thema.
Das ist ein interessantes Thema, weil es ja immer heißt, liebe Partner, macht mehr Dienstleistungen, macht mehr Verträge. Mhm. Und man kann ja dann letztendlich nicht auf der einen Seite das propagieren und auf der anderen Seite über irgendwelche Verkaufssteuerung.
Man soll beides machen.
Ja, das wird aber...
Drucker verkaufen und den Vertrag dazu.
Man soll Cloud-Postfächer verkaufen und die Server. Sensationell. Ich bin gespannt, wie die Hersteller dieses auch im Bereich Drucken, dieses Gap überbrücken wollen.
Und jetzt bleiben wir nochmal bei dem Beispiel mit diesen 50 Druckern. Der ist halt im Laufe der letzten 3 Jahre, wo dieser Vertrag lief, von einem österreichischen Konzern gekauft worden. Und sagt, jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder ich verlängere den Vertrag oder ich kaufe neue Drucker, dann gehen wir über den zentralen Einkauf in Österreich, dann ist es sicher nicht bei dir.
Ja, ja, ganz toll. Das ist eine super Situation. Ja, und letztendlich ist ja jeder Kunde, an den du einen Vertrag verkaufst, fällt dir fürs reine Hardware-Geschäft dann unter den Tisch.
Die nächsten 3 Jahre.
Der ist dann erstmal weg. Das heißt, du müsstest eigentlich Neukundengeschäft machen, wie verrückt, indem du Maschinen verkaufst und, ouch, das ist schlecht in Sync, würde ich sagen.
Was ist das?
Das ist schlecht synchronisiert innerhalb der Organisation und dann würde ich jetzt mal spekulieren, dass 2 verschiedene Organisationen sind, die einen verfolgen das eine, die anderen das andere.
Wie es halt immer so ist.
Nicht mehr.
Okay.
Da wird schon Hand in Hand gearbeitet, ja?
Zwischenzeitlich, ja.
Mhm. Ja. Das ist ja schon mal was.
Das ist relativ gut zusammengewachsen.
Ja, dann ist Besserung in Sicht.
Kinders, angesichts der doch fortgeschrittenen Zeit hätte ich jetzt mal gesagt, sofern eurerseits nichts dagegen spricht,
dass wir den
Bereich Unternehmen und Märkte, ist da noch etwas drin, wo ihr sagt, noch kurz drüber sprechen? Schaut mal kurz drüber, ob da noch was ist.
Was mich interessieren würde aus eurer Sicht, Huawei.
Huawei.
Die da 2 Milliarden investieren wollen, die habe ich bis jetzt eigentlich nur als Switch-Produzent wahrgenommen. Jetzt lese ich, was die nicht alles haben. Ich werde demnächst auch ein Gespräch mit einem von denen mal führen. Mhm. Was machen die alles?
Wisst ihr, die machen alles.
Also vom Fertighaus bis zum Supertanker.
Also es ist einer der größten IT- und Netzwerk, Hersteller aus China.
Die unterschätzt man hier komplett, oder?
Die sieht man hier gar nicht richtig, ja.
Die sind hier noch nicht richtig visibel. Die haben auch, ehrlich gesagt, in Europa, wären sie schon viel, viel weiter, wenn die nicht ständig auch Knüppel zwischen die Beine geworfen bekämen. Also dadurch, dass sie aus China kommen und Netzwerktechnologie anbieten und vor allen Dingen auch TK-Ausrüster, Mobilfunkprovider und ähnliches mit TK-Ausrüstung bestücken, laufen die oft auf, weil man halt sagt, an einem Chinesen kriegt den Auftrag nicht. Sicherheitsbedenken und was weiß ich, vielleicht wird da abgehorcht, was weiß ich, keine Ahnung. Mhm. Und insofern kommen die da auch nicht richtig voran und haben jetzt eben, weil sie auch nochmal betont haben, dass sie gerade in UK, also in Großbritannien, da eben nicht auf so viel Widerstand stoßen, gesagt, gut, dann investieren wir dort rein. und hauen da mal unseren Vlog rein und investieren dort eben viel, viel Geld, um von dort aus dann eben die Fühler langsam auszustrecken. Ne? Aber so in der Branche wird oft gesagt, die Huawei ist die nächste Cisco.
Okay.
Wir also von der Größe her und von dem, was sie im Portfolio haben, können die das auch.
Ne? Wir hatten mit den Huawei mal zu tun, als die FAZ bei der FAZ Cloud Computing Beilage. Und da stellte sich das so dar, die haben in Deutschland anscheinend beträchtlich Infrastruktur schon stehen, auch Service-Infrastruktur, machen sehr interessante Projekte. Bloß den Zipfel von Huawei, den man hier im Channel sieht, die halt die Geräte in den Markt bringen, die laufen bei denen so ein bisschen außen vor und die sind auch schlecht, die arbeiten nicht wirklich mit dem Rest zusammen. Da hatten wir dann gesagt, ihr macht so tolle Cases, wir hätten gerne so eine Case-Story von euch aus Deutschland. Es war nicht möglich, mit denen so ein Projekt umzusetzen. Mhm. Die wussten es einfach nicht, weil die komplett auf einer anderen Schiene laufen. Also da sind die Organisationen schon auch sehr getrennt. Ja. Und eine Geschichte gibt es dazu noch. Ich meine, die Huawei wäre gerüchteweise gehandelt worden als potenzieller Interessent, der eine Zen kaufen könnte. Also eine Siemens Enterprise Communication.
Durchaus vorstellbar, um halt
das war so
einfach Fuß zu fassen. Da tun sie sich tatsächlich ein bisschen schwer. Da steckt unwahrscheinlich viel Kapital dahinter. Und die haben auch ein Channel-Programm bereits aufgesetzt, Partnerprogramme aufgesetzt. Ja. Die haben Zertifizierungen und Ausbildungen. Das ist also ähnlicher Level wie Cisco Engineer. Und ja, also die ist sicherlich lohnenswert, mal mit denen sich die mal anzuschauen, ja. Um sich da ein bisschen Bild zu verschaffen. Ne?
Genau. Ja. Ich wollte noch einen Spruch loswerden und zu dieser Geschichte. Intel-Chef Ottolini sagt in Taiwan vor Mitarbeitern, Windows 8 wäre kein fertiges Produkt. Und den Spruch und den Kommentar, den ich dazu loswerden wollte, war, es gab ja dann diesen ganz merkwürdig weichgespülten Widerruf von wegen schlecht recherchierte Geschichte. Was ich nicht glaube, dass sie schlecht recherchiert war. Und was mir echt mal ein Anliegen ist, zu sagen, warum können die Unternehmen nicht mal zu dem stehen, was ihre Chefs sagen? Ja. Es interessiert doch überhaupt keine alte Sau, sage ich jetzt mal, ganz plakativ, ob die Intel die Microsoft ganz doll lieb hat und das alles super findet. Das ist doch ein völlig politisch korrekter, weichgespülter Käse. Klar. Will kein Mensch wissen, was die Menschen interessiert ist, was ist wirklich der Fall, was denkt Ottolini wirklich, und das ist offensichtlich das, was er wirklich gedacht hat. Und deswegen mag ich Larry Ellison so gerne, um abzuschweifen, weil der sagt die Dinge, der steht dazu und dem ist es egal.
Der Acer-Gründer ja auch, der hat doch
Stan Shih.
Stan Shih und übrigens auch Lanchi haben doch damals bei Windows Vista, hat doch der Lanchi gesagt, also das Betriebssystem ist die reinste Katastrophe. Ja, ne? Das reißt uns alle runter.
Richtig, auch J.T. Wong hat das ja gesagt jetzt zu den neuen Microsoft-Tablets, dass hier, und es kann doch wohl nicht sein, dass wenn man Rücksicht auf irgendeinen blöden Analysten nimmt, der nichts versteht und dann irgendeine Warnung rausgibt, dass was einbricht, dass man riskiert, dass hinten dran die Katastrophe passiert, weil die Menschen werden merken, ob das Betriebssystem fertig ist oder nicht. Und es wird der Markt wird sein Urteil sprechen, siehe Windows Vista. Ja,
da mag man aber im Vorfeld nicht drüber sprechen, diese ganze Branche ist so auf Wachstum gebürstet und auf immer weiter das hochzusteigern, dass man das überhaupt nicht zulässt und man alles tut, um alles glatt zu machen und schön zu machen und hübsch zu machen und es geht immer voran. Ja.
Bloß kein Klartext. Du kannst doch 9 von 10 Interviews, kannst du schon lesen, musst du nicht lesen, wegen kompletter Floskelei und Inhaltslehre. Grauenhaft. Wirklich grauenhaft. Und ich mache das seit 20 Jahren, den Job. Und die Anzahl der Typen, die zu ihrer Meinung stehen und die auch mal sagen, hat dramatisch abgenommen. Und das ist wirklich schade. Und das ist wirklich schade. Und ich finde es schön, wenn jemand hergeht und sagt, das ist meine Meinung und vielleicht klingt das alles ein bisschen komisch, aber da stehe ich zu und das hat Hand und Fuß. Punkt. Ende der Durchsage, wir können weitermachen.
Ja, dann kommen wir doch mal. Das ist ja schrecklich. Ja, ja, dann Mann. Hast du recht. Dann kommen wir mal zu einer Zeit, als die Gummistiefel noch aus Holz waren.
Und Nokia
die Schneeflocken so groß.
Das Bier noch dunkel.
Und das Bier noch dunkel, genau. Nämlich vor 10 Jahren, was hat uns damals bewegt? Was stand damals in den Schlagzeilen? Ich habe wieder ein paar Themen rausgesucht, die wir noch in der Schnelle verlesen möchten. Mhm. Microsoft liefert Tablet-PC im November aus. War damals eine der großen Schlagzeilen. Da muss ich jetzt nicht, was? Tablet-PC?
Ja, Wahnsinn.
Vor 10 Jahren?
Ja.
Tatsächlich haben die damals die ersten tragbaren Dinger mit Windows CE wahrscheinlich war da drauf oder sowas.
Das gab es doch damals noch gar nicht, oder?
Doch, doch. So mit Stift und so.
Ja, mit Stift. Da muss ich erzählen, als so dieser erste Compaq-Tablet kam, der war auch irgendwann ganz kurz vor Weihnachten, dann haben wir unser Demo-Gerät bekommen, ja, also alles eigentlich noch nicht lieferbar, wir kriegen also eins, ich kann mich erinnern, dann kommt ein relativ junger Anwalt zur Tür rein und sagt, was kaufe ich mir denn zu Weihnachten? Ja, und sieht das Ding und sagt, und vielleicht kriege ich es noch wörtlich hin, und sagt, jetzt gehe ich nicht hier raus, bis ich ihn mitnehme, weil, und jetzt kommt die Begründung, morgen fliege ich nach New York und den nehmen wir, den zerreißt.
Schön. Das sind die besten Kunden, oder? Super.
Und hat er mitnehmen dürfen.
Was soll ich machen? Was
will ich machen? Hat dich gezwungen mit Geld.
Dann eine weitere Schlagzeile vor 10 Jahren war, Lexmark produziert OEM-Drucker für Dell, hat auch für ziemlich großes Aufsehen gesorgt.
Damals. Machen die das eigentlich noch?
Keine Ahnung. Nein, ich glaube, Dell hat irgendwann in die eigene Produktion eingestiegen mit Maschinen, also Innereien von, I don't know, ich glaube, da wechseln sie ja auch immer wieder. So. Ja. Aber war damals schon eine ziemliche
Geschichte. Das war damals ein großer Deal.
Wie kann man denn einen Direktanbieter hier unterstützen? Und war auch im Handel ein Riesenthema. Dann vor 10 Jahren war Windows 98 nach wie vor das führende Betriebssystem auf den Rechnern. Mag man sich gar nicht mehr vorstellen. Der Ex-Access-Vorstand Sascha Hanke ist zu Fujitsu gegangen. Das war auch vor 10 Jahren. Mhm. Und Microsoft hat damals versprochen, Handys mit Windows zum Weihnachtsgeschäft zu bringen. Daraus ist nie was geworden. Und aber 10 Jahre später wird vermutlich jetzt, alles gut, ne?
Jetzt schon.
Und bei Max Data war es damals so, dass der Vorstand neu zusammengestellt wurde. Da ist der damalige Vorstand, der Peter, gekommen und der gut gegangen. Der Peter war der nicht von Actavis, glaube ich?
Ja, Peacock, ja, ne?
Actavis Peacock. Nee, Jürgen, warte mal.
Jürgen Peter.
Rufen wir mal die Meldung. Jürgen Peter, ja, genau. Mhm.
Der kam.
Jürgen Peter wird neuer Vorstand, genau. Der ist neuer Vorstand.
Von Actavis.
Peter kommt von Actavis, wo er seit April 2001 als Geschäftsführer den Bereich Eigenmarken und Produktion verantwortete. Na, passt er dann auch zusammen, ne? Genau. Tja. Das war vor 10 Jahren. Meine Herren. So, dann blättern wir mal weiter runter. Ah, Damian hat schon fleißig eingetragen.
Jawohl, ja.
Wir haben ja das letzte Mal beschlossen, als Picks unsere Lieblingsfilme aus dem Bereich Action und Abenteuer vorzustellen. Ich habe mir dann auf deine Empfehlung einen deiner Lieblingsfilme angeschaut, Damian.
The Game. Habe ich mitbekommen.
Habe ich mir ausgeliehen für 2,99 bei iTunes.
Mhm.
Und bei den... Ja,
habe ich mir ausgeliehen bei iTunes.
Ja, für 2,99 ausgeliehen. Ja, ich weiß ja nicht, ob ich den kaufen will.
Dann leih ich mir erst mal aus.
Ne? Und mir hat der Film nicht besonders gut gefallen. Und zwar aus einem einfachen Grund. Ich finde die Geschichte gut. Was mich daran gestört hat, aber da bin ich vielleicht auch irgendwie eigen, mir waren da zu viele Zufälle drin.
Mhm.
Also, dass er zufällig gerade in der und der Straße steht und dieses und jenes passiert. Also das war mir einfach zu viel. Ansonsten die Idee, das Ganze als ein Spiel, daraus ein Spiel zu machen sozusagen, oder dass das im Hintergrund einfach ein Spiel abläuft und das so außer Rand und Band gerät, offensichtlich, das war mir dann ein bisschen zu viel, als der dann auch noch fertig ist mit der Welt und am Schluss der da am Hochhaus oben steht und sagt so, ich mache jetzt mit meinem Leben Schluss. Und dann halt genau exakt dort runterfällt, wo die auch alle unten versammelt sind und alle schreien, hurra, und da bist du. Das war mir dann zu aufgesetzt, muss ich ehrlich sagen.
Ach,
und
der Film ist das, den kenne ich ja doch. Den habe ich ja vor Jahren schon mal gesehen. Super, danke für die Aufklärung. Das hilft mir wirklich weiter.
Ja.
Und das war jetzt wirklich Schlüsselszene. Klar kenne ich den.
Das war mein Kritikpunkt an dem Film. Ansonsten von der Geschichte fand ich es ganz gut. So, und für heute hatten wir uns überlegt, wollen wir mal die nächste Kategorie angehen, und zwar, ich mag ja den Ausdruck Comedy nicht so gerne oder Komödie, wie man im Deutschen sagt. Aber wie nennt man denn dieses Genre bei den Filmen?
Ja.
Ist auch nicht anders. Lustige Filme oder so.
Ich wüsste jetzt auch keinen anderen Ausdruck dafür.
Also, wir haben uns die Frage gestellt, was sind die drei Filme, die, wenn wir sie uns ansehen, am meisten ablachen sozusagen. Ja, und da ist jeder mal so ein bisschen in sich gegangen. Und heute fangen wir, hätte ich mal gesagt, mit dem Andreas mal an. Was sind denn deine drei Filme?
Das ist gut. Jetzt,
die du empfehlen
jetzt
würdest,
jetzt muss ich ein bisschen Rücksicht auf Damian nehmen.
Wieso?
In der Hinsicht. Ne, ist okay.
Blackberry?
Nee.
Ist das schon verfilmt oder was?
Nee, weil du so fleißig warst und eingetragen hast.
Ach so, nee, du brauchst keine Rücksicht auf mich zu nehmen. Wir können auch beide die gleichen Filme gut finden.
Wir finden beide gleichen Filme. Wir finden nicht beide die gleichen Telefone gut, aber durchaus auch die gleichen Filme. Durchaus auch. Ich fang mal andersrum an. Welche Filme ich wirklich wirklich absolut lustig finde, habe ich beide mehrfach gesehen und musste immer lachen, ist Hot Shots. Mhm. Hot Shots ist ja eine Persiflage auf Hollywood. Top Gun. Auf Top Gun, glaube ich. Ja. Und der Hot Shots 2 ist so eine Persiflage auf Rambo. Ich fand Hot Shots 1 und Hot Shots 2 sensationell gut. Allerdings den Hot Shots 1 auf Englisch. Der ist auf Deutsch wirklich grauenhaft. Da haben sie jeden Witz vermurkst. Mhm. Dafür Hot Shots 2 zwingend auf Deutsch. Der ist auf Englisch einfach gruselig. Auf Deutsch sind die Witze erheblich besser. Die haben die alle neu geschrieben und wirklich den Film brillant durchkomponiert. Und die Geschichte ist eigentlich wie bei, im ersten Teil wie bei Top Gun. Es geht um einen Piloten, der traumatisiert ist und seine große Liebe hat und also zum Schluss die Welt rettet. Ganz schön. Und der Zweier geht dann drum, dass im Irak Kriegsgefangene sind, die dann gerettet werden von Charlie Sheen in Zusammenarbeit mit seiner Freundin aus dem ersten Teil, mit seiner Ex oder inzwischen Ex. Und das geht dann auch ganz toll aus. Und das sind wirklich absolut lustige Filme. Die sind allerdings völlig platt. Also der Humor und die Witze sind überhaupt gar nicht.
Ich hab die noch nie gesehen.
Die sind gar nicht tief. Also wer was Tiefsinniges sucht zum Nachdenken, sind die gar nicht. Die sind wirklich brutal flach und absolut nur.
Geht es so in Richtung lustig. Nackte Kanone? Oder?
Die gehen in Richtung Nackte Kanone. Mhm. Nackte Kanone sagt, glaube ich, Damian gleich noch was dazu.
Ach so, okay.
Weil mit der Reihe wär ich dann bei 5 Filmen angekommen. Ach, okay. Was ich aber sagen muss, ich find Leslie Nielsen einen ganz, ganz brillanten Schauspieler. Und
der ist unlängst gestorben, glaube ich.
Der ist unlängst gestorben, vor einem Vierteljahr oder so, oder vor 2 Monaten oder was, also noch nicht lang her. Der Film, über den ich auch sehr lachen musste, ist von Leslie Nielsen, die Persiflage auf den Exorzist. Und der heißt...
Der Exorzist.
Repossessed ist ja eigentlich dieses Repossessed, das machen Versicherungen in Amiland. Wenn die Leute ihre Autoversicherung nicht zahlen können, dann haben die so Repo-Men, die kapern dann die Autos und führen die der Versicherung wieder zu. Also Repossessed, da geht es halt um diese Exorzist-Geschichte. Eine Frau ist besessen und Father May I, das ist Leslie Nielsen, muss sie dann exorzieren. Und das ist eine wirklich sehr, sehr lustige Geschichte. Die ist auch total flach. Und meine Lieblingsszene, wenn ihr euch den Film anschaut, meine Lieblingsszene in diesem Film ist die Szene mit der Kuckucksuhr. Und der Ampel, die dann zum Verkehrsunfall führt. Und mehr sage ich nicht dazu. Ich habe mal versucht, die auf YouTube zu finden, habe sie nicht gefunden. Aha. Aber schaut euch an, die Szene mit der Kuckucksuhr und der Ampel. Und ich glaube, ich habe den auch auf Englisch gesehen.
Okay.
Genau.
Repossessed.
Repossessed.
Ob der im Deutschen auch so hieß?
Der heißt im Deutschen heißt der ein bisschen anders. Der heißt auf Deutsch hat er einen blöden Titel. Ich empfehle den Film auf Englisch.
Ja, ich schaue gerade mal, wie der hieß. Repossessed, ja, genau. Mit Linda Blair.
Ja.
Cool.
Und
ich stand doch früher immer dabei.
Der heißt auf Deutsch, könnte mir noch einfallen.
Steht hier in der IMDb.
Von allen Geistern bis. Ja, blöder Titel. Total bescheuerter Titel. Und ganz gut ist auch der Schluss, die Lösung zum Schluss, wie dieser Exorzismus dann vonstatten geht. Wirklich sehenswert, ganz toll. Also anschauen. Gut, ich sag
schon mal drei Filme, die ich alle noch nicht gesehen habe. Das ist schon mal super.
Also ich habe die alle drei schon so oft gesehen. Ich kann es gar nicht sagen. Und im angrenzenden Genre, das so, ich denke mal, so eine Mischung aus Comedy und so Horror, so ein bisschen. Übrigens sehr sehenswert, Beetlejuice.
Habe ich auch noch nicht gesehen.
Kenne ich auch nicht.
Beetlejuice geht auch um einen Exorzismus. Da ist praktisch ein Haus besessen von den vorherigen Einwohnern, die nicht wirklich tot sind und die dann versuchen, entweder ihr Haus von Fremden freizuhalten oder dann wirklich zu sterben. Denen ist gar nicht bewusst, dass sie bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen sind. Die leben dann in ihrem Haus so weiter und irgendwann ziehen da andere Leute ein, die sehr nervig sind. Mhm. Und dann müssen sie sich halt entscheiden, okay, entweder die anderen raus aus dem Haus, weil es nicht auszuhalten, oder wir müssen dann irgendwie ins Totenreich kommen.
Also Beetlejuice heißt der?
Beetlejuice, und der ist von, sag mal schnell, wer den gemacht hat. Oh, jemand, den ich sehr schätze. Gott, mein Gedächtnis.
Peter Alexander?
Der singt die Titelmelodie. Nein, nicht wirklich.
Tim Burton.
Ja. Tim Burton. Also das sind wirklich sehr sehenswerte Filme. Und der ist streckenweise sehr, sehr, sehr lustig.
Okay.
Doch. So, und jetzt sage ich nichts mehr. Doch, ich sage noch eins. Ich unterstütze alle Filmvorschläge von Damian.
Okay.
Ich habe jetzt versucht, mich da so ein bisschen drumherum zu arbeiten.
Okay, danke.
Dann machen wir vielleicht drei um weiter. Michael, hast du dir auch welche überlegt?
Also von mir kommen jetzt völlig abstruse Sachen.
Super.
Oh, gut. Da sind wir mal gespannt.
Also die Problematik ist bei vielen dieser Komödien, kennt ihr den Begriff Jumping the Shark?
Nee.
Das ist so ein amerikanischer Begriff, wenn irgendein Film gut anfängt und irgendwann macht es Rums und dann ist dem Drehbuchautor nichts mehr eingefallen.
Aha.
Ja, also bekannt, keine Ahnung, Bobby Ewing unter der Dusche.
Aha.
Ja, das ist so der Moment, wo man sagt, ja, oder bei Miami Vice,
wenn
die Außerirdischen kommen. Ja.
Okay.
Und das Problem ist bei vielen Komödien drin.
Mhm. Ja.
Also keine Ahnung.
Da wird es dann total blöd.
Das Leben des Brian ist gut, bis die Außerirdischen kommen.
Ach, das finde ich jetzt nicht so schlecht, ja? Die Außerirdischen.
Oder Hilfe ist Weihnachten sehr so, bis da dieser Bruder auftaucht irgendwo. Bis dahin ist er gut und dann irgendwo verflacht das Ding.
Mhm.
Also das, was ich mir überlegt habe, das sind eigentlich Oldies.
Mhm.
Ja, die ich so als Kind gesehen habe in einer Frequenz, dass man dann am Schluss jedes Wort mitsprechen konnte.
Ja, genau.
Ja.
Mhm.
Was für uns Kult war, das ist Oscar mit Louis de Funès.
Um Gottes Willen, ja. Schrecklich.
Oh, was? Nein! Doch, nein!
Und zwar, wenn's...
Super.
Stimmt.
Nein!
Brust oder Keule?
Der ist gut, aber Oscar ist noch besser. Das ist da, wo er so dieser Großindustrielle ist. Dann einer kommt und sagt, ich habe dich beklaut, aber eigentlich nur, um deine Tochter zu heiraten.
Und
die aber dann gar nicht seine Tochter ist, seine Tochter aber sagt, sie kriegt ein Kind von dem. Und also erste Geschichten, ja. Mit den beiden Köfferchen, in dem einen ist Schmuck drin, im zweiten Geld, im dritten Unterwäsche. Er findet immer wieder den Koffer mit der Unterwäsche. Also
das ist gut, ja.
Eineinhalb Stunden sensationell. Ja.
Muss ich mir auch mal wieder anschauen. Super Vorschlag.
Kann man sich die überhaupt noch anschauen?
Den gibt's als DVD.
Von, nee, ich meine nicht im Sinne von können, sondern es gibt doch dieses Erlebnis, du fandst früher irgendwas total toll und schaust es dir jetzt wieder an und denkst, oh mein Gott.
Also der ist immer noch toll.
Ja?
Ja.
Ah, das ist interessant.
Dann
ich glaube, der ist deswegen interessant, weil du den früher gesehen hast und super fandest.
Ja.
Wenn du dir heute so bestimmte lustige Filme von früher anschaust, da kriegst du oft nicht mehr den Zugang dazu, ja, ne? Weil sich das total geändert hat, ja, irgendwie.
Mhm.
der dann in der näheren Auswahl waren irgendwelche Bully Herbig Filme, aber auch die haben da so irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt.
Oh, über ein Schuh des Manitou musste ich sehr lachen.
Ja, aber auch Schuh des Manitou hat mich dann zu was anderem gebracht, was ich auch so als Kind sehr gern gesehen habe. Wird kein Mensch kennen. 40 Wagen westwärts.
Kenne ich vom Namen.
40 ja. Wagen westwärts kenne ich vom Namen.
40 Wagen westwärts.
Also da geht es im Prinzip darum, dass in der Stadt Denver, die rechnen mit, weil die Indianer sagen, es kommt ein ganz harter Winter, wir haben das Problem, ihnen ist der Whisky ausgegangen.
Mhm. Kenne ich.
Also ordern sie 40 Wagenladungen Whisky.
Ja, super Film.
Und es gibt dann irreste Verwicklungen. Ja. Da gibt es dann, der muss dann von der Armee beschützt werden. Dann gibt es einen Track mit Anti-Alkoholikerinnen.
Richtig, mit den Anti-Alkoholikerinnen. Sensationell. Das ist echt lustig.
Dann kommen die Indianer und der Häuptling fünf Fässer. Dann streiken die irischen Wagenlenker. Also ein sensationeller Film. Vielleicht eine Viertelstunde zu lang, aber sensationell.
Okay.
Und als dritten hatte ich eigentlich vor, einen Film mit Doris Day und Rock Hudson.
Oh.
Die ich auch in Kombination Pyjama für zwei oder oder Spion in Spitzenhöschen, gigantische Filme, habe ich mich aber dagegen entschieden. Aha. Und jetzt muss ich eigentlich fünf Filme sagen, weil ich nicht weiß, welches der beste ist.
Das muss ein Dreiteiler also jetzt sein, oder? Nee,
ein Fünfteiler.
Okay.
Und das sind die Don Camillo und Peponi Filme.
Ah. Die sind auch sehr lustig.
Sehr gut.
Da weiß die habe ich früher auch gesehen.
Ich auch.
Weiß ich aber nicht, ob ich heute noch drüber lachen könnte.
Die müssen wir mal ausprobieren. Ja, weiß ich auch nicht.
Die sind, heute lacht man über andere Stellen.
Mhm. Don Camillo und Peppone, ja, ganz genau. Mhm.
Kommen übrigens, aber das war damals wirklich sensationell.
Kommen übrigens typischerweise zu Ostern immer im Fernsehen.
Echt? Nach wie vor?
Ja.
Ach, du bist das wie
das ist Sissi.
Mit Weihnachten Sissi. Wie Weihnachten Sissi und wie heißt dieser Sketch?
Dinner for One,
ne?
An Silvester,
ja. Und Hilfe ist Weihnachten, sehr kurz vor Weihnachten, so ähnlich wie Stirb langsam oder sowas, also besinnlich.
ja, exakt.
Ganz genau.
So, und dann, Damian, das, was du also Konkurrenz hast, ist natürlich bei mir irgendwo auch auf der Liste gestanden.
Ja. Das mag ich auch gern. Aber Damian,
ja, das mag ich auch gern.
Ja, fangen wir direkt mit Außer Konkurrenz mal an. Das ist Loriots gesammelte Werke. Also
ja, Außer Konkurrenz.
Vor allen Dingen die Sketche. Ja. Also die Spielfilme, ja, finde ich auch ganz gut, aber die Sketche sind unübertroffen. Aber wie gesagt, das ist Außer Konkurrenz.
Wie im Übrigen auch die von Gerhard Polt, fast wie im richtigen
Leben,
diese kurzen Serien.
Genau.
Also Außer Konkurrenz.
Also, ja, und ähnlich wie, wie alles, was von Monty Pythons gesammelte Werke. Finde ich alles gut. Von ganz alt bis ganz neu, auch die Filme.
Aber du bist jetzt nicht dran.
Entschuldigung. Ich unterstütze, was du vorträgst.
Danke.
Ja, ich auch.
Danke. Ja. Also, ich fand es natürlich auch ganz schwierig und ich habe dann folgende drei Filme ausgewählt. Der erste ist auch so ein Klassiker, so ein älterer Film, Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten mit Gerd Fröbe.
Ja, sensationell.
Auf dem Flughafen.
Der deutsche Offizier. Genau. Mit der Pickelhaube.
Ja, genau.
Also wo er noch Ballon dann fliegt und er so hoch und dann stürzen sie ab mit dem Ding oder irgendwie
sowas. Ja,
so
ja, die landen dann ja da in dem Teich. Da. Ja. Ich habe ihn halt schon ewig nicht mehr gesehen. Aber
das ist so ein richtiger Klamottenfilm, finde ich. So von Samstagnachmittag. Ne?
Ja, finde ich. Ja.
Von Anfang bis zum Ende ein richtig tolles Tempo drin.
Und da sind auch noch die Farben so anders, ne? Ja, irgendwie ist diese.
Da gibt es noch einen, wie hieß der andere? Eine total verrückte Welt.
Es gibt nichts, was ein deutscher Offizier nicht kann.
Der ist so.
Ist er auch so in der Art?
Ja.
Okay.
Ja, das ist auch so
ein ganz anderes Thema.
In 80 Tagen um die Welt und dieses Autorennen so rund um die Welt. So.
Ja, da gab es auch mal eins, genau.
Mhm. So ist es. Und da gibt es einen ganz tollen Fehler in dem Film. Und zwar, wenn du den das nächste Mal siehst, gibt es diese eine Szene, wo Gerd Fröbe in dem Flugzeug drin sitzt und doch dann das Handbuch verliert. Er kann auch immer nur mit Handbuch fliegen. Ja? Und sagt immer, es gibt nichts, was ein deutscher Offizier nicht kann und hat auch immer sein Handbuch und versucht dann die Maschine dazu lernen. Und wenn du dir das anschaust, diese Szene, dann siehst du unten, ist ja vom anderen Flugzeug aus irgendwie gefilmt worden, siehst du unten Atomkraftwerk.
Nein.
Ja?
Ja, und so den Rauch. Haben sie nicht aufgepasst. Ganz.
Was du alles so weißt. Der zweite Film.
Ist auch einer meiner Lieblingsfilme.
Ja?
Ja, absolut.
Nennst du den nachher auch noch?
Nein.
Gut. Dann der zweite, der ist gerade schon genannt worden, Die nackte Kanone.
Also alle.
Alle drei Teile, oder?
Ja, ich finde den ersten nach wie vor am besten, ja, muss ich gestehen. Der hat sich dann auch durchgesetzt gegen, jetzt habe ich es vergessen, gegen wen er sich durchgesetzt hat. Ich hatte es doch euch vorhin im Vorgespräch.
Gegen Peter Sellers, nein.
Wie heißt er denn nochmal?
Austin Powers, ja. Knapp durchgesetzt, beziehungsweise der Stonk hat sich gegen Austin Powers durchgesetzt, muss ich sagen, weil ich finde den Stonk finde ich einfach
sensationell,
super lustig und finde ich auch richtig, richtig intelligent gemacht. Ja. Außerdem wollte ich gerne dann noch einen deutschen Film da drin haben. Und bei Stonk habe ich so gelacht über den Fälscher, gespielt von
Ochsenknecht.
Uwe Ochsenknecht. Super gespielt.
Ja, Chemiespiel ja, mit.
Wo er dann da nachts am Fälschen war und dann kommt da irgendjemand und er hat dann
die menschliche Anstrengung der letzten Woche.
Also wirklich super. Klasse.
Ja, der ist toll. Der ist wirklich toll.
Tja, und Christian?
Ja, ich
jetzt sind wir mal gespannt.
Ja, also bisher,
Doch!
Die Szene müssen wir mal raussuchen. Die gibt's auf YouTube.
Ja, bestimmt.
So, ich habe drei Filme rausgesucht, die noch nicht genannt wurden. Eigentlich habe ich fünf rausgesucht. Aber ich muss mich natürlich beschränken. Auf Platz 1, mein absoluter Lieblingsfilm, den ich ein bis zweimal im Jahr anschaue, ist The Big Lebowski.
Mhm. Ja.
Mit, das ist ja auch ein toller Film. Ein toller Film von den Coen-Brüdern.
Sehr lustig, schreckenweise zum Brüllen, ja, lustig.
Mit super Charakteren. Also die Coen-Brüder besetzen ja immer, haben immer so tolle Charaktere irgendwie drin. Und das ist so eine Verwicklungsgeschichte, wo Lebowski mit einem anderen Lebowski verwechselt wird. Und Lebowski, eigentlich genannt The Dude, der immer gerne nur Gras raucht und White Russian trinkt
und nichts
und bowlt.
Ja, genau.
Genau, da kommt dann so eine, ist im Prinzip eine Verwechslungsgeschichte und geht dann um Geldübergabe und allem Möglichen und die Typen kriegen halt überhaupt nichts auf die Reihe irgendwie. Und den finde ich sehr, sehr lustig. Ja, ne. Der auf Platz 2 bei mir im Ranking, den sehe ich auch wahnsinnig gerne in den Film, ist Snatch.
Ja, den
Schweine und Diamanten.
Ach, den kenne ich
nicht. Den Film fand ich vom Titel her, Snatch konnte ich überhaupt nichts damit anfangen, Schweine und Diamanten konnte ich auch nichts anfangen, fand ich einen total albernen Titel. Mhm. Aber der Film ist auch sensationell besetzt, ist von Guy Ritchie gedreht, war mal der Ehemann von der Madonna. Ist eigentlich ein Werbefilmer, ein unheimlich schnell geschnittener Film. Und lebt eigentlich auch von den handelnden Personen. Da gibt es so einen Boxpromoter mit so einer Brille, der immer alles an die Schweine verfüttert, hier so seine Kontrahenten und dann einen Brad Pitt, der mitspielt, als nuschelnden, total nuschelnden Zigeuner.
Stimmt, ja.
Den immer keiner versteht. Und
ist er nicht hier John Statham? Oder wie
John, ja, der John, spielt auch
mit. Heißt er John Statham?
Jason Statham.
Oder so. Mhm.
Von Transporter und
genau, ähnlichem.
Genau. Ja. Der spielt dort auch mit. Mhm. Und also super besetzt und ganz lustige Szenen mit dabei. Da gibt's übrigens, wem dieser Film gefällt, der Tipp noch, da gibt's noch einen Teil 1 dazu, quasi die Vorgeschichte. Mhm. Der ist dann allerdings später erschienen, aber ist eigentlich die Vorgeschichte und der heißt, hat auch einen ganz komischen Namen, Bube, Dame, König, Gras.
Mhm.
Das ist eine ähnlich völlig absurde Geschichte, auch vom Guy Ritchie. Und die erzählt da eigentlich die Vorgeschichte zu Snatch ein Stück weit. So, und dann auf Platz 3, da habe ich mich dann echt schwer getan. Da habe ich zwei, wo ich mich eigentlich nicht so richtig entscheiden konnte. Aber um mal ein bisschen ganz was anderes zu bringen, ein dänischer Film. Die Dänen haben ja einen ausgesprochen eigenartigen Humor, der irgendwo zwischen dem englischen schwarzen Humor angesiedelt ist, bis hin zu totalem Slapstick, also es ist eine ganz komische Mischung. Dieser Film heißt In China essen sie Hunde. Mhm. Da geht es um einen Typen, der irgendwann ins Rampenlicht gerät, dadurch, dass eine Bank überfallen wird und er diesen Bankräuber letztlich vertreibt und dann geht aber irgendwie alles schief, dann trennt er sich von seiner Freundin, dann wird er dann irgendwann verhört, dann wird er gefragt, ja, wo ist denn jetzt ihre Freundin? Da sagt er so, im Wohnzimmer. Und in der Küche. Also, es, Den Film, den kann man sich übrigens seit neuestem auf YouTube anschauen. Der ist komplett drauf in einer sehr guten Qualität. Aha. Also YouTube hat ja etliche Spielfilme da jetzt freigegeben. Und den kann ich auch sehr empfehlen. Und gewichen ist, um noch zwei weitere kurz zu nennen, ein Fisch namens Wanda. Den hätte ich eigentlich gerne noch drauf.
Oh, gehabt. Ist der lustig. Auch. Ist der lustig. Ach meine. Und ich mag und intelligent.
Den, ja, toll. Ich mag eigentlich den John Cleese wahnsinnig gerne. Mhm. So von seiner Art. Ein ganz, ganz toller Darsteller. Und vorgestern noch gesehen. Mhm. Erstmals kann ich auch empfehlen, hat es aber dann auch nicht auf die Liste geschafft. Ich nenne ihn trotzdem Der Diktator. Hat den schon einer gesehen von euch? Nee. Ist der mit Diktator. Dem Sacha Baron Cohen, der auch Bruno gespielt hat und Borat gemacht hat. Und da spielt er so einen Diktator aus Afrika. Also so eingebettet in das derzeitige politische Geschehnis auf der Welt. Ist dermaßen politisch unkorrekt, dieser Film.
Das ist das nicht, wo er den 100-Meter-Lauf macht? Ja,
genau. Wo er losrennt. Er gibt das Kommando, er veranstaltet ja seine eigenen Olympischen Spiele, hat alle 14 Goldmedaillen gewonnen. Rennt los, knallt dann und auf seine Verfolger knallt dann ab. Also dieser Film, der ist also anderthalb Stunden lang, du hast Tränen in den Augen. Ja. Der jagt auch so einen nach dem anderen. Mhm. Also ganz toll.
Aha. Ja, cool.
Genau.
Super.
Also, da sind einige Filme dabei, die ich mir jetzt schon mal anschauen
werde. Schöne Anregung.
Ja. Sehr gut. Ja, dann sind wir eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern wir sind am Ende der Sendung.
Ist die Sendung schon lang genug? Ist die Sendung schon lang genug? Ist
schon wieder
vorbei. Ja, ich schau mal, wie viel haben wir denn?
Ja, mir kommt das so kurz vor.
Nein, wir haben 3,5 Stunden.
Ja. Ah ja, das ist ja nicht der
Rekord. Du, mein Parkticket läuft jetzt auch ab.
Ja. Das ist ja ein Minusrekord.
Meins ist jetzt ein paar Minuten abgelaufen. Jetzt
also, 2:33. Komm, packen wir ein.
Also,
ist gut. Dann packen wir ist ein. Ist gut gewesen.
Genau.
Ist gut gewesen.
Also nochmal der Hinweis auf das Hörertreffen am 19. Oktober, 15 Uhr im Unionsbräu. Sei nochmal erwähnt, wir werden es auch nochmal an den unterschiedlichsten Stellen veröffentlichen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Michael. Schön, dass du zu Besuch warst.
Ja, ich bedanke mich,
dass
ich
da sein durfte. Super.
Vielen Dank.
War klasse.
Und allen wünschen wir eine erfolgreiche Zeit. Den einen oder anderen treffen wir hoffentlich beim Hörertreffen und den einen oder anderen vielleicht beim Tech Data Forum.
Auf dem Tech Data Forum.
Sind wir ja auch alle da und ansprechbar.
Ja.
Genau.
Und sonst immer an den Hörgeräten.
Also, macht es gut.
Macht's gut draußen. Und
alles Gute. Danke, Servus. Ich habe nicht mal einen Rauschmesser heute dabei.
Wie?
Naja. Nee, ich habe keinen.
Sollen wir was singen? Na, besser nicht.
Aber wir haben tolle Filmempfehlungen. Wenn einer noch lachen will, kann er sich jetzt hier so einen Film ziehen.
Ganz genau.
Oder, würde ich sagen. Gut. Also, dann macht's es gut.
Ciao.
Tschüss.
Erleben Sie Channelcast live auf dem Tech Data Forum am 25. Oktober 2012 im MOC in München. Jetzt anmelden unter techdata-forum.de.